Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und heute gibt es einen für mich speziell ganz besonderen Podcast-Gast und ich hoffe für euch mindestens genauso besonders, denn heute ist kein geringerer am Start als der liebe David Pietralla von dem Meet Heaven in Bensheim. Ja, ich weiß, dem einen oder anderen klingeln sofort die Ohren und sagen, ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Mindestens, weil ich da doch das ein oder andere Mal eine Erwähnung im Podcast fallen lasse über diese unglaublich tolle Event-Gastronomie, so nennen wir es jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, wie der David da sein Selbstverständnis drin hat, aber ich nenne es jetzt einfach so. Da wir dort sehr, sehr gerne zu Gast sind und das so unser Favorite Place ist, wenn man das so sagen kann, also uns, meine ich die Yvonne und mich, haben wir natürlich das eine oder andere Mal schon ganz positiv über diesen Laden gesprochen. Und spätestens dann, wenn es um das Thema Detailers Barbecue geht, sollte der ein oder andere von euch auch ein starkes Klingeln im Ohr haben und vielleicht ein wohliges Grummeln im Magen. Denn ja, dafür ist es halt mittlerweile auch bekannt geworden, dass wir dort unsere Veranstaltung durchführen und das jetzt tatsächlich schon zum fünften Mal. Im Mai ist es soweit. Und ich habe schon seit geraumer Zeit gedacht, Mensch, das wäre doch mal ein toller Gesprächspartner, um mit euch oder mit uns in diesem Fall über die Analogien zwischen seinem Event und was oder seinen Events, die er stattfinden lässt, und unserer Detailing-Szene, spezifisch der Fahrzeugaufbereitung, ja, darüber einfach mal zu sprechen. Und es ist hocherstaunlich in meinen Augen, wie viele Parallelen es da gibt. Und nichtsdestotrotz trotzdem natürlich er eine ganz, ganz eigene Sparte begleitet. Und genau da haben wir heute angesetzt und haben ein recht umfangreiches Gespräch darüber geführt und ich bin mir ziemlich sicher, das wird euch große Freude machen, ob ihr jetzt einen gewerblichen Hintergrund habt, ob ihr einfach nur Bock zum Zuhören habt, was auch immer. Es war ein super angenehmes Gespräch und hat viele Facetten aus dieser Branche beleuchtet, bestimmt auch nochmal die ein oder anderen Facts in die Richtung Fleischkonsum und so weiter rausgehauen. Also ich denke, es ist für jeden was dabei und es ist mindestens eine tolle Unterhaltung. Und darauf freue ich mich sehr. Und ich würde sagen, nicht mehr lang gebabbelt, nach dem Intro sind wir beide für euch am Start und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Und da sind wir wieder am Start. Die neue Detailing Gebubble Podcast Episode geht in eine neue Runde. Und heute ist es eine ganz besondere Runde, denn ich habe einen sehr, sehr ungewöhnlichen Gast. Denn ich vermute mal, von allen Gästen, die bisher bei uns waren, ist das der Gast mit dem wenigsten Bezug zur Autopflege. Es wird sich noch zeigen im Laufe des Podcasts wahrscheinlich, aber auch unser Gast heute muss gewisse Reinigungsmaßnahmen machen, vielleicht an anderen Objekten und die sind auch vielleicht ein bisschen spezieller und rustikaler. Wir werden es vielleicht gleich erfahren. Bevor ich euch noch lange auf die Folter spanne, sage ich erstmal herzlich willkommen, David Pietralla vom Meet Heaven. Schön, dass du da bist oder schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Ich bin gespannt und sage auch mal Hallo in die Runde hier.
Habe ich dich halbwegs korrekt anmoderiert mit Autopflege so ein bisschen weiter weg als die typische Kundschaft von uns?
Ja, ich meine, du hast mein Auto schon mal gesehen, oder?
Ja.
Ja, mich ist mein Auto eher ein Nutzgegenstand.
Ne? Okay.
Wir machen Caterings und ich habe mir einen schönen Bus gekauft irgendwann, aber ich habe dann nach so ein, zwei Jahren auch gemerkt, Mist, das Ding leidet halt wirklich, weil wir damit auf Veranstaltungen fahren und wenn du dann nachts irgendwie die Sachen da reinräumst, dann
dann ist halt so.
Dann leidet er einfach auch mal.
Ja. Aber ist eine ehrliche Definition. Aber dann war ich gar nicht so falsch. Also das, aber trotzdem haben wir eine gewisse Analogie zu unserer Branche und das war das, warum ich dich immer so ein bisschen genervt habe, gesagt, lass uns mal einen Podcast machen, weil ich glaube, trotzdem, dass du mit der Autopflege nichts zu tun hast, gibt es gewisse Parallelen zu der Branche von uns, die sich überschneiden. Dazu aber gleich mehr. Bevor jetzt jeder sagt, wer ist dieser Typ, mit dem wir hier reden? Was hat er überhaupt mit uns zu tun? Also was du mit uns zu tun hast, ist erstmal noch gar nicht so wichtig, sondern für die Leute ist vielleicht ganz spannend, wer ist der David Pietralla? Wer ist Meet Heaven? Was ist Meet Heaven? Erzähl mal kurz einen Schwank, dass die Leute wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, ich Meet Heaven heißt mein Laden. Es ist ein altes Haus. Wir haben hier wir machen gastronomische Konzepte rund ums Thema Fleisch und wir machen Barbecue-Buffets, wir machen Steak-Tastings, wir machen Kochkurse. Das ist so der gastronomische Teil meiner Arbeit. Ansonsten bin ich auch auf YouTube unterwegs und probiere den Leuten irgendwie die Welt des Fleisches und kulinarische Dinge einfach zu erklären. Ich schreibe für ein großes Barbecue-Magazin eine regelmäßige Kolumne. Wir sind dabei, gerade unser eigenes Buch fertigzustellen und ja, ich bin umtriebig in der Fleisch- und Barbecue-Branche, beschreiben wir es einfach mal.
Ganz offensichtlich, würde ich sagen, ja. Also das kann man ruhig auch nennen natürlich. Der Kanal ist der Fleischglücke-Kanal, so nennt sich der. Genau. Genau, also auch, ich glaube, viele von unseren Followern dürften da auch Follower sein. Das Lustige ist immer tatsächlich, auch bei Instagram bist du ja unterwegs, unter Meathaven kann man dich finden. Ich finde es immer ganz lustig, wenn Beiträge von dir kommen und man sieht ja bei Insta recht transparent, wer da wo was liked. Und wenn ich dann sehe, bei irgendeinem Reel, sehe ich dann die Screens, also von den Avataren, ja, ja, und ich denke, kenne ich. Das ist echt ziemlich cool. Also das, man hat gewisse Überschneidungen, das ist schon...
Ja. Hängt aber vielleicht, muss man ja ganz ehrlich, auch irgendwie damit zusammen, dass deine Crew hier ab und zu mal bei mir einfällt,
das
und
stimmt,
wir denen ein leckeres Barbecue-Buffet servieren und das sie stimmt uns auch darüber mittlerweile kennen. Ne?
Genau, absolut. Und schon bald ist wieder soweit, im Mai. Ja. 24. Mai, glaube ich.
Ist, ja, ist auch schon voll und ausgebucht, ne?
Ja, komplett. Ja. Komplett, ja. Also wir sind schon überbucht schon wieder. Das ist... Ja. Habe ich übrigens auf dem Zettel, also ihr Zuhörer kennt es natürlich schon, wir haben es auch immer wieder über den Podcast beworben, Dieterlers Barbecue bei Meathaven ist, denke ich, mittlerweile etabliert. Das ist das fünfte, was wir jetzt durchführen. Also ich sage es dir ganz ehrlich, von meiner Warte aus, ich hätte nie gedacht, dass es so ein Erfolg wird. Was mich mal interessieren wird, wo ich das zum ersten Mal angekündigt habe, ganz frei raus, hast du gesagt, komm, der Dampfplauderer wird nichts. Oder hast du gesagt, ich lasse auf mich zukommen oder dachtest du, ich glaube, das könnte ein Hit werden?
Nee, ich habe schon gedacht, also ich meine, du kennst deine Community und wir sind immer bestrebt, dass es unseren Gästen gut geht und dementsprechend wusste ich, dass wir auch die zufriedenstellen können. Wir haben halt vorher extra mal poliert, aber ansonsten habe ich mir schon gedacht, dass das gut wird. Dass wir das so oft und so in Folge machen und dass sie dann noch extra, ne, für ein neues Buffet dann wiederkommen und dass es auch die gleichen sind, die, ja, wiederkommen, das habe ich nicht ganz so gedacht, aber das ist schon cool. Ich meine, ja, irgendwo... Leidenschaft ist halt das, was am Ende zählt. Ne?
Genau, und ich glaube, aber da siehst du die Analogie, wir sitzen ja gerade in eurem wunderschönen Tasting Room, wenn ich mich hier umgucke, ist das ist halt auch wie Detailing-Ambiente. Das war so mein Anstreben, wo ich gesagt habe, lass uns das da machen, wenn dann nur hier unten, weil ihr habt ja noch einen, in Anführungszeichen, normalen Gastraum,
ja,
aber es gibt halt hier diesen Tasting Room, der wirklich für meine Begriffe Endstufe ist, also wahrscheinlich geht es aus deiner Sicht immer noch eine Schippe drauf, vermute ich stark, aber ich wüsste nicht wo. Also das ist schon echt ein mega geiles Ambiente und halt auch sehr ins Detail gegangen mit allem, was ihr hier macht und halt Premium, hochwertig und so weiter und das passt halt zu unserer Branche total. Also für mich war das klar, wenn wir es machen, muss es hier sein. Auch wenn es natürlich, weil es ein kleinerer Raum ist, auch ein bisschen mehr kostet, klar, aber nichtsdestotrotz ist das hier einfach eigentlich perfekte Symbiose mit der Detailing-Branche, so wie wir es nennen. Also von daher...
Ja, danke schön. Das hört sich gut an, weil wir haben es auch wirklich alles selber gemacht. Wir hatten halt dadurch, dass wir in Corona umgebaut haben, es war schon vorher geplant, wir haben das nicht gewusst, dass das kommt, aber eine Woche vorher haben wir hier angefangen abzureißen und dann hatten wir auch relativ viel Zeit und keinen Druck, weil wir halt sowieso nicht arbeiten durften.
Ach, stimmt,
und dann haben wir viel selber gemacht, viel selbst entschieden. Klar, die Fliesen und sowas, Elektrik, das haben wir jetzt nicht selber gemacht, aber wie es hier aussieht, das ist so aus unserer Feder und das ist, danke, das... Freut mich zu hören.
Ist wirklich, also das sagt jeder. Ne? Also jeder, auch die Leute, die zum ersten Mal zum Detailers Barbecue kommen, die laufen hier mit staunenden Augen durch, gucken sich die Schränke an, wo teilweise das Fleisch drin hängt, in deinen Reifeschränke, sagt man wahrscheinlich.
Ja, das ist so.
Und also es ist einfach, auch die Showküche ist halt, ja, es ist echt Endstufe und ich glaube, das ist dann genau der perfekte Punkt, wo die Leute sagen, hier bin ich richtig. Also das, ja, ist schön. Einfach von daher, aber es ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Weißt du, wann dieser Umbau angefangen hat? Also welches Jahr war das?
Also wir haben in 19 geplant und wir haben dann 20 kam Corona und ich glaube, wir haben Anfang März hier, also Ende Februar war unser letzter Öffnungstag regulär. Das war halt hier eine alte Gasthausbrauerei mit so holzvertäfelten Wänden, war auch 30 Jahre schon in die Jahre gekommen. Wir wussten, wir mussten was machen und haben uns dann halt von unserem alten Konzept verabschiedet, haben gesagt, ich will halt das machen, wofür ich brenne und lebe und das ist halt Barbecue und Kurse. Ich will mit meinen Gästen reden und nicht irgendwie einen Standard à la carte haben. Und das war 1.3.2020.
Okay,
das heißt, angefangen umzubauen.
19 geplant, weil ich habe hier nämlich auf dem Zettel stehen, wann unser Erstkontakt war. Ich weiß nicht, also du kannst dich mutmaßlich nicht daran erinnern, wenn doch, ehrt es dich sehr, aber es ist auch keine Schande, wenn nicht. Ich habe mit mehreren Freunden und auch mit meiner Partnerin zusammen, mit der Yvonne, haben wir einen Smoker-Kurs gemacht bei dir.
Ja.
Und es war so davor, das kann man auch noch mal kurz drauf eingehen, du sagtest ja schon, Gastronomie war hier vorher vorhanden. Das war das Burggrafbräu, richtig?
Ja, so, genau, Burggrafbräu hieß der Laden.
Genau. Und ich kann mich erinnern, dass wir, ich weiß gar nicht, wie ich es gefunden habe, vermutlich hast du auch da schon ein bisschen Social Media gemacht damals. Wir haben diesen Laden gefunden und sind halt auch natürlich sehr grillaffin und freuen uns über diese Fleisch- und Premium-Thematik natürlich sehr. Und wir haben gesagt, da müssen wir unbedingt mal hin. Und es hat sich nie ergeben, nie. Also, und ihr wart auch, glaube ich, ziemlich ausgebucht immer. Also ihr wart wirklich sehr gefragt. Ne?
Ja.
Und dann haben wir es versucht und haben gemerkt, scheiße, Mensch, wieder nichts, kein Platz. Und irgendwann gab es diesen Kurs und haben wir gesagt, komm, wir sind eh alle gerade an dem Punkt, wo wir so in die Richtung Smoker gehen wollen, weg vom klassischen Flachgrillen, nennen wir es mal, oder Gasgrill. Und da sind wir da hin. Und ich habe versucht rauszufinden, wann das war. Der liebe René, ein Freund von mir, der auch mit dabei war, der diesen Smoker selbst gebaut hat, der meint, es wäre 2019 gewesen.
Ja.
Und ich weiß nämlich noch genau, wir waren oben. Oben ist ja die Hauptküche quasi, oder die Lehrküche, sage ich es richtig? Lehrküche? Was die richtige?
Also das war unsere alte Kochschule sozusagen. Oben ist noch eine große Gastroküche, wo alles halt mit Edelstahlmöbeln und sowas voll ist. Die ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber wir hatten oben recht innenliegend so einen Raum, wo mein Onkel, der das damals hier geplant hat, einfach schon eine Kochschule reingesetzt hat, wo wir auch schon lange Kochkurse vorher gegeben haben. Das war schon immer so ein... Side-Project von der ganzen Geschichte.
Ach so, okay.
Und aber da haben wir halt noch auf dem Parkplatz gegrillt, ne?
Ja, genau, ja. Richtig. Das war auf dem Parkplatz draußen gegrillt, genau. Und das war der Erstkontakt tatsächlich. Und wir meinen, es wäre 2019 gewesen, weil, wenn du, darum wollte ich wissen, wann du diese Planung gemacht hast. Ich weiß es noch genau, wie wir oben waren. Und du hattest damals noch, glaube ich, noch ein ziemlich Faible für Kaffee-Espresso machen, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, ich habe immer so ein Spleen im Kopf und wenn, dann mache ich das auch wirklich dolle. Und da habe ich mir dann eine Lamazocco GS3 gekauft und mit einer vernünftigen Mühle und habe dann da angefangen, Espresso zu machen.
Und, ich weiß es nämlich. Wir hatten eine Pause, wir haben dann erstmal genug gelernt und das war der Low-and-Slow-Kurs. Wer da noch nicht war oder das nicht kennt, der zieht sich ein bisschen, dadurch, dass es halt einfach länger dauert, bis das Fleisch fertig ist. Und da sind halt auch gewisse Pausen möglich. Und da hast du oben an der Bar dann Kaffee gemacht für die Leute, wer wollte. Und dann hast du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und irgendwann kam genau in diesem Punkt das, wo du sagtest, wir hören hier mit dem Burggrafbräu auf. Also da hast du es quasi den Leuten öffentlich gemacht.
Ja, das muss dann 19 gewesen sein.
Okay, dann war das der Erstkontakt. Also da war ich zum ersten Mal hier und war dann zwar so ein bisschen so, oh Mensch, genau da, wo wir hin wollten, jetzt macht er die Bude hier zu. Aber es haben sich andere Wege ergeben. Also das fand ich schon krass damals. Also wo du dann auch ein bisschen... ganz transparent, das schätze ich ja sehr an dir, die Transparenz und die Ehrlichkeit, wirklich die Leute mitgenommen hast, hat gesagt, wir müssen was ändern. Gastronomie ist schwierig, war damals so die Aussage, wo du auch ein bisschen so kalkulatorisch den Leuten was erzählt hast und wo du gesagt hast, wir wollen einfach einen anderen Weg gehen, auch und genau wie du sagtest gerade. Und das war ich damals so, einmal dachte ich, boah, geil, das wird bestimmt cool, spannend. Und auf der anderen Seite dachte ich, verdammt, ich wollte unbedingt mal her und wollte diesen geilen Laden probieren. Aber es haben sich ja andere Wege eröffnet, also von daher... Aber dann war es 2019. Was mich trotzdem interessiert, David, ich bin dann nie so ganz dahinter gekommen oder habe auch nie so richtig gefragt, wie bist du denn, also wo kommst du ursprünglich her, weil du bist, glaube ich, kein gebürtiger Hesse?
Nee, ich komme eigentlich aus Wolfsburg, also geboren bin ich in Hannover und dann bin ich aufgewachsen in Wolfsburg, der VW-Stadt, Arbeiterstadt und bin dann zum Studieren nach dem Abi mal kurz nach Greifswald, dann wieder zurück nach Hannover, habe so ein bisschen Biochemie und Chemie studiert. Hab das aber nicht ganz fertig gemacht, hab dann angefangen, Online-Poker zu spielen. Das lief dann leider so gut, dass ich dann irgendwann mir gedacht habe, Alter, warum gehst du studieren? Das ist doch voll super hier. Aber nach so 2 Jahren habe ich dann auch gemerkt, dass das nicht die Erfüllung meines Lebens ist, da irgendwie nachts vorm Rechner zu sitzen und irgendwelchen betrunkenen Leuten das Geld abzunehmen. Ja, und dann war es so ein bisschen wie im Ärztesong. Mein Onkel hat mir eine Festanstellung angeboten. Der sitzt hier unten schon lange an der Bergstraße. Ah. Der hat hier direkt hinter uns ist das Auerbacher Schloss.
Ach, das ist dann
eine berühmte Sehenswürdigkeit hier auch in Hessen. Ne?
Absolut.
Und der hat mir das angeboten und dann habe ich gesagt, ja, was machst du jetzt? So eine Kochkellner, das war irgendwie nicht so mein Ding, aber die haben viele Veranstaltungen gemacht und ich war immer schon der Organisator, auch früher. Mhm. Und dann habe ich gesagt, dann machst du jetzt eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann, habe das dann aber in so einem Fernstudium gemacht, noch mit so einem nicht ganz offiziellen Diplom, also kein staatliches Diplom, aber so eine Schule, die da eben ausgebildet hat. Und dann habe ich eigentlich erstmal eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht.
Ah, okay.
Und dann war es so, dass meine Cousine diesen Laden hier vorher geführt hatte. Und warum auch immer, muss man jetzt nicht ins Detail gehen, aber das wollte sie dann nicht mehr tun. Mhm. Und dann war hier irgendwie eine Führungsstelle frei und ich war noch im zweiten Jahr meiner Ausbildung. Ich war damals allerdings schon, ich glaube 27 muss das so ungefähr gewesen sein. Und dann bin ich hier runter, um ein bisschen die Geschäfte zu leiten und das Personal zu koordinieren. Und da habe ich mich... scheinbar nicht ganz so blöd angestellt, das war 2010. Und dann hat irgendwann kurz danach mein Koch gekündigt und dann musste ich halt auch selber kochen. Ich stand dann halt da und musste mir überlegen, Alter, wie machst du jetzt hier 20 Gänse im Ofen weich? Ja? Und wie servierst du halt Fleisch? Ne? Wir hatten viele Hochzeiten zu der Zeit und dann habe ich halt gesagt, wenn ich gutes Material kaufe, dann ist es nicht so schlimm, wenn ich nicht so gut kochen kann, weil die Leute haben es halt gefeiert, weil ich irgendwie dann besondere Roastbeef-Sorten da irgendwo serviert habe. Und da, so bin ich in die Gastronomie gekommen. Und dann hatte ich hier den Laden, wir hatten so ein Spießkonzept, dann habe ich mich aufs Thema Fleisch spezialisiert. spezialisiert. Wir hatten auch da schon eben immer unterschiedliche Gastköche in dieser Kochschule da oben. Die waren aber manchmal ein bisschen zickig, waren nicht da oder haben halt Sachen gemacht, die irgendwie nicht ganz so gepasst haben. Und irgendwie habe ich gesagt, ich muss ein Thema finden, was mir liegt, worauf ich Bock habe, wo ich mich richtig tief reinfuchsen will. Und habe halt auch immer geguckt, dass ich was finde, was ich irgendwie ausbauen kann. Mhm. Und das war dann so die Geburtsstunde des Themas Steaks und Barbecue bei mir. Am Anfang habe ich noch Forellen geräuchert und bin so mit geräucherten Forellen, die ich dann geangelt habe, in so einem Forellenpuff da, ne, irgendwie hier im Odenwald. Ja. Da habe ich gedacht, das ist jetzt das Ding, das machen wir jetzt jeden Freitag, aber Forelle ist halt dann auch nicht so super Mainstream. Ja.
Ah, okay.
Und dann kam das Thema Barbecue über, ich glaube, der Mann meiner Cousine kam irgendwie aus London wieder und hat gesagt, da gab's Pulled Pork, das ist der Shit, das müssen wir mal machen. Und der war Schlosser. Der hat dann einen Smoker gebaut und
geil.
Ja, parallel ist dann auch dieses Steak-Thema entstanden. Ne? Das ist, ich bin Dozent an der Fleischsommelier-Schule in Augsburg und unterrichte da die Metzger und die Leute, die halt Fleischsommelier und Grillmeister werden wollen bei dem Thema. Wir haben halt da was geschaffen, was es so vorher noch nicht gab. Das war halt unser Steak-Tasting, was wir dann ins Leben gerufen haben. Wir saßen auf einem Whisky-Tasting. Irgendwie habe ich mir gedacht, das ist die Idee, wie ich es schaffe, meiner Frau zu erklären, dass ich jetzt Fleisch für 500 Euro pro Kilo bestellen möchte. War halt vollkommen unrealistisch damals. Ne? Wir waren noch komplett im Aufbau und da waren 500 Euro noch echt viel. Und ja, da hat das dann angefangen. Und von da aus ging es dann immer weiter. Und seitdem, mittlerweile ist es fast unser Hauptgeschäft, dieses Barbecue- und Steak-Thema.
Das ist spannend. Also das heißt, diese Fleischaffinität und auch Entwicklung zu dem Punkt, wo wir jetzt hier stehen oder wo ihr hier steht, hat tatsächlich auch hier begonnen. Also du warst jetzt nicht vorher, wo du sagst, Wolfsburg, wo auch immer du jetzt vorher warst, wo du sagst, hey, das mit Grillen und Smoken ist schon eine geile Nummer.
Ich war immer derjenige, der am Grill stand und ich habe auch damals, auch in meiner Studentenzeit, war ich schon bereit, Geld für Fleisch auszugeben. Ja, ich hatte Kumpels, die haben dann irgendwie lieber den dritten Döner irgendwo gegessen und ich bin halt losgegangen und habe mir dann irgendwo auch mal ein Supermarktsteaks waren das halt. Ja, damals waren ja Rindersteaks schon was echt Teures im Vergleich zu dem, was du dir sonst so reinziehen konntest als Student. Und dann habe ich irgendwie auch meine Leidenschaft da gefunden und weiterentwickelt. Wir hatten irgendwann mal lag in irgendeiner anderen Fleischzeitschrift lag mal so ein Beiheft von Otto Gourmet mit dabei. Die haben das ganz lange schon gemacht, dieses Edelfleischthema. Und das lag dann immer bei uns im Klo rum und die Leute haben es halt durchgeblättert und das hast du immer so geguckt, oh, Fleisch für 350 Euro pro Kilo, irgendwann willst du sowas mal essen, ja. Und der Gedanke hat sich da irgendwie festgesetzt und so ist das dann immer weiter geworden.
Das
immer
ist echt spannend. Also das war mir, siehst du, da, ich lerne auch dazu gerade. Also das war mir neu, war mir noch nicht bekannt, dass du hier quasi erst in dieses Thema so krass reingewachsen bist. Das ist schon, aber das heißt, du bist kein gelernter Koch demnach?
Nee, ich bin kein gelernter Koch.
Okay.
Ich sage das auch immer ganz offen und ehrlich, wenn die Leute mich fragen. Ja, ich meine, ich stehe da vor 35 Metzgern, zum Teil die besten Metzger, die wir irgendwie in Deutschland haben, die diese Kurse da irgendwo besuchen. Und ich sage das mittlerweile mit Zuversicht auch einfach schon vorher, dass ich einfach kein Koch bin, kein Metzger bin, aber ich habe mich sehr, sehr tief in dieses Thema eingegraben und probiere auch immer ganz ehrlich und offen mit umzugehen. Was mir halt hilft, ist einfach das bisschen Verständnis, was ich aus der Uni mitgenommen habe über so physikalische und chemische Prozesse. Kochen ist ja, oder Kochen und Fleisch, was da irgendwie passiert, ist ja im Prinzip nichts groß anderes als irgendwie ein bisschen Physik und ein bisschen Chemie und das auf keinem allzu tiefen Level, das muss man auch dazu sagen. Und das Erklären dessen, das ist dann halt irgendwie so mein Steckenpferd geworden. Ne? Wie man.
Ich glaube, auch von denen ist keiner dabei, der dann sagt, oh, der ist kein Koch und die lasse ich mir nichts sagen, oder?
Also nee, zumindest sagen sie es nicht öffentlich. Also da wird bestimmt mal einer dabei sein, der mit der Meinung, die ich irgendwie vertrete oder mit dem, was ich erzähle, nicht zufrieden ist. Aber das ist halt auch ganz normal. Ne? Ein bisschen polarisiert das immer.
Genau. Und ich meine, also ich sehe es zumindest so, ich finde immer Leben und Leben lassen. Also weißt du, wenn man eine andere Meinung vertreten kann und auch verargumentieren kann, ist das ja legitim. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Also wenn wir Kurse geben, ist es auch so. Ich sage das jedes Mal vorher, wir geben unsere Philosophie weiter an euch. Wenn jetzt hier einer dabei ist, der sagt, ich mache es aber anders und für mich funktioniert das super,
Auch in Ordnung, ja. Ich meine, es gibt Leute, die mögen verbrannte Steaks, es gibt Leute, die mögen durchgebratene Steaks und es gibt Leute, die mögen aufgewärmtes Barbecue.
Ja.
Ich probiere es halt einfach anders zu machen. Ja. Ich probiere immer ganz offen und ganz ehrlich zu sein und da kommt halt dann manchmal auch was bei raus, was den Leuten nicht schmeckt im übertragenen Sinne. Ja. Also eher im Kopf halt nicht schmeckt, weil gerade in der Fleischwelt ist halt viel mit Mythen und mit Dingen, die irgendwie...
Genau, das, ich glaube, das polarisiert halt schnell. Aber das ist, glaube ich, in jeder, wir nennen es mal, Nerdbranche so.
Ja.
Bei uns ist ja nicht anders. Ne? Also es ist teilweise auch katastrophal, wo du wirklich dich fragst, warum muss es so engstirnig ablaufen? ist bei uns zumindest ganz extrem. Ich weiß nicht, ob die Fleischszene da auch so ist, aber bei uns ist wirklich so, ich sage mal, wie bei den Frauen diese Stutenbissigkeit so, weißt du, so der eine macht was anders und dann wird sofort eigentlich eher negativ geredet, bevor man überhaupt sagt, das gucke ich mir mal an, vielleicht ist es gar nicht so blöd, was der macht, sondern lieber erstmal, nee, es ist alles Bullshit so.
Ja, das hast du in der Fleischbranche extrem. Ich meine, es gibt immer noch hochdekorierte Fernsehköche, die was davon erzählen, dass wir beim scharfen Anbraten vom Steak irgendwie die Poren verschließen. Mhm. Ja, und das ist halt einfach Bullshit. Das ist nicht die Realität, was da passiert. Und da geht es ganz viel weiter. Und wenn man dann probiert, das Ernsthafte und Ehrliche, den Hintergrund irgendwie in den Vordergrund zu stellen, dann überfährt man halt auch mal die Meinung oder Dinge von, was die anderen schon seit langer, langer Zeit vertreten haben. Und dann gibt es halt auch manchmal Reibungspunkte. Aber ich sage immer, man kann darüber reden und am Ende muss man die Wissenschaft zitieren und sich angucken, wie es halt irgendwie im Hintergrund wirklich aussieht. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann mache ich ein Experiment dazu und gucke mir halt an, ob es wirklich einen Unterschied macht.
Das ist aber auch genau das, was ich immer so favorisiere in jeder Branche eigentlich, wo man sagt, probier es doch einfach mal aus.
Ja, so, ne? Das machen die wenigsten, das ist leider schade.
Genau, ne? Das ist total schade.
Man ist so ganz oft in seinen, auch meine Meinung hat sich im Laufe der Jahre ganz oft geändert. Mhm. Ja, das gehört
ist auch
ja
keine auch Schande.
Zu so einem Prozess dazu, dass du dich weiterentwickelst und dass du einfach guckst irgendwie, hey, das hat lange Zeit geklappt, jetzt habe ich es mal anders gemacht, hey, das ist auch cool. Und vielleicht ist das dann irgendwie der neue Weg.
Ja, wahrscheinlich war das auch so ein bisschen, ihr habt ja vor kurzem ein Video hochgeladen mit den Steak-Mythen.
Oh ja.
Das war wahrscheinlich auch so. Aber das finde ich ja toll eigentlich, ne? Weil also erstens greift man viele Punkte auf, die, wie du sagst, überall so für manifestiert gelten. Ja, jeder sagt, das muss so sein, gibt's keinen anderen Weg. Und dann guckst du es dir an, sagst so, hey komm, selbst wenn es mal nicht so gemacht wird, wird es trotzdem geil, ne? Oder kann es geil werden, wenn es nicht total verballerst
irgendwie. Ja, es ist halt wichtig, worauf es am Ende ankommt, ne? Ich weiß jetzt, ich habe von Autopolieren nicht viel Ahnung, aber kannst dich halt jetzt nicht hinstellen und sagen, ich nehme jetzt heute mal Sand.
Genau,
ja, das richtig. Wird dann irgendwie schwierig, weil dann hast du am Ende, ne? Aber vielleicht hast du dann auch eine geile Struktur am Auto, die trotzdem gut ist, ja? Und fahren kannst du immer noch, glänzen wird es halt nicht mehr, weil es ist vielleicht ein bisschen
Also bei uns in der Branche gab es irgendwann mal einen Punkt, da hat jemand ein Video gemacht, wo er gezeigt hat, dass er mit Wasser poliert.
Ja.
So, und erstmal denkst du, was denn das für ein Vollidiot? Ja, also was mit dir? So, aber dann wurde dir klar, dass es gibt ja ein Poliermedium, ein Polierschwamm, der eine gewisse Härte aufweist, also eine Abrasivität, wie stark er auf der Oberfläche wirkt. Und da kannst du theoretisch draufspucken. Ja, solange das Ding nicht komplett furztrocken wie ein Lack läuft, sondern irgendeine Befeuchtung hat, dann ist die Power aus dem Polierschwamm halt da. Du brauchst nicht mal eine Politur. Natürlich ist es nicht der gangbare Weg, aber in der Theorie funktioniert es. So, wenn du das jemandem erzählst, dann sagst du mal, du hast doch nicht alle Lappen am Zaun, was laberst du für einen Quatsch?
Ja.
Dann zeigst du ihm das und denkst so, oh, interessant. Ja, warum? Probier's doch erstmal aus. Weißt du, bevor du draufhaust, einfach mal sagen, komm, ich lass es mal wirken. Und du musst es ja nicht machen. Das ist ja okay, ne? Wie bei deinem Steak-Thema. Ja, du musst nicht vorher pfeffern und in eine kalte Pfanne schmeißen oder was auch immer. Ne? Das ist doch feel free. Die Welt ist frei. Also von daher, aber okay, das jetzt bin ich zumindest mal ein bisschen im Bilde, wie du zu dem Thema gekommen bist, weil das Ich wollte dich das nur fragen, weil ich finde es ja auch super spannend. Ich habe damit überhaupt keinen Bezug, außer dass ich in Vegas mein Geld immer an Spielautomaten verliere. Aber das heißt, wenn du sagst, du hast erfolgreich Poker gespielt, heißt, wenn man das so sagen darf, du hast eigentlich keinen anderen Job gebraucht, weil es so ertragreich war in dem Moment? Oder ist es nur...
Ich war Student, ne? Ich habe halt ein bisschen Studentengeld von meinen Eltern gekriegt und auf einmal saßen wir da und es ist halt beim... Normalerweise hast du beim Glücksspiel einfach keine Chance.
Ja? Genau.
Weil du musst halt einen Code schlagen und der ist immer so kalkuliert, dass du halt nicht gewinnen kannst, auf die lange Sicht gesehen. Genau. Ja? Beim Pokern spielst du halt aber gegen Menschen. Und natürlich geht immer ein Teil des Geldes sozusagen an die Bank, aber dadurch, dass du gegen Menschen spielst und wenn die halt nicht richtig spielen, dann hast du halt einen Vorteil denen gegenüber. Und wenn der Vorteil groß genug ist, dann spielst du Geld in deine Kasse. Ja? Mhm. Und gerade in so diesen unteren Limits ist es halt oft so, dass es halt von vielen einfach wie Zocken wahrgenommen wird. Ja? Und die Leute, die dann zocken und die Entscheidungen fällen, die eben halt öfter mal nicht zu ihren Gunsten ausgehen, das ist so ein bisschen wie eine Münze flippen. Und die Münze hat aber ein bisschen mehr Gewicht auf der einen Seite. Sie wird trotzdem oft genug auf der anderen Seite landen, sodass die Leute sagen, hey, das ist doch ein 50-50. Aber wenn du die Münze oft genug drehst, dann kriegst du da halt am Ende auch Geld raus. Ja? Und ich habe halt viel Limit-Poker gespielt und Turniere gespielt. Und am Ende des Tages war es so, dass ich so... Im Schnitt hatte ich irgendwie 2.000-3.000 Euro in guten Monaten.
Okay, aber das ist schon mal zum Überwasserhalten.
Ja, es gab auch Monate, wo da nichts kam. Das war dann auch so der Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, hey, vielleicht ist das doch nicht so die Welt, weil Glück kommt in Wellen. Ja. Das merkt man dabei ganz, ganz stark, wenn du halt irgendwie aber eine Million Hände gespielt hast und dann siehst du, ob du gut spielst oder ob du nicht gut spielst. Ja. Und Das ist,
ja. Aber rein online oder bist du auch irgendwo hin, hast du am Tisch?
Ich habe auch ein paar kleine Turniere gespielt, aber nichts Großartiges.
Okay.
Also ja, das meiste war wirklich online und das meiste war Cash Game. Grinden haben wir das immer genannt. Grind. Du sitzt da und hast halt irgendwie deine Wahrscheinlichkeiten im Kopf und deine Starthände, was du spielst, auf welcher Position und dann noch mit Programmen im Hintergrund, die tracken, ob du jetzt gegen jemanden spielst, der auch ein Regular ist, und dann suchst du dir halt die Tische aus, wo möglichst viele Noobs sitzen. Nur manchmal erkennt man das relativ schnell, und wenn du nicht merkst, wer der Noob ist, dem du das Geld wegnehmen kannst, dann bist du der Noob und dann solltest du halt lieber schnell gehen. So sagt man das halt, das in der Pokersprache.
Okay, ja, ich bin da komplett raus. Also Poker war nie ein Thema für mich. Also wie gesagt, ich bin ja oft in Vegas gewesen und dann, jo, gehst halt an den Einarmigen und also heute nur noch Knöpfautomat, und dann machst du halt mal ein bisschen Spaß, und wie du schon sagst, meistens gewinnt die Bank. Also ich bin, glaube ich, zweimal aus Vegas mit Plus zurückgekommen und das war's. Also sonst immer nur. Und ich finde auch da eine gefährliche Sache, du brauchst halt Limits.
Ja, du brauchst Limits, man muss sich sehr stark kontrollieren, ja. Man muss auch seine eigenen, ne, man sagt beim Poker, man geht tilt, wenn man dann Entscheidungen fällt, weil die anderen gewinnen halt trotzdem, auch Klar. Wenn sie blöde Entscheidungen machen, Klar. Ja, manchmal sogar öfter, als man denkt, und das muss man halt dann auch abkönnen, und wenn du dann im Kopf leichtsinnig wirst und einfach Sachen machst, die dann nicht dazu passen, dann Genau. Verlierst du, dann wirst du halt auch zum Fisch, so
ja, haben wir ja,
das
klar.
immer gesagt. Das ja, es gibt halt Sharks und Fishes bei der ganzen Geschichte, und ja.
Ja, aber ja, also ich war zum Glück immer stark genug. Also wir sind wirklich immer nach Vegas und haben gesagt, das ist unser Spielgeld und das setze ich fest. Und es war wirklich im Vergleich zu dem, was die Leute da umsetzen, war das eher so Taschengeld vom Kind, so ungefähr. Also schon ein paar hundert Dollar irgendwie. Aber dann war es auch weg. Wenn es weg war, war es weg. Ich habe mir das dann eingeteilt. Mir war es eigentlich viel entspannter. Da kriegst du ja da und deine Drinks am Automaten. Ne? Da kommen die Waitress vorbei und sagst, was willst du trinken? Dann haust du dir drei Long Island Iced Tea rein für $5 Einsatz, und dann ist es ein guter Abend gewesen. Und wenn dann doch mal was rumkam, cool. Und wenn nach der Woche dann die 300-400 Dollar weg waren, dann waren sie halt weg. Dann bin ich aber nicht zum Automaten und habe gesagt, gleich hole ich es wieder rein, sondern da musst du halt straight sein und sagen, nee.
Ja, ist schon was, ich meine, Spielen ist halt, ne, das ist, macht ja auch süchtig irgendwie, dieses Erfolgserlebnis, und es gibt viele, die das irgendwie nicht verstehen. Ich sag so, Poker ist wahrscheinlich, abgesehen von Blackjack, da gibt's auch so ein paar Möglichkeiten, wenn du Karten zählst, glaube ich, aber ansonsten ist das Einzige, wo du am Ende auch ein Plus rausgehen kannst. Aber es sind die wenigsten, ja, die meisten spielen es, weil es halt ein Game ist, und die meisten nehmen ihr Geld und bringen es dahin, und das ist dann am Ende weg, und es gibt ein paar, die irgendwie dann auch da im Fernsehen gehypt werden bei diesen Riesenturnieren, und die da immer wieder drin sind, die das Thema halt verstanden haben, aber ich weiß nicht, wie es dann wirklich von den Prozenten her aussieht. Wahrscheinlich sind es aber so, dass es eher so 95% sind, die nicht im Plus landen am Ende des Tages.
Ich möchte es auch, dass es so ist, ja. Aber spielst du heute noch?
Nur ganz gelegentlich. Okay. Manchmal mit meiner Frau so ein bisschen online auf der Couch. Echt, irgendwie sowas. Okay. Ja, aber
auch nur just for fun.
Auch nur just for fun, nur um wenig Geld. Und wir haben hier so manchmal ein paar private Pokerrunden. Ach, cool. Aber da geht es halt nicht wirklich darum, unseren Freunden Geld wegzunehmen oder sowas. Ja, da trinkt man dann auch mal einen Schluck, und dann ist das auch eher eine lustige Fun-Runde. Und,
okay. Okay, cool. Aber das war auch mal interessant. Das ist, was ich, um mal wieder zurück zum Gastronomischen zu kommen, wenn wir nochmal den Burggraf nochmal in den Ring schmeißen, würdest du sagen, du hattest damals schon einen ähnlichen, vergleichbaren Qualitätsanspruch wie heute an das, was du gemacht hast? Oder was, also ich will damit nicht sagen, dass du damals gesagt hast, Qualität war egal, aber war es vielleicht damals eher kompromissbehaftet, weil es eben nun mal eine klassische Gastronomie war, oder spielt das eigentlich keine Rolle?
Also wir haben das, ich habe das Ding hier übernommen, und wir haben halt relativ viel Convenience-Essen serviert, ja. Mhm. Und das war für mich der Punkt, wo ich sagte, das kann es eigentlich irgendwie nicht sein. Ne? Den Eimer aufmachen und dann, wir haben dann irgendwann frisch angefangen zu kochen. Mein Onkel war damals mein Mentor und hat gesagt, das ist schwierig mit den Personalkosten. Ich habe aber dann, als ich gepachtet hatte, irgendwann nach 2 Jahren, habe ich dann gesagt, ich probiere das jetzt, ich will, dass wir es frisch machen. Und das ist das, was funktioniert hat. Wir haben unseren Umsatz für einen bestehenden Laden, der seit drei Jahren im Prinzip schon lief, dann in relativ kurzer Zeit, in 5 Jahren, fast verdreifacht auf unterschiedlichen Ebenen. Ja.
Okay.
Und das, glaube ich, das kam darüber, dass wir eben frisch gekocht haben, dass wir Wert gelegt haben auf qualitative Produkte. Und also da kam aber auch erst irgendwie dieses Qualitätsdenken. Vorher beim Pokern und in der Dings, ich habe immer schon gute Sachen gemocht, das war keine Frage, aber das musst du halt auch am Ende leisten können. Ne?
Das ist klar.
Der Punkt zu merken, dass Qualität was kostet und dass du am Ende eigentlich vielleicht weniger bezahlst, aber ich habe da immer noch so ein paar Probleme, sagen wir mal, so Messer. So, ne? Ich brauche halt so Schneidebretter mittlerweile, das Grills ist so ein, was, wo ich dann ja, vielleicht auch mal drüber bin über dem Thema.
Ja, das geht aber auch schnell, ne?
Ja.
Also das schon. Aber okay, aber das genauso hatte ich gemeint. Also weißt du, dass man sagt, okay, am Anfang war es vielleicht so ein bisschen, wo man sagt, ja, du musst halt irgendwie so eine Waage halten, weil natürlich ist Convenience wahrscheinlich in der Regel auch, ich bin ja Laie, mutmaßlich deutlich günstiger unterm Strich.
Ja, der Einkauf ist nicht günstiger. Also im Einkauf sind Convenience-Geschichten schon teurer, wie wenn du es selber machst, aber du kannst halt besser skalieren. Ja?
Ah, okay.
Du kannst halt, wenn du sagst, du hast an einem Tag 50 Gäste, am nächsten Tag 150 Gäste und willst ein frisches Konzept irgendwie verdreifachen, dann hast du halt auch dreimal so viel Arbeit. Und das ist das, was oftmals schwierig ist. Weshalb, ich meine, mittlerweile ist dieses Convenience-Ding einfach etabliert. Ja? Es ist ganz viel, wo man einfach nicht mehr wirklich selbst gekochtes Essen hat, weil es einfach vom Personalaufwand fast nicht geht. Wir haben ja kaum noch Leute, die wirklich kochen, ne? Außer jetzt mal in diesen ganz gehobenen Fine-Dining-Geschichten in der Sterne-Gastronomie. Aber du musst wirklich lange suchen, wenn du echt und frisch gekochtes Essen zu einem einigermaßen vernünftigen Preis überhaupt noch finden möchtest. Das gibt es nicht mehr so viel.
Finde ich aber auch eine gute Botschaft mal nach draußen, weil, also ich kenne es aus dem Bekannten- und Freundeskreis, auch Familienkreis, wenn man mal essen geht und dann kommt dann oft mal so ein Spruch, oh, das merkst du, das ist aus der Tüte oder das merkst du, das ist fertige Bratkartoffeln oder wie auch immer.
Ja.
Verstehe ich schon den Punkt und ich glaube, dass es auch Leute einschätzen können, darum geht es auch gar nicht, aber ich finde, man macht sich genau über dieses Thema überhaupt keine Gedanken, weil es ist nicht, also ich hatte jetzt auch gerade gedacht, das ist eine Kostenfrage, so ist es aber vordergründig gar nicht. Also natürlich im Nachgang schon, wie du es gerade erklärt hast, aber die Leute machen sich ja keine Gedanken drum, weil es wird ja direkt negativ behaftet. So, ja, das ist aus der Tüte so. Aber warum ist es denn so? Weil er vielleicht kein Personal hat, weil er vielleicht das gar nicht darstellen kann in seinem Betrieb mehr. Das ist nicht, weil er sagt, hey, ich habe Bock hier, ich sag's mal, überspitzt Trash zu verkaufen, sondern er muss es vielleicht machen.
Und du hast auch eine höhere Produktqualität, Konstanz. Ja, also wenn du es richtig gut selber machst, dann merkst du auch, dann sind da manchmal auch Fehler mit dabei. Ja, manchmal ist da ein bisschen mehr Salz, ein bisschen weniger Salz dran. Wenn das irgendwo aus der Fabrik kommt und einfach immer gleich ist, dann haben die Leute, das ist auch der Grund, warum so Dinge wie McDonald's und sowas funktionieren, weil du kannst egal wohin gehen und du weißt halt, yo, du wirst deinen Burger im Regelfall durch das System, was die einfach verfolgen, so bekommen, wie du ihn woanders auch in Deutschland zumindest mal bekommst. Länderübergreifend ist da immer noch mal ein bisschen Unterschied drin.
Das stimmt,
aber im Großen und Ganzen hast du eine sehr, sehr hohe Produktkonstanz durch die ganze Geschichte. Ne? Du machst einen Kombidämpfer auf, schiebst das rein, schmeckt immer gleich und das kann halt dann auch XY machen, ohne dass er das Rezept kennt. Ja? Und das frische Kochen ist da schon was auch mehr Varianz und mehr Schwingung mit reinbringt.
Also ich verstehe beide Seiten. Ich persönlich finde es auch echt schade, dass das so ein Weg ist. Also ich finde, dass wir hier auf dem Weg sind wie USA. Ich hatte mal so mein Aha-Erlebnis, wo wir unseren Geschäftspartner in Florida besucht haben und der wollte uns zum Essen einladen. Und da sagt er, wo wollt ihr hin? Da gibt es ja 1000 Ketten, Applebee's, wie auch immer sie alle heißen mögen. Und die kenne ich alle, die sind auch top, ne? Genau wie du sagst, überall gleich. Und habe ich gesagt, habt ihr nicht so ein geiles Family-Restaurant irgendwie so, ne? So richtig schön lokal, muss nichts fancy sein, einfach geil lokales Essen machen. Und hat er mich angeguckt und sagt so, boah, keine Ahnung, müsste ich gucken, weiß ich nicht, wie Amerikaner machen sowas nicht. Dann sag ich, wie macht die sowas nicht? Sagt er, der Amerikaner ist so gestrickt, genau das, was du gerade als Background dazu erzählt hast, der will, egal ob an der Südküste, Ostküste, Westküste ist, scheißegal, wo der unterwegs ist, der sagt, wenn ich in meine Applebee's oder in meine Chili's oder sowas reingehe, weiß ich, ich habe die gleiche Qualität wie bei mir vor der Haustür. Ich habe keine Überraschung, ich habe keinen Bock auf Überraschungen, ich habe keinen Bock auf Experimente. You get what you pay.
Ja, die Ketten ziehen das eigentlich durch, ne? Und da ist das Thema Systemgastronomie schon relativ stark. Ja. Weil mittlerweile gibt es da hier diese, wie heißt diese Pizzabude, die überall jetzt ist? Oh, Orangerie?
Nee. Ach so,
da gibt es irgendwo so ein Pizzakonzept, was jetzt überall
unter. Aber nicht Osteria, meinst du nicht, oder?
Doch, das war, ja. Also, wo du sagst, das ist halt dann, du weißt, die Pizza da ist gut, die wird halt immer so gemacht und dann gibt es das in unterschiedlichen Läden. Hier Timberjacks macht jetzt hier bei uns in Bensheim bald auf. Das ist auch so ein riesen Barbecue und ist so ein Steak-Ding, wo du einfach, ne, da kannst du hingehen, da weißt du, das ist einigermaßen, wenn du zu einer random Burgerbude gehst, dann kann das schon geil sein, aber das kann halt auch richtig Schrott sein.
Ja, genau.
Und das ist das, was die Leute halt suchen, glaube ich, ja.
Was ist so deine Art?
Ich suche eigentlich immer nach den Kleinod-Geschichten. Ja, wenn ich irgendwie was suche, dann musst du dich halt damit beschäftigen. Ja, dann musst du gucken, dann musst du Kommentare lesen, dann musst du schauen, wie sind die Bewertungen, wie lange ist der Laden irgendwie am Markt. Ja, klar gibt es so ein paar gehypte Dinger, wo man immer mal hingehen kann, die man dann irgendwo kennt, wenn man sich in der Szene irgendwie bewegt. Aber ich suche gerade, wenn ich selber essen gehe, suche ich eigentlich so nach den Dingen, die gerade versuchen, in die hohe Gastronomie vorzudringen. Weil das ist meistens vom Preis-Leistungs-Verhältnis her noch einigermaßen sinnvoll. Mhm. Wenn die probieren, einen Stern zu bekommen, dann ist das was, ganz oftmals so für relativ wenig Geld, also jetzt nicht für jeden, aber ich sag mal so für 100 Euro irgendwie, wenn wir ein Menü essen gehen, das ist so das, was ich mit meiner Frau ganz gerne mal zwischendurch mache, dann hast du da halt Leute, die sich wirklich, wirklich anstrengen und die einfach was bewegen wollen. Oder eben so ganz spezielle Sachen, wo du weißt, halt, da wird frisch gekocht. Das sind dann aber auch Läden, die sind eigentlich immer voll.
Ah, okay. Bist du da ein schwieriger Gast? Nee. Also nicht dem Gastronomen gegenüber, dass du wirklich picky bist und sagst so, weil du es könnte ich besser oder?
Nee, gar nicht. Ich gehe kein Steak essen. Ja.
Okay.
Also, weil das habe ich einfach auch drüber. Ich gehe jetzt nicht in ein normales Steakhouse. Ich wollte auch nie ein Steakhouse-Konzept hier irgendwie fahren. Ich wurde ganz oft schon gefragt, warum machst du denn kein Steakhouse? Ich sehe da einfach viele Probleme, aber bei Steak bin ich durch. Ich gehe dann oft halt Fisch essen oder Und klar, wenn es mal nichts ist, dann ist das halt auch mal nichts. Mhm. Aber ich bin da niemand, der sich da groß beschwert oder sowas.
Nee, ich meine also, dass du extrem kritisch für dich bist. Also, weißt du, weil du halt nun mal die Gastronomensicht hast, dass du reingehst und ich übertreibe mal, dass du den Teller sezierst. Sagst, oh, das war jetzt nicht so und da hätte er länger braten müssen, was auch immer. So,
nee, also, gar nicht. Da akzeptiert man auch Fehler. Aber ich weiß ja selber, wie es ist. Ja, du kannst nicht jeden Teller auf den Punkt so perfekt rausgeben. Ja, auch. Ein Steak hat ja immer unterschiedliche Segmente, wo es irgendwie gut oder wo es nicht so gut ist, wo du es schneidest. Und klar, wenn ein grober Fehler drin ist, dann ist halt blöd. Klar. Aber am Ende des Tages bin ich da, glaube ich, sehr... Die Leute wollen auch nie für mich grillen, weißt du? Ich werde ganz selten zu so Grill-Events eingeladen, weil die Leute immer sagen, ja, nee, das geht doch nicht, für den kann ich doch nicht grillen. Und ich so, doch, ich bin total anspruchslos. Ja? In der Familie ist das kein Problem. Da gehen wir auch oft einfach flach grillen und ganz klassisch. Also, ja, meine... Im Umfeld unserer Familie, da kommen halt ganz normal Nackensteaks, Grillfackeln, da ist mein Rindersteak, alles gut. Ich bin da nicht so, dass ich sage, oft so, ne, der Schuster hat die schlechtesten paar Schuhe, das probiere ich gerade so ein bisschen zu vermeiden und meinen Ernährungsstil irgendwie vor ein paar Monaten ein bisschen umgestellt. Aber ich habe sonst auch echt, ich habe auch so eine leichte, darf ich jetzt gar nicht so laut sagen, vielleicht bereue ich das irgendwann mal, aber ich stehe auch auf Fast Food.
Ja, echt?
Ja, jetzt in die letzte Zeit nicht mehr, weil ich probiere halt irgendwie wenig Zucker zu essen und so Sachen. Ja, das ist dann schon was, wo Fast Food einfach schwierig wird. Aber ich hatte eine sehr, sehr bunte Fastfood-Vergangenheit. Das muss man mal ganz offen auch aussprechen.
Aber also, wenn wir jetzt schon so offen reden, also wirklich so die, ich nenne es jetzt mal die unterste Schiene, wo ich jetzt, darf man ja sagen, Burger King, McDonald's dazu zähle oder dann schon zumindest besseres Fastfood, nennen wir es mal so.
Nee, ich habe auch schon einige McDonald's-Burger gegessen. Ja, ich hab so einen Standardspruch bei meinen Buffets, wo ich immer sage, Leute, sagt mir Bescheid. Ich will, dass ihr satt hier rausgeht. Ja, es wäre mir urpeinlich, wenn wir uns dann nachts bei McDonald's treffen würden. Und dann sage ich immer McDonald's, weil eigentlich fahre ich lieber zu Burger King
als
zu
McDonald's. Das verstehe ich.
Wie gesagt, jetzt die letzte Zeit wirklich gar nicht mehr, aber ich bin halt auch viel unterwegs. Und wenn du dann irgendwo bist, so genauso wie es ist, weißt du, okay, holst dir da schnell ein belegtes Fleischbrötchen irgendwie mit Soße drauf, dass das ungesund ist, das weiß ich auch.
Klar,
und dass das kein kulinarischer Genuss ist, weiß ich auch. Aber
okay.
Das ist vielleicht so die Dark Side of... Darf man vielleicht, vielleicht solltest du es rausschneiden. Nee, lass es drin, es ist einfach ehrlich. Ja.
Wie heißt Guilty Pleasure, sagt man da, glaube ich, so. Ja, das ist, aber du, ich verstehe es auch. Also, wenn mir dieser Gedanke, dass es halt, muss man auch aufpassen, nicht, dass man verklagt werden, dass es halt eher Trash-mäßig ist oder Junkfood ist wahrscheinlich zumindest der richtigere Begriff, das ist mir auch bewusst, oder mir ist es sehr bewusst und darum gehe ich da nicht hin. Das ist so mein Thema. Also, ne, überhaupt nicht mehr, außer in den USA, wenn ich probieren will, wenn wir da unterwegs sind, wo ich sage, hey, die Kette kenne ich nicht und da gibt es schon echt geile Nummern, wo du wirklich reingehst, auch hier mit Secret Menu und sowas, das triggert mich halt total. Da kommst du da hin und sagst einen Burger an und der steht nicht auf der Karte und die wissen genau, das ist das fancy Teil und so, das ist schon cool. Aber ansonsten muss ich auch sagen, dann lieber eine richtig coole Burgerbude, so, ne, so Independent-Laden, so, das finde ich schon geil. Aber ansonsten, ich verstehe das komplett. Also man hat immer so im Hinterkopf, oh, das ist eher gerade nicht so gut, was du dir reinzimmerst, aber manchmal muss es auch mal sein.
Ja, manchmal hat man auch einfach Hunger, ne? Manchmal muss es schnell gehen. Und wenn du dann an einer Autobahntankstelle bist und hast die Wahl zwischen der Currywurst und irgendwie, ne, die vielleicht mal gut und mal schlecht ist, weil sie da einfach schon irgendwie sehr lange gewartet hat auf den jemanden, der sie isst. Ne? Oder du weißt halt, okay, ich habe wenigstens einen Burger, der ein bisschen frisch zusammengelegt wird. Ist es halt, dann... Wie gesagt, ist Vergangenheit, seit 2 Monaten mittlerweile probiere ich mich da wirklich auch anders zu ernähren, aber
Bist du zufrieden mit dem, nennen wir es mal mit der Umstellung, so wo du sagst? Also ich kann
nur sagen... ich habe viel Zucker vorher, also mein Tag früher war Kaffee, 2 Zucker rein, nächste Kaffee, 2 Zucker rein und dann habe ich oftmals erst mittags irgendwie nur so einen Mini-Snack in der Küche beim Kochen gegessen und dann halt auch viel abends gegessen, wenn du dann irgendwie runterkommst nach dem Service, ja. Und das habe ich halt mittlerweile, oder das probiere ich mittlerweile wirklich komplett zu ändern und bin da sehr zuckerfrei unterwegs, probiere wenig Mehl zu essen, habe früher auch gern Pizza und Nudeln gegessen, aber irgendwann kommt halt, ich bin jetzt noch nicht so alt, 43, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sich halt über sowas auch Gedanken macht.
Ja, und ich meine, das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Also ich finde, also wir haben gerade Parallelen in dem Bezug, ne, weil ich auch seit diesem Jahr extrem alles umgestellt habe und auch wegen Gewichtsverlust und so weiter und weil ich es bewusst so wollte, ne, letzte Woche, liebe Grüße, war ein Kunde im Laden, sagt so, du musst mal wieder mehr essen, ne? Du bist echt schmal geworden.
Sag ich. Sagen sie mir auch die ganze Zeit.
Ich so, ja. Nee, das war schon so gewollt. Ja, also ja. Ne, alles gut. Ja, aber also mir geht's echt gut dabei. Also finde ich super. Aber ich weiß auch, dass ich sowas wie, wir sind jetzt heute nicht nur wegen dem Podcast angereist, sondern wir hatten gestern, waren wir auch Gast auf einer schönen Veranstaltung hier, die wirklich großartig war. Also das war jeder, der da, ich mache mal eine kleine Werbung ganz kurz, die Kitchen Party von Meat Heaven wird mutmaßlich dieses Jahr nochmal wiederholt. Ziemlich sicher, glaube ich sogar.
Ja, Anfang Oktober wollen wir nochmal ran.
Schaut euch an, das Konzept ist der Hammer. Also komplett glücklich. Also, ne, und aber worauf ich hinaus wollte, die Freunde, die mit mir mit dabei waren, wir haben gestern auch dann so, jemand sagte so, David, der sieht aber echt, also im Sinne von gut, gesund, ja, der sieht aber echt gut aus irgendwie, ne? Der war auch schon mal ein bisschen so, aber jetzt guck mal hier, das sieht richtig. Einer sagte, er sieht aus wie der ältere Tony Hawk, meinte einer so, das fand ich geil. Ja, ich dachte, ja, gut, so ganz, aber das lag auch dran, dass du gestern super entspannt warst. Das
ja, war früher bisschen, war ich immer Carlsson vom Dach oder so Geschichten, die mir dann irgendwie an den Kopf kommen, ne? Oder ich meine, ich komm damit klar. Aber wenn es jetzt Tony Hawk ist, ist es auch in Ordnung.
Ist auch okay, ja, kann man, es gibt schlechtere Vergleiche. Aber, ja, nee, aber das, ich finde auch, dass wenn man so ein bisschen bewusst Sachen macht und dann darf man auch mal wieder die Guilty Pleasures einstreuen ab und zu. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass du nie wieder sowas machst. So, ne, das ist ja, also bei mir zumindest. Also ich will es auch gar nicht, weil es gibt zu viele geile Sachen.
Ey, wir haben auch jetzt gerade so ein Food-Test-Konzept mal gefahren bei uns auf YouTube, ne, wo wir dann los sind und irgendwelche Burgerbuden da, irgendwie Goldies uns in Frankfurt mal angeguckt haben. Ich finde das schon noch geil, ja. Also ich bin nicht so der Glutamat-Fan, aber am Ende des Tages, wenn das so richtig geil, saftig, sipschig und so ein fetter Burger irgendwie mit einem geilen Bun ist, Hammer, stich drauf, ja. Also würde ich auch nicht von der Bettkante schubsen.
Genau, ja, denke ich auch. Also ich glaube, das muss aber, für mich persönlich muss es ein gesundes Maß sein, einfach, wo man sagt, man kann schon drauf achten, aber ja. Kommen wir mal zur, wie ich es immer so schön sage, zur Analogie. Vom Meat Heaven zum Auto-Detailing, wenn auch du kein Auto detailst und exzessiv reinigst. Aber ich finde, gerade aus dem Business-Aspekt her, weil wir betreuen ja auch sehr, sehr viele gewerbliche Kunden bei uns und wir kennen alle auch den Struggle, den jeder so hat in seinem Business, was für Probleme gibt. Und da gibt es schon Analogien. Also einmal sehe ich halt immer genau diese Parallele mit diesem High-End-Thema, was es ja nun mal ist. Wenn wir über Fleischpreise jenseits von 100 Euro pro Kilo reden, rede ich persönlich zumindest von High-End-Preisen oder High-End-Niveau. Und das ist bei uns in der Autoaufbereitung halt auch so. Also du kannst halt auch um die Ecke gehen, zahlst 100 Euro und da ist dein Bus sauber. Kannst aber auch zu uns oder zu meinen Kollegen kommen und zahlst 1.000 Euro plus X. So, und das ist ja eine Spanne, die ist halt riesig. Ne? Und das ist ja bei euch nicht anders. Du kannst dein Steak irgendwo vom Schwenkgrill für, was weiß ich, 10 Euro essen. Ja. Oder halt nach oben keine Grenze. So, und jeder hat so seinen Struggle, eben seine Kunden zu bekommen. Das heißt aber für mich, ich kann es gleich aber mal zu sagen, ob ich richtig liege. Ich finde, ihr habt, so wie wir auch, ein spezielles Klientel, was eben nicht unendlich groß ist.
Ja.
Und es ist natürlich so, weil ihr habt. Also nicht nur die breite Masse erreicht ihn, natürlich auch nicht, weil es finanziell schon sehr preissensibel ist für viele Leute. Heißt, es ist ein Luxusprodukt schlussendlich.
Ja, am Ende ist es Luxus. Also ne, ein Barbecue-Buffet, die einfachen fangen bei uns so bei 70 bis 90 Euro an. Wenn du das mit den anderen Barbecue-Schuppen vergleichst, da wirst du halt auch mal für 30, 35 Euro satt, weil du eine dicke Platte irgendwo serviert bekommst. Ne? Ich probiere es halt sehr kompromisslos zu machen und einfach immer nach dem Besten irgendwie auch zu schauen. Und das ist dann was sich nicht viele auch dann wirklich leisten wollen. Ja, ich meine, unsere Fine-Dining-Sachen kosten auch mal irgendwie 100, 150 Euro. So ein Kurs bei mir kostet 200 Euro. Mhm. Wenn du zu Weber gehst, kriegst du einen Grillkurs auch mal für 80, 90 oder 120 Euro. Ja. Also da wird es dann irgendwann auch dünn und es ist nicht ganz so Mainstream beschrieben. Ja, kann man schon sagen.
War dir das bewusst, wo du diesen Weg eingeschlagen hast, dass es...
Ja, ich glaube, also ja, das war mir schon bewusst, dass wir ein Level anpeilen wollen, wo ich einfach sage, ich mache keine Kompromisse bei Qualität. Ja? Nicht bei der Zubereitung, nicht beim Einkauf. Ich kaufe halt nicht das Günstigste, sondern ich probiere immer das Beste zu kaufen. Und ich will eigentlich nie den einfachen Weg, sondern ich probiere immer den Weg zu wählen, der für mich am Ende das beste Produkt rausmacht. Ja? Nur mal beim Beispiel Barbecue. Wir machen viel Longjobs. Ne? Das ist so, das Garen von großen Fleischstückchen über einen langen Zeitraum, für die, die sich damit nicht auskennen, ja. Und lange Zeiträume sind dann irgendwie so 10 Stunden, die du irgendwie brauchst, bis so ein großes Stückchen weich geworden ist. Und das kannst du natürlich auch vorbereiten und auf der Veranstaltung wieder warm machen. Dann hast du aber ein Produkt, was wieder warm gemacht wurde, und wieder warm gemachtes Fleisch ist einfach nicht mehr so geil und nicht mehr so lecker, wie wenn du es frisch machst, ne? Wenn der Saft noch so richtig da drin steht. Und dementsprechend stehe ich dann halt auch im Regelfall bei den Caterings oder bei den Events, wo ich unterwegs bin. Ich bin auf so ein paar Gourmet-Festivals immer unterwegs in Deutschland. Da stehe ich dann halt auch als erster morgens um 4 Uhr an meinem Grill und mache mit Holzfeuer echtes Barbecue. Und das ist halt irgendwo so dieser Kompromisspart, den ich nicht eingehen möchte. Ne? Dann immer das Maximum da irgendwie rauszuholen. Und dass das nicht viele bezahlen wollen und dass das für viele irgendwie auch, ja, dass sie das nicht nachvollziehen können, das war mir, ja, wird mir immer mal wieder bewusst. Ja.
Aber shit, also das ist ja die perfekte Analogie eigentlich, ne? Weil bei uns ist es so, um das gegenüberzustellen, wir. Also ich habe tausende Beispiele, wie wir eine Aufbereitung machen und haben ein Auto da, wo ein Kunde einfach kommt und sagt, hey, die ganzen Kratzer aus der Waschanlage, das muss möglichst gut weg sein. So, wir polieren den sehr, sehr aufwendig und das Auto sieht so geil aus, dass jeder davor niederknien würde und sagen, was ist mit diesem Fahrzeug passiert? So, wir stehen aber dann und sagen, oh, das ist noch nicht perfekt. Da sind noch, wenn du je nach Licht guckst, siehst du noch ein bisschen Schattierung drin, da geht noch ein Schritt mehr, den der Kunde natürlich auch bezahlen müsste. Klar, machen viele den Fehler, die machen es trotzdem und lassen sich nicht bezahlen. Das ist dann wieder wirtschaftlich schwierig, ne? Aber gehen wir davon aus, der Kunde bezahlt es. Wir erklären es dem Kunden halt. Wir sagen, pass mal auf, da ist noch was, haben ganz spezielle Lampen, zeigen ihm das. Und natürlich sieht es der Kunde unter diesem speziellen Licht. Fakt ist aber, wenn ich das Auto in die Sonne rausfahre, gerade einen starken Metalliklack, der stark funkelt, das würde, außer ein Profi würde es nicht sehen. So, und das ist, finde ich, genau ein gutes Beispiel. Wenn, wahrscheinlich wäre es so, wenn du dein, ich sag mal, aufgewärmtes Brisket, das hört sich jetzt negativ an oder negativer als es ist, aber ein toll gemachtes, hochwertiges, eine Rinderbrust, für alle, die es nicht wissen, eine hochwertige Rinderbrust beispielsweise gemacht wurde und du wärmst sie nochmal auf an diesem Event, behaupte ich, dass ein Großteil der Leute das Ding trotzdem abfeiert.
Vollkommen.
Ne? Und das ist genau
auf
das.
Auf jeden Fall.
Genau das. Und du sagst trotzdem, nein, ich will es trotzdem nach meinem Anspruch perfekt haben, ich möchte das perfekte Produkt abliefern. Und das ist echt komplett vergleichbar. Das ist
ja, auch beim Wareneinsatz. Du kannst halt unterschiedliche Kategorien einkaufen und dann ist es halt so, dass ich sage, ich kaufe lieber das Beste und verzichte ein bisschen auf Marge und habe dann aber vom Gefühl her einfach das einfach Bessere, weil beim Barbecue geht es darum. Ne? Das ist immer so ein bisschen, irgendwann gab es mal so einen Film, da sitzen die beiden und sagen, das ist meine Barbecue-Soße und ich habe die beste Barbecue-Soße überhaupt. Ja? Und eigentlich ist das ja schon der Anspruch. Barbecue kommt ja auch so ein bisschen aus der Competition-Geschichte. Ja? Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dieses Competition-Barbecue, aber am Ende geht es darum, dass du sagst, irgendwie, ich will das coolste und leckerste Zeug von meinem Grill runterholen, was ich irgendwie mir vorstellen kann. Und ja, das ist das, wo du auch immer so schön sagst, da hat man halt entweder einen Nagel im Kopf oder eben nicht. Ne?
Genau, aber kannst du es so auch so ausdrücken, wie ich es jetzt ausdrücken würde, dass du sagst, diese letzte Meile ist nochmal die halt nochmal Arbeits-, Geld-, Zeitintensiv.
Vollkommen. Ja, also das ist das Arbeitsintensivste und das ist das Schwierigste und das ist bestimmt auch wirtschaftlich gesehen nicht der sinnvollste Ansatz. Ja, ja. Weil wenn du sagst, du gehst eher auf eine breitere Masse und gehst mit dem Preis runter, dann ist das was deutlich mehr Menschen anspricht und die sind auch glücklich. Ja, aber ich sag's immer so, wir kämpfen ja in der Gastro auch für diese Bewertungsgeschichte. Ne? Das ist uns wichtig und ich bin sehr froh über unsere Bewertungen, die wir haben.
Ja, 4,9 bei Google ist schon.
Ja, und wir haben nichts löschen lassen, nicht eine einzige. Das sind wirklich die echten Bewertungen, die bei uns drin stehen.
Das ist schon, spricht für euch. Also das ist. Ja, aber es ist genau das, genau so meinte ich halt, ne, mit dieser Analogie, das ist genau so bei uns in der Branche, wo jeder am Ende sagen könnte, kommt Deckel drauf, fertig, zahlt der Kunde, ich sag jetzt mal fiktive Zahlen, 300 Euro weniger für die Kiste. Und der wird trotzdem einen Knie vor dir machen und sagt, Mann, was hast du da gemacht? Das ist ein geiles Auto, danke, danke, danke. Und du sagst trotzdem, naja, eigentlich wäre da schon noch eine ganz große Schippe mehr gegangen. So, ne? Und das ist, also bei uns ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil du musst auf diesen Kompromiss eingehen, weil wir Kunden haben, denen wir es zwar erklären, die aber am Ende dann sagen, ja, habe ich verstanden, aber ganz ehrlich, den Nagel habe ich nicht im Kopf.
Ja, so. Es ist hier auch so. Ja, es ist auch wirklich, klar, wir schreiben Angebote, wir haben ja auch irgendwie Hochzeiten und sowas, ne? Und nicht jeder entscheidet sich für deutsches Fullblatt Wagyu Brisket, weil das halt das Beste ist. Das kostet halt einfach nochmal 20%, 30%, 40% mehr dann in dem Gericht. Und da sagen viele, nee, das reicht mir schon und ich brauche es nicht so. Oder es sind halt Leute, die sagen, ich kann das zwar schon schätzen, aber meine Familie, die ich halt mitbringe, die nicht. Ja? Und dann, es ist schon, man macht das für die wenigen Prozent, die das irgendwie zu schätzen wissen. Aber das sind auch die, die dann rauslaufen und es weitererzählen und sagen, hey, wenn du das Ende der Fahnenstange sehen willst, dann musst du vielleicht dahin gehen.
Ja? Das stimmt.
So, wenn jemand sagt irgendwie, ne, wo wird mein Auto so richtig, dann werden dann die sagen, dann geht's um Thomas.
Ja. Ja, aber das ist mir ein Riesenthema bei uns in der Branche tatsächlich, weil es gibt halt viele, die machen überhaupt nicht in diese Richtung, die machen halt wirklich nur Low Budget und raus damit. Und da ist es oft so, dass halt auch dieser Blick natürlich, das ist vermutlich bei dir auch so, gerade wenn du sagst, ich mache irgendwie in der Umgebung auch ein ganz ähnlich gelagertes Thema auf, man schielt ja schon auf den Wettbewerb. So, auch wenn es vielleicht gar kein Wettbewerb ist, wenn du sagst, der macht was komplett anderes. Aber du siehst dann jetzt bei uns als Beispiel wieder genommen, wir haben bei uns in der Region im Umkreis von 10 Kilometern mindestens 5 bis 8 Wettbewerber, die es aber nahezu alle auf einem ganz anderen, niedrigen Niveau machen. So, du fährst dran vorbei und siehst, da stehen die Autos Schlange vor der Bude, die wissen auch nicht, wohin mit Autos. Und wir kämpfen Woche für Woche um den einen Kunden, der sagt, ich mache das Ding bei euch.
So, aber bei dir kommen die Kunden auch weit Wege gefahren, um es so zu bekommen, oder?
Absolut,
ich meine, man streut dann halt deutlich weiter. Ja, das ist bei uns auch so. Wir haben Kunden, die kommen zu unseren Barbecue-Buffets. Ich meine, du hast auch nicht gerade den kürzesten Weg, aber wir haben Leute, die kommen regelmäßig irgendwie aus Stuttgart 200-300 Kilometer hierher gefahren. Ja, wir haben neulich jemanden beim Kurs mit dabei gehabt, der kam irgendwie aus Berlin 600-700 Kilometer hier runter gedüst. Und das ist halt wo die Leute dann wissen, ne? Wenn du es halt mal erleben willst, dann kannst du dahin gehen. Ja. Ist nicht für jeden. Das ist
Aber das ist eigentlich cool. Sowas gibt, also mir persönlich gibt es dann nochmal so einen extra Kick. Wir hatten 2 Workshops gehabt, da ist einer mit dem Flugzeug aus Schweden angereist und einer aus Österreich, aus Wien. Und der kam dann morgens an mit so einem Eurocar-Mietwagen. Sag ich, wo kommst du denn her? Ich bin gerade vom Frankfurter Flughafen gekommen. Sagst du, wie? Ja klar, meinst du, ich fahre von Österreich hierher? Nö, da fliege ich. Okay.
Ja, Muss man wollen. Das ist das größte Lob überhaupt. Ne? Ja. Ich habe neulich beim Steak-Tasting zum zweiten Mal, ich meinte, das habe ich schon mal gesehen. Ja, wir sind wieder hier, wir kommen aus der Schweiz.
Ah, krass.
Ja, ich so, ja okay, cool. Das ist eigentlich das, wo... So, ja.
Das ist schon krass. Aber siehst du auch, Details Barbecue, 2 Leute, einer kam aus Stralsund, auch nicht der allernächste Weg. Und wir haben, liebe Grüße, falls ihr den Podcast hört, auch Österreich, aus Wien Kunden dabei, die kommen hierher, um am Details Barbecue mitzumachen. Das ist schon... Also es ehrt euch und uns auch gleichermaßen, finde ich, dass die Leute allein für das Event diesen Weg auf sich nehmen und natürlich dann offensichtlich auch ganz zufrieden sind mit dem, was ihr macht. Also das ist schon. Aber siehst du, das sind so die Parallelen, die man da ziehen kann. Was für uns alle, glaube ich, schwierig ist, da haben wir auch schon mal privat drüber geredet, wir hatten es eben schon, das Stichwort Luxusprodukt. Das heißt, wir sind halt ersetzbar. Und das ist natürlich ein gefährlicher Grad. Das heißt, die Leute brauchen uns nicht. So drücke ich es hart immer aus. Also mich braucht niemand. No, natürlich, wenn das Geld da ist und die Leute sagen, ich möchte ein Auto auf dem allerhöchsten Niveau haben, alles klar. Wenn der aber sagt, hey, Geld ist gerade knapp, dann fahre ich halt weiter mit meiner dreckigen, unpolierten Rübe durch die Gegend. Es fährt trotzdem.
Ja, essen kann man auch woanders.
Genau.
Das ist, ne, also die Gastronomie ist in vielen Teilen ja auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung Allgemeinverpflegung abgerutscht. Ich meine, wenn ihr hier beim günstigsten Discounter einkaufen gehst, sondern irgendwie die Lebensmittelsupermärkte nimmst, wo es ein bisschen teurer ist, wenn dir anschaust, was du da für einen halbvollen Einkaufswagen mittlerweile auf den Tisch legst, dafür kannst du auch günstig in der Gastronomie noch essen gehen.
Genau.
Ja. Da hast du dann zwar auch Convenience-Essen und auch nicht die beste Qualität, aber satt bist du am Ende schon.
Genau. Und darum geht es ja im schlimmsten Fall.
Ja. Und gerade in so Krisenjahren, wenn es jetzt irgendwie Geld ein bisschen knapper ist und Inflation und alles Mögliche, da merkt man schon, dass das oben einfach stark wegbröckelt. Ja, auch die deutsche Wagyu-Szene, das ist gerade nicht spaßig. Ja?
Echt?
Ja. Das sind alles so High-End-Geschichten im Fleischsegment. Ich meine, die Tiere stehen oftmals sehr, sehr schön da und haben ein langes und ein tolles Leben und alles schön und gut. Aber trotzdem weiß ich, dass es vielen gerade nicht gut geht, weil einfach das höchste Segment, ne, das bröckelt immer von oben eine Stufe weiter runter. Die halt Wagyu für 200 Euro gekauft haben in Corona, weil sie das Geld eh nicht woanders ausgeben konnten, die kaufen sich das jetzt nicht mehr, weil das Geld ist knapper geworden und dann kauft man sich halt einfach nur so mal ein gutes Steak jeder geht so einen Step einfach nach unten, so wie es halt einfach auch gerade der Markt einfach fordert. Ja.
Das ist natürlich für den Selbstständigen schwierig.
Ja.
Das ist, und wir Das ist jetzt eine schwierige Frage, glaube ich, weil ich wüsste selbst auch nicht, wie ich sie beantworten würde aus unserer Perspektive. Wenn so eine fiktive Situation eintreten würde, wärst du bereit, selbst auf diesen Schritt zurückzugehen? Oder sagst du, dann musst du irgendwas ganz anderes machen, weil das ist, ist das falsche Ausdruck jetzt, das ist unter meinem Niveau, ist das falsche, aber das ist nicht dein Anspruch, zu sagen, was ich Convenience wieder anzubieten oder was auch immer.
Also Convenience anbieten, nein, das würde ich nicht tun, aber bei uns ist es so, dass wir auch gerade letztes Jahr dann eine Situation hatten, also wenn du einen Strich drunter ziehst, okay, Steuerberater sagt, du brauchst eigentlich mehr Umsatz. Ja. Mhm. Und wir haben einfach gemerkt, wir hatten ja diesen Umschwung von den 7% auf 19%. Wir mussten unsere Preise einfach anpassen, weil 12% weniger am Ende übrig geblieben sind. Und dann haben wir auch gesagt, was machen wir jetzt? Ja? Wir können nicht mehr irgendwie, wir wollten halt mehr High-Class-Veranstaltungen machen, wollten mehr schöne, feine Menüs kochen, die kosten aber irgendwie 100, 150 Euro pro Person. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir müssen es irgendwie anders machen. Wir brauchen was, was wieder mehr Menschen gleichmäßig anspricht. Ich will aber trotzdem meinen Qualitätsgedanken irgendwo beinhalten. Ja? Und dann haben wir hier bei uns gesagt, obwohl der Laden so schön ist, wir machen jetzt ein Fast-Food-Konzept.
Mhm. Ja? Ah, Beef und Buns.
Das war unser Beef und Bun-Thema, wo wir dann losgelegt haben. Und gesagt haben, wir machen einen Burger, aber wir machen den Burger so geil, dass er halt irgendwie, dass er halt passt. Wir haben Burger verkauft, der günstigste Burger ohne Beilagen liegt dann irgendwie so bei uns auch bei 15, 16 Euro. Aber ich habe mich halt jeden Morgen hingestellt und habe das Rindfleisch aus besonderen Fleischsorten selber durch den Wolf gejagt. Wir haben in der ersten Etage sogar, also beim ersten Mal sogar die Brötchen komplett selbst gebacken und haben dann aber auch 200 Burger am Abend in 3 Stunden rausgegeben. Ja, und das hat, also dann, wenn dann einen Schritt zurück, ja, aber trotzdem mit dem gleichen Qualitätsanspruch. Ja. Okay. Nur dann muss man sich halt eine andere Nische sozusagen suchen. Okay. In der Gastronomie geht das vielleicht besser als beim Autopolieren, weil du kannst ja nicht sagen, ich mach jetzt nur die Front oder mach jetzt nur den Innenraum. Ja, genau. Da ist es eher so ein ganzheitliches Thema. Wir sind dann einfach den Schritt zurückgegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt ein Fastfood-Konzept, sparen uns ganz viel Service. Die Leute kommen an einem Counter, bestellen sich einfach nur das Essen, setzen sich hin. Wir reduzieren den Service sehr, sehr stark, fahren dadurch die Auslastung einfach nach oben, haben halt nicht 40 Gäste, sondern haben halt dann auch unter der Woche irgendwie hier 100, 150 Gäste gehabt, die halt Burger gegessen haben bei uns.
Aber du sagst es schon richtig, in der Autopflege ist es relativ schwierig, weil mein Anspruch ist natürlich ein extrem gutes Ergebnis abzuliefern und das geht halt, wenn du das abspeckst, geht es nicht mehr. Ja. Da musst du in die Low-Budget-Richtung gehen und das ist, ich will gar nicht sagen, das ist unter meinem Niveau, das ist Quatsch, wir machen auch eine Brot- und Butter-Nummer für schmalen Taler, you get what you pay, aber der Rückschritt da weg davon geht nur, wenn du massiv in der Qualität einsparst, also im Endergebnis und das ist für viele, und da nehme ich mich nicht raus, wäre das ein komplizierter bis unmöglicher Schritt eigentlich. Wenn du es gehen musst, okay, aber was bei uns in der Branche, das würde mich auch nochmal deinen Blick drauf interessieren, vielleicht haben wir eine andere Blickweise, aber ich vermute ähnlich. Wir haben sehr, sehr viel mit Startups zu tun. Also wir haben sehr, sehr oft Kunden, die sich seit Jahren schon mit Autopflege befassen. Irgendwann kommen die an zu und sagen, ich mache jetzt den Schritt zur Selbstständigkeit, ich will Fahrzeugaufbereiter werden, ich sehe da einen Markt bei mir. Und wir haben es immer wieder, dass die dann zu uns kommen und unsere Expertise halt wollen. Ich meine, ich mache den ganzen Bums auch schon seit über 20 Jahren, also ein bisschen was weiß ich auch. Und dann sagen, ja, kann ich mal meine Preisliste schicken, was du so sagst. Ne? Und dann machen die das und dann guckst du diese Preisliste an und denkst so, was machst du da? Also wirklich, das ist weniger als Low Budget geht schon gar nicht. Ja, und meine Antwort ist immer, A, sind es meistens Nebenselbstständige, das heißt, die haben noch einen Hauptjob, wo sie wirklich echtes Geld verdienen. Ich sage dann immer, nutz doch deine goldene Situation aus und nimm die gleichen Preise wie wir, kassier unterm Strich mehr, weil du hast weniger Nebenkosten, es ist ein Nebenjob und so weiter, du hast nicht Miete und sonst irgendwas vielleicht, du machst es in der Garage und guck, ob es funktioniert. Weil ihre Antwort ist immer, ja, ich will mal klein anfangen, um ein bisschen Kunden zu generieren. Und meine Antwort dazu ist dann immer, wo ich sage, meinst du in 2 Jahren, wenn du aus einer, fiktive Zahlen, aus einer 100-Euro Aufbereitung auf einmal eine 1000 machst, sagt dann Liesin Müller, ach, passt immer noch. Oder wird die dir einen Vogel zeigen und sagen, sie haben jetzt um 300% die Preise erhöht, ich gehe zu ihnen nicht mehr.
Hast du in der Gastronomie auf jeden Fall, weil es gibt viele Leute, beschäftigen sich mit dem Thema Grillen und es gibt ein paar, die sind dann einfach unzufrieden mit ihrem Job und würden gerne raus aus dem Büro und haben halt eher Bock, das zu machen. Ja. Und dann fängt das ganz oft so an, kannst du mir mal hier für die Veranstaltung, ich habe eine Hochzeit, kannst du mir da mal was grillen für? Und wenn ich mir dann die Preisstrukturen angucke, sage ich so, ja, das ist eigentlich verramscht. Ja. Am Ende des Tages ist es halt ein Anspruch, den du da dann auch repräsentierst, wenn du irgendwie sagst, du machst jetzt hier ein Catering für 30 oder 40 Euro. Das kann am Ende gar nicht so funktionieren. Ne? Natürlich bleiben dann unterm Strich bei 100 Leuten, irgendwie bleibt da auch was bei hängen. Das ist gar keine Frage. Und auch so viel, dass die Leute sagen, hey, das ist super. ich weiß nicht, ob man das so, weil die haben ja auch am Anfang nicht die Nebenkosten, ja?
Genau,
und,
ja.
Und den Tross, den du irgendwie bewegen musst und Personal und sowas. Und ich weiß nicht, ob man das so wirklich gleichsetzen kann mit dem Autopolieren. Du kannst halt auch nicht anfangen als im Prinzip No-Name und sagen, ich hätte jetzt gern für meine Hochzeit, ne, oder eine Hochzeit kostet einen Huni pro Person, nur Essen. Ja? Das ist das, was wir so nehmen. Wenn jemand fragt, könnt ihr unsere Hochzeit catern, dann sage ich so, ja, können wir machen, aber du musst damit rechnen, dass das so um die 100 Euro pro Person kostet. Wieso kostet das denn so viel? Ja? Bei der Metzgerei drehen wir an, kriege ich Essen für 20 Euro. Und dann sage ich immer, ja, die kommen aber, die stellen dir den Chevy da einfach hin, packen da das aufgewärmte Essen rein, der hat das Essen für 3 Hochzeiten hinten im Auto, das wird dann halt warm gehalten über eine Zeit. Und wir stehen halt mit 4, 5 Köchen da und kochen live und vor Ort. Und das ist halt dann einfach der qualitative Unterschied. Ja, am Ende gibt es für beides, glaube ich, einen Markt.
Ja.
Und ich finde es auch schön, wenn da Leute auch als Quereinsteiger oder ne, irgendwie reinkommen. Das muss ja auch irgendwie darüber gehen.
Klar.
Also ne, kannst nicht sagen, ich mache das jetzt mal so als Nebenhobby und nehme gleich irgendwie 100 Euro pro Person und dann erwarten die Leute halt auch was.
Das stimmt, ja. Also ich finde das immer so ein schmaler Grat einfach, ne? Weil wenn du es halt wirklich zu billig machst, also ich kenne mehrere Fälle, zumindest aus unserem Kundenstamm, wo die Leute dann ihr Leid klagen, sagen, Mensch, ich mache das jetzt voll selbstständig und ich kriege keine Kunden. So, und dann quatschst du mit denen und das ist genau das eingetreten. Die waren die ganze Zeit im Low Budget, weil sie sagen, hey, das ist nebenbei mein Taschengeld, weil ist ja cool, ne?
Ja, und dann müssen sie die Kosten umlegen, die sie dann auch wirklich haben, weil sie dann irgendwie auch ne, Lagerkapazitäten brauchen und alles mögliche und dann ist es teuer und dann sind die günstigen Kunden halt einfach weg.
Genau, dann sind die weg. Und dann können sie aber nicht so schnell die neuen hochwertigen Kunden, so nennen wir es mal, oder potenten Kunden generieren und dann stehen sie da und sagen, was mache ich? Und dann geht dieser Strudel los. Ja, ich gehe weiter im Preis runter, sind wieder beim Thema von eben, ne? Wieder den Schritt zurück. Gefährliches Pflaster. Darum bin ich immer so ein bisschen der Freund davon, zu sagen, ich steige zumindest höher ein. Ich erwarte auch nicht, dass die auf das gleiche Niveau analog jetzt bei euch gehen und sagen, eine 100-Euro-Nummer bei einem Catering zu machen, aber dass man halt auch nicht die 10-Euro-Nummer macht, jetzt um es mal plakativ zu sagen. Weil das ist halt Blödsinn, weil du kriegst dann nicht 2 Jahre später die 80 Euro draus. Da sagen alle, die du vorher als Stammkunden vielleicht generiert hast, die sagen, nee.
Die sind halt da gewesen, weil es günstig war.
Exakt.
Ja? Und die sind dann halt aber weg und dann musst du halt aber auch mit der Qualität nachkommen. Und das, meine Erfahrungen muss man machen und die muss man vielleicht auch im günstigen Segment machen, weil sonst kannst du gar nicht anfangen. Mhm. Ich weiß nicht, wo da wirklich diese Grenze ist und diese Schwelle ist.
Schwierig,
aber
ja.
Ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir dann so Angebote, ich kriege das öfter mal dann im Bekanntenkreis, ja, guck dir hier mal das Angebot an für das, was ich da habe. Könnte ich so nicht anbieten, würde ich nicht machen.
Ja.
Aber das ist dann halt auch der Qualitätsanspruch, den halt auch nicht alle mittragen. Ich glaube, es gibt genug, für die das dann auch in Ordnung ist und wo der Markt dann auch einfach da ist, die das dann halt so machen sollten. Und
wie ist das? Du hast das gerade ganz schön schon angetriggert. Wenn du so eine Situation hast, du bietest jetzt, sagen wir mal, ein Catering an und du hast wirklich den Kontakt mit den Personen, die es angefragt haben. Nehmen wir mal, ich bin der fiktive Kunde. Du bietest mir jetzt für mein Event ein 100 Euro pro Person Ding an. Ich sage, oh, was ist denn da los? Ist es dann, wo du sagst, hey, das ist unser Preis fertig? Oder gehst du auch in eine argumentative Erklärung mit dem Kunden, um es zu erklären? Oder sagst du, ich kann nicht alle retten?
Bei uns läuft das eigentlich eher so, dass wir, also ich frage vorher schon mal, in welche Richtung das denn gehen soll, damit man einfach eine Vorstellung hat. Aber ich meine, wenn jemand auf Autos gesprochen einen Polo kaufen möchte und du kommst mit einem Angebot für irgendwie einen voll ausgestatteten Benz, dann ist es halt, dann bringt das nichts.
Genau,
Dann, also es muss schon so ein bisschen zueinander passen. Oftmals kommen bei uns mittlerweile auch wenig von diesen Anfragen, ja, ich hätte gern 100 Personen und ich habe ein Buffet Vorstellung und ich will 20 Euro pro Person ausgeben, weil die einfach wissen, dass wir über die Zeit halt nicht das günstige Segment einfach bedienen.
Okay. Ja.
Ich finde aber, dass man da trotzdem auch immer vorsichtig sein müsste, weil gerade diese Einstellung, die wir halt haben, ne, das Maximum zu haben, das ist halt nicht für jedermann und ich möchte dem anderen nicht das schlecht reden, was er irgendwie vorhat.
Ja,
aber wenn der Preis zu hoch ist, dann kann man immer noch mal über die Produkte sprechen und über andere Konzepte dann einfach sprechen. Ne? Wenn jemand sagt, er hätte gerne irgendwie ein serviertes 6-Gänge-Menü in seinem Garten, dann ist das was anderes, wie wenn ich sage, irgendwie wir stellen halt ein Buffet und jeder Gast holt sich sein Essen. Da gibt es so ein paar Stellschrauben, wo man dann irgendwie auch mit arbeiten kann. Aber im Groben und Ganzen ist es you get what you pay for.
Klar.
Und ich mache keine großen Rabatte.
Nee, also ich meine, also das dachte ich mir schon, aber würdest du jetzt mit jemandem, der sich so ein bisschen auf die Hinterbeine stellt und sagt, kapiere ich nicht, die anderen sind alle 50% günstiger, was sind das für ein Preis? Sagst du dann, ey, komm, alles klar, du bist hier falsch? Oder ist es dann schon so ein Thema, wo du sagst, ich will es dir trotzdem erklären? Vielleicht verstehst du es dann.
Ja, ich erkläre mich da, glaube ich, auch manchmal zu viel bei der Sache. Ja. Aber oftmals ist es so, dass wir mit Leuten sprechen, dann geht ein Angebot raus und das vorher schon das Gefühl irgendwie, ja, der hat jetzt mal angefragt und wenn er die Zahl unten sieht, der meldet sich nicht wieder zurück. Mhm. Ja, dann rufst du nach 2 Wochen nochmal an, ist das Angebot angekommen und ja, nee, wir haben uns für was anderes entschieden.
Ja, ja, okay.
Also es ist oftmals so, dass dann einfach keine Diskussion irgendwo stattfindet. Ja, das ist eher so, dass der Kunde dann einfach weg ist vom Gefühl her. Ja.
Glaubst du, ihr habt das ähnliche, vergleichbare Problem, was unsere Branche hat, was ein ganz eklatantes Problem ist, weil in der ersten Front putzen wir alle nur Autos. So, das heißt, Lise Müller kommt her und fragt A und B an. A sagt, wie gesagt, fiktive Preise, 100 Euro, B sagt 500 fürs Autoputzen.
Ja.
So, dann sagt Lise Müller, die haben ja wohl einen Vollschaden, 500 Euro fürs Autoputzen, der nimmt ja nur 100. So, in der ersten Front ist nun nicht ersichtlich, warum kostet das 100, warum das 500? So, wir machen eine komplett andere Dienstleistung. So, und das ist so, ich hatte mal mit einem Unternehmenscoach einen Podcast gemacht, der war wirklich spannend, der hieß, damit der erste Eindruck keine zweite Chance braucht. So, und das fand ich super gut als Aussage, dass man halt wirklich direkt schon einen entsprechenden Eindruck machen muss, dass man nicht nochmal hinterfragen muss, zu sagen, warum ist es so teuer? Vielleicht brauche ich gar nicht weitermachen, der andere nebendran hat einen billigeren Preis, der bietet das Gleiche an. Weil das ist doch bei euch auch so. Wenn ich jetzt mal ganz blöd bin und sage, okay, ich will ein geiles Grill-Catering haben, nehmen wir es mal Grill-Catering haben. So, da gibt es ja bestimmt mehr, wie du sagst, Metzgereien, wie auch immer, und da frage ich euch an, die Metzgerei und noch Party Service X. So, Preisstruktur, auch fiktive Preise, 100 Euro, 80 Euro, 40 Euro. Alle werden satt, alle kriegen Fleisch, vielleicht sogar ein Pulled Pork angeboten, was auch immer, keine Ahnung. So, und dann stehe ich als Lise Müller da und sag so,
ja, klar, wo ist jetzt der Unterschied?
Wo ist der Unterschied? Ja. So. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit bei uns und vermutlich bei euch in der ersten Front auch, oder?
Ja, wobei, also das ist bei uns, wenn die Leute einfach nur googeln, ja, Hochzeitsanfragen ist oftmals sowas, ne? Weil die setzen sich hin und gucken sich, ja, wo könnte man denn irgendwas machen und ne, schauen danach. Wir haben das fast nicht mal mehr auf der Homepage stehen, ja? Damit einfach das wenig passiert. Die Leute, die bei uns eine Hochzeit feiern, sind im Regelfall Leute, die uns vorher kennen, die unseren Qualitätsanspruch kennen und genau deshalb eben auch zu uns kommen.
Okay.
Die Anfragen, die so random kommen, weil sie einfach nur ergoogelt wurden.
Genau.
Ich glaube, ich habe die mieseste SEO-Seite überhaupt. Ja, man findet uns nur, wenn man uns wirklich auch finden möchte.
Ah, okay.
Und deshalb ist das schon so, dass das einfach so ein bisschen aussortiert. Wenn du halt sehr, sehr weit fächerst im Marketing und in deiner Sichtbarkeit, dann greifst du halt auch irgendwo ganz, ganz weit ab. Ja, wir haben das auch mal gemerkt. Wir waren 2015 war das, glaube ich, habe ich mal so bei Mein Lokal, Dein Lokal mitgemacht. Ja.
Echt?
Und da kamen dann auch relativ viele, die es einfach nur im Fernsehen irgendwo gesehen haben. Ja. Und dann war da auch manchmal das Feedback so, dass unsere Fleischspieße, die wir haben, ja sehr teuer sind und die das einfach nicht so nachvollziehen konnten. Und dadurch, dass wir aber eigentlich in der glücklichen Lage sind, dass wir bis auf halt irgendwie dieses YouTube-Thema und ein bisschen Instagram, was wir bespielen, aber kein weitstreuendes Marketing machen, ist das sehr, sehr reduziert bei uns.
Ja, okay,
das wird weniger so gegoogelt, glaube ich. Das ist
okay, dann ist das wahrscheinlich bei uns noch ein bisschen schwieriger, das Thema. Weil wir haben nämlich genau das, ne, dass die Leute dann wirklich auch in den Laden reinkommen und du machst einen Preis und dann so. Wir hatten gerade vorgestern hatten wir einen Kunden da, Riesenberatung für ein Fahrzeug, ne, und was er alles gemacht haben will. Und mein Mitarbeiter sagte in den Preisen, das war eigentlich wirklich schon die günstige Nummer bei uns. Ne, und ich glaube, das waren dann 350, 390 Euro irgendwie Angebot, wirklich für die Basic-Aufbereitung. Ne. Und dann kam dann direkt so, boah, so viel. Nee, damit habe ich nicht gerechnet. Ja. Und dann sagst du dann, ja, okay, was haben sie sich denn gedacht? Also da kommen dann so fiktive Preise, 200 Euro war mein Limit oder so. Da weißt du genau, der war vorher schon woanders und hat halt eben bei dieser Bude sich das geholt, das Angebot. Und dann stehst du halt da, dann musst du eigentlich entweder sagen, okay, den kriege ich nicht, oder du gibst dir die Mühe zu sagen, was ist die Differenzierung? Und das ist immer so ein bisschen der schmale Grat, weil man kommt schnell auch in dieses, ich muss mich erklären.
Ja.
Aber andererseits denkst du dir, das ist so unfair, weil da, wo er jetzt hingeht, der kriegt eine vollkommen abgespeckte Leistung. Wenn wir jetzt wieder die Analogie zu euch, der kriegt halt kein Premiumfleisch, sondern halt ne, Massenware. So, aber er weiß es ja gar nicht. Er hat's ja, er kann es ja gar nicht erfassen. Der sagt nur, hey, der putzt ja auch das Auto. Hey, der macht mir auch mal Pulled Pork. So,
ja, ich glaube, die Phase hatte ich auch eine Zeit lang. Ja, aber mittlerweile ist das halt, also mittlerweile gehst du bei uns auf die Homepage und du siehst halt, okay, das ist, ne, sind schöne Bilder, das ist fein angerichtetes Essen.
Ja.
Das sortiert da schon ziemlich viel aus. Also, wie gesagt, ich glaube auch da, je weit ist, bei uns kommt halt auch keiner rein und wir haben ja einfach kein Walk-in-Geschäft
ja, eigentlich. Ja, genau. Ja? Mhm.
Und die Leute, die dann zu unserer Beef & Buns Veranstaltung kommen, da gibt es schon mal welche, wo dann sehen, oh ja, da ist auf, da latsche ich jetzt mal rein und dann sehe ich so, okay, oh, der ist ein Sandwich für 25 Euro. Ja, das passiert dann schon. Aber ansonsten, dadurch, dass wir alles über einen Kartenvorverkauf machen und dadurch, dass die Leute immer über unsere Homepage gehen müssen, und da sind schon einiges an Absprüngen wahrscheinlich drauf. Ja, aber dadurch sortieren wir das, glaube ich, ganz gut aus. Das ist jetzt selten so, dass bei uns ein Walk-in-Gast reinkommt. Hier im Ort ist es auch so, dass die Leute das irgendwie dann irgendwann verstanden haben, glaube ich, dass wir das auf einem anderen Niveau einfach machen. Und wir werden hier bestimmt auch als teuer verschrien irgendwo in der Region. Aber
wenn es funktioniert, ist das da am Ende.
Wir leben von unseren Stammkunden, ne? die immer wieder kommen und ich sage immer so, wir sind vielleicht ein bisschen undercover. Ja. Und dadurch, dass man so das undercover einfach macht und sich das langsam aufgebaut hat und auch die Kundschaft langsam aufgebaut hat, sind es dann halt auch primär welche, die halt genau deshalb kommen. Ja. Und
ich finde es immer ganz witzig, wenn wir Veranstaltungen bei euch haben und die natürlich die Türen offen sind. Ne? Und es ist, glaube ich, bei jeder bisher mindestens einmal passiert, dass dann irgendwelche Leute so random reinlaufen. Was kann man denn bei Ihnen hier essen?
Ja.
Meistens stehe ich dann halt unten am Empfang für unsere Gäste und sage ich, entweder mal ans Team wenden oder das ist keine normale Gastronomie mehr. Ach so, kann ich jetzt mich nicht hier irgendwo hinsetzen?
Ja, neulich also, beim Kochkurs kam jemand rein, hat sich einfach hingesetzt und gewartet, ob sie bedient wird. Wir stehen da mitten in der offenen Küche und ich bin am Palabern mit 20 Gästen und dann gucke ich auf einmal Tisch, wo sind nochmal 4 Gäste, die sitzen da, warten, dass ihnen die Karte gebracht wird. Ja, aber das ist halt, ich meine, wir sehen ja aus wie ein Restaurant von außen.
Klar, auch, natürlich.
Klar, ein bisschen anders, aber das gehört dazu.
Okay. Ja. Würdest du sagen, hier in der, also wenn du hast ja gerade schon die Region angesprochen, ziehst du trotzdem auch hier aus der, wir haben es glaube ich noch gar nicht gesagt, ihr seid in Bensheim, an der, ist ja fast hessische Landesgrenze, oder?
Ist ja, wir sind ganz Südhessen ist
genau.
Das, ne? Ich glaube 2 Dörfer weiter und dann Dörfer, sag mal, ich sagen. Die andere Stadt ist größer, aber weißt du immer, wie das mit so 2 Regionalstädten ist. Ich meine, bei uns früher war es immer Wolfsburg und Braunschweig,
Da
irgendwie gegeneinander war, ja. Aber ich,
okay, aber,
Im südlichsten Teil von Hessen an der hessischen Bergstraße,
genau.
So 40 Kilometer unterhalb von Frankfurt sitzen wir.
Würdest du sagen, dass hier der geringste Anteil der Kundschaft direkt aus der Region kommt oder sagst du, wir haben auch einige hier, die
uns wir haben auch einige hier in der Region. Ja, also das ist hier eine sehr, sehr schöne Wohngegend und auch gerade so was Privatveranstaltungen angeht, wird das mittlerweile immer wieder mehr. Wir haben hinter uns hinter uns sind sehr große Häuser gebaut, wo das Geld halt dann auch eigentlich ein bisschen sitzt und die kommen dann auch schon hierher und wissen das zu schätzen.
Ja. Ah ja, okay.
Aber es ist nicht so, dass wir nur von Bensheim, Auerbach und Umgebung irgendwie leben könnten, weil dafür ist es schon zu speziell, was wir hier machen. Ja, und dafür brauchen wir auch den weiten Einzugskreis.
Okay. Aber wir hatten es ja schon, das spricht ja genau dann für einen Laden, wenn die Leute bereit sind, diese Wege zu gehen, weil ich meine, auch den Sprit muss man halt bezahlen. Das ist halt immer so. Ja.
Und oftmals auch das Hotel, ne?
Genau,
und die Unterbringung.
Ja. Ja,
also, ne? Gerade wenn du hier so einen Abend hast, der irgendwie bis nachts um 11 geht und es ist Gastronomie und wir schenken auch Wein und Alkohol aus und dann willst du halt auch nicht mehr nach Hause fahren.
Ja, logisch, genau. So wie gestern halt auch. Ne? Das war halt auch, wo du denkst, okay, dann nimmst du noch das Hotel mit und dann, und wenn du das dann aufsummierst, dann sagst du, und dann sind wir wieder beim Luxusthema.
Ja.
Weil wenn du das dann addierst, dann, aber ich glaube, das ist da eine Schöne dran, weil es halt wie bei der Autoaufbereitung auch, das machst du nicht jeden Monat. Das machst du auch nicht unbedingt alle 3 Monate bei uns. Da kommt ein Kunde einmal im Jahr und sagt, hey, ich muss mal wieder, das Auto muss wieder toll sein oder ist ein neues Auto da. Der weiß das zu schätzen, dass er den wieder zu uns bringt. Und hier gibt es mutmaßlich, kannst du gerne mal deine Sicht sagen, mutmaßlich auch genau diese Klientel, die vielleicht sagt, einmal mehr gönne ich mir es.
Ganz klar. Also ich sage auch immer bei den Kursen, Fleisch in der Form, wie wir es machen, ist Luxus. Mhm. Ja? Und da muss man auch ganz ehrlich sein, Luxus in jeglicher Form ist gerade so dieses Nachhaltigkeitsthema und sowas,
genau.
Das ist ja ganz krass beim Fleisch. Das wird durch immer muss dieses Wort irgendwie mit dabei sein. Ich sage so, Leute, selbst wenn das irgendwie das tollste Wagyu ist, irgendwie, wenn wir ernsthaft über Nachhaltigkeit sprechen, dann muss man einfach sagen, dass das hier Luxus ist. Und je mehr Geld du ausgibst, umso größer wird dann auch ein Footprint. Ja?
Klar,
logisch. Wie gesagt, wenn du da 10 Stunden an einem Auto rumpolierst, dann hat das halt auch nichts damit zu tun, dass man irgendwie Ressourcen spart.
Gar
und das
nichts.
Ist genauso, wie wenn du dir irgendwie ein besonderes Steak auf den Tisch legst oder irgendwie mehr als ein paar hundert Gramm Fleisch isst. Das hat halt einfach... ist Luxus und das muss man ganz offen auch, finde ich, kommunizieren. Ja, das ist, geht nicht um die Ernährung, genauso wenig, wie es bei euch darum geht, dass das Auto nicht mehr dreckig ist.
Genau, richtig, genau. Ja. Aber das ist halt für viele diese Gratwanderung, ne, wo die Leute sagen, der macht's ja nur sauber.
Ja.
Und das ist, Aber ich finde das nochmal ganz spannend, und dann zum Abschluss zu dem Part. Ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, weil wenn man in die Erklärung reingeht, kann man es versuchen zu erklären, aber man erkennt schnell, ob das eine Person ist, die das zu schätzen weiß. Ja. Und das ist bei uns halt auch so. Weißt du, wenn ich auf den Parkplatz gehe, wir haben dann Lampen dabei, ich leuchte hier deinen Bus ab und sehe überall Wirbelkratzer von der Waschanlage und ich sage dem Kunden, das können wir Ihnen wegmachen. Und er sagt zu mir, das ist mir noch nie aufgefallen, sind das Kratzer? Und dann denke ich so, puh, den brauche ich nicht die High-End-Nummer verkaufen. Am besten sage ich ihm, du pass mal auf, wir haben im Nachbarort jemanden, der macht eine 120 Euro Innen-Außennummer. Ich denke, das ist für dich cool. Ja. Das bieten wir nicht an. So ehrlich bin ich dann auch, wo ich den Leuten das auch sage. Ich finde, das ist auch keine Schande.
Das mache ich auch. Okay. Also, dass ich das ganz klar kommuniziere und dann auch empfehle, ne, das ist halt was anderes, was Sie gerade angefragt haben. Das ist nicht unser Anspruch. Ja. Das muss man immer gucken, dass man das sehr, sehr, sehr gut verpackt.
Genau.
Und auch ohne demjenigen zu sagen, ohne hochnäsig sein zu wollen. Ja, einfach verstehen, dass das halt nicht das ist, was der Kunde sucht und das dann auch irgendwie sinnvoll zu kommunizieren. Ja. Ich glaube, das ist der Schlüssel dazu.
Denke ich auch, ja. Okay. Also spannend, ja, ich sehe, die Analogie ist, ich finde es echt interessant. Jetzt kommen wir noch zu einer anderen spannenden Sache. Das ist ein sehr polarisierendes Thema bei uns in der Fahrzeugaufbereitung. Außendarstellung des Betriebs. Also ich kenne euch ja schon jetzt, wie man ja gehört hat, seit 2019 und weiß, dass die Außendarstellung, also ich rede jetzt vom Personal, wie kleidet man sich, ist es Corporate Identity und so weiter, diese Sachen, die macht ihr schon echt, wie sich's gehört, wie ich mir das bei einem Betrieb vorstelle, der in dieser Branche arbeitet. Ja. So, hier läuft keiner rum mit, ich habe heute mal die Jogginghose angelassen und mache hier mal irgendwie einen lockeren irgendwie, das siehst du halt nicht. Die Leute sind alle, das passt zum Team einfach, zum Gesamtbild so. Ne? Und bei uns in der Branche ist es so, wir verkaufen auch High-End, wir verkaufen Luxus, das hatten wir ja schon. Und es gibt immer noch viele, viele, die wirklich sagen, hey, wenn ich arbeiten will, dann muss es bequem sein, ziehe ich die Jogginghose an. Und ich bin da immer so hin und her gerissen, wo ich denke, ich verstehe da einen Part, weil natürlich, wir kriechen unterm Auto rum, wir kriechen durch den Innenraum, da ziehe ich nicht meine feine Hose an, das ist mir auch klar. Aber ich finde, es gibt immer noch so diese, ich finde, es muss ordentlich sein. Wenn ein Kunde reinkommt, wie sind die Visitenkarte des Betriebs? So,
es muss halt dazu passen, sage ich mal. Ne? Also, und klar, wenn du da irgendwie in einem völlig versifften Blaumann irgendwo herkommst und willst jetzt irgendwie das Auto auf High-End polieren und die Finger sind dreckig und schwarz, aber so ist das in der Gastronomie eben auch. Ja? Ich sag mal, wir sind noch nicht in dem Segment, wo wir hier mit Frack und Krawatte rumlaufen, ne? Sondern wir probieren immer noch locker und leisure und casual zu sein. Aber gerade je höher es geht, umso mehr wird das dann auch erwartet. Ja? In dem gehobenen Sternebereich sind die Leute schon sehr, sehr schick angezogen mit Schwarz und mit Hemd und mit allem drumherum. Und ich glaube, da muss man einfach das finden, was zu der Nische einfach auch passt. Ne?
Aber generell ist es schon ein wichtiges Thema, finde ich, oder? Also auch für, egal in welcher Nische man ist, also wenn du jetzt sagen würdest, komm, jeder Angestellte kann hier rumlaufen, wie er Bock hat, das wäre auch nicht dein Anspruch, oder?
Nee, das geht nicht. Also genau. Ne, das muss schon, ja. muss einfach zusammenpassen.
Genau, ja. Genau.
Und genauso wie ich irgendwie mit einer Kochjacke durch die Gegend laufe und irgendwie nicht im T-Shirt am Grill stehe, wenn ich koche, was man ja auch durchaus machen könnte bei einem Grillkurs sowas. Ja, da, wenn es ganz warm im Sommer ist, dann habe ich auch schon mal. Aber dann ist es ein eigenes Brand-T-Shirt, was ich irgendwo anhabe. Und ich gucke auch, oder meine Frau guckt, dass ich eine saubere Hose anhabe und vernünftige Schuhe.
Was werden
und
sowas. Wir uns das gehört, Frauen,
das
oder?
Gehört dazu, ja.
Ja, die
ja, was werden wir, das kann man auch sagen.
Ist es bei dir genauso wie bei mir?
Ja, ich glaube, das klappt auch nur in so einer Kombination. Ja, also. Ja.
Das ist schon, ich fand es gestern so lustig, weil du warst gestern unten in der Grill-Area gewesen, hast mal kurz mal 5 Minuten mal Chill-Out gemacht. Ist ja, du hast ja schon gesagt, Freitag wie viele Schritte gelaufen? 30.000?
Ja, Freitag waren es so 30.000, am zweiten Tag hat es dann nicht mehr ganz so doll wehgetan, da stand schon ein bisschen was, da waren noch 25.000 Schritte.
In einem kleinen Areal.
Im eigenen Haus, ja, das ist schon.
Ist schon stramm, ne? Ja. Und ich fand es auf jeden Fall so geil, darf ich ja sagen, deine Frau Elli, sie kam runtergelaufen, hatte ein Handy in der Hand und rief nur so, Wenn deine Frau auf deinem Handy anruft, ist das wichtig. Ich sage, ja, okay, das hätte mir auch passieren können. Ja, aber das stimmt schon. Also ich glaube, das ist, wenn man so funktioniert zusammen, das ist schon, also für mich ist es unendlich wichtig. Also,
ja, das geht nur zusammen. Das, was wir ja machen, das wird alleine wahrscheinlich auch keinen Spaß machen. Das würde ich alleine in der Form nicht durchhalten. Sie muss mich aushalten und meine meine Ideen aushalten und sie sagt manchmal, sitze ich irgendwie wie in einem ICE und sie weiß nicht, ob sie noch irgendwie mit reinspringen kann, weil ich dann irgendwie eine neue Idee habe, aber ja, ohne die Frau wird das nicht gehen, das klappt nur mit einer starken Frau hinten dran.
Ist es manchmal auch so ein Zurück auf den Boden bringen dabei oder ist es so, wenn du eine Idee dir im Kopf gesetzt hast, dann kann dir jeder reinreden, aber dann wenn ich dabei bleibe, bleibe ich dabei oder kann man auch mal was annehmen, wo dann, egal ob
es nee, ich probiere da auch, je nachdem, wen du jetzt fragst, ja, aber am Ende des Tages probiere ich da auch sehr selbstreflektiert einfach zu sein und zu sagen, ja, dann ist es jetzt halt mal vielleicht ein bisschen drüber gewesen, was ich mir da ausgedacht habe oder sowas.
Okay.
Und ja.
Du hast vorhin was angesprochen mit, ich will ja auch gar nicht die Marke jetzt nennen oder die Gastro-Marke nennen, aber du sagtest, hier wird wann auch immer ein Wettbewerb, nennen wir es mal Wettbewerb, aufmachen in der Gegend, der zumindest Barbecue-Wettbewerb anbietet. Ist ja auch wurscht, ob das jetzt die sind oder nehmen wir an, hier würde jemand aufmachen mit deinem Konzept. Ist es so, also wahrscheinlich geht es nicht ohne ein bisschen Sorge, aber wie betrachtet man sowas aus der gastronomischen Sicht, dass man sagt, lass ihn erstmal kommen? Oder sagst du, oh shit, jetzt könnte.
Ich werde oft darauf angesprochen, also da kann nur ganz offen drüber sprechen, ja, aber ich sage, das ist Timberjacks, das ist so ein Ding, wo mit, glaube ich, 300 Sitzplätzen oder sowas riesengroß wird, das da hinten aufmachen. Aber am Ende des Tages habe ich davor nicht so viel Angst, weil wir haben uns. In der Gastronomie finde ich, ist es, also sowas belebt auch irgendwo das Geschäft, ja. Wenn irgendwie, das ist ein ganz anderes Thema. Die bieten halt Essen an, Burger für 10, 15 Euro mit Pommes und ja, die werden auch Barbecue machen. Aber ich glaube einfach, dass dadurch, dass wir so ein spezielles Konzept haben und einfach so eine gefestigte Stammkundschaft haben, keiner von meinen Stammkunden wird jetzt wirklich sagen, irgendwie, hey, ich gehe jetzt nicht zum Steak-Tasting, weil ich gehe da jetzt irgendwie einen Steak essen aus Südamerika und und krieg da für 25 Euro ja mein Steak serviert. Ja. Bei uns kostet ein Steak-Tasting 150 Euro. Das ist so, wie wenn du irgendwie Angst haben würdest, dass die Autowaschanlage nebendran jetzt auch
Geschäft
macht. In dem Verhältnis sehe ich das. Ne? Da kommt eine Autowaschanlage und ja, die wird vielleicht den einen oder anderen abgreifen, aber die wird niemanden abgreifen, der bei dir so ein voll Detailing-Package mit ins kleinste, feinste Detail bucht. Das ist, glaube ich, also ich habe auch keine Angst vor McDonald's oder sowas vor einem anderen Caterer oder sowas. Das ist,
aber wenn du jetzt das war jetzt ja schon natürlich ein Unterschied, klar, auch zu diesem besagten Timberjacks heißt.
Ja.
Aber wenn du jetzt sagst, oder sehen würdest, okay, nebendran macht jetzt ein Meat Heaven 2 auf, jetzt mal ganz blöd, der wirklich sagt, ich versuche hier High-End-Barbecue zu machen und macht hier in der Region von...
Ich verkaufe diese großen, ne? Ich habe so einen riesengroßen Smoker, der ist 2,5 Tonnen lang, 2,5 Tonnen schwer und 7 Meter lang. Ich habe so ein 1,5 Tonnen Ding im Biergarten stehen und das ist jetzt mittlerweile Nummer 4 und Nummer 5, die ich von denen gekauft habe. Mittlerweile mache ich den Deutschlandvertrieb für diese Firma oder im deutschsprachigen Raum komplett. Und dann würde ich ja sagen, ich würde mir mit jedem Grill, den ich verkaufe, Konkurrenten aufbauen. Ja. Und auch meinen alten großen Grill, ich hatte mal so einen, der war 3,5 Tonnen schwer auf 3 Achsen, dem habe ich einen Kollegen verkauft, der sitzt hier 30, 40 Kilometer hinter mir im Odenwald. Ah, ja. Und ja, am Anfang hat man das schon gemerkt, als ich ganz frisch am Markt war, gab es kaum jemanden, der das gemacht hat in der Größenordnung. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, diese Anfragen gehen zum Teil auch zurück, weil da gibt es andere, die machen es dann ein bisschen günstiger. Mhm. Aber wir haben uns halt unsere Nische einfach geschaffen.
Okay.
Und da bin ich, ich weiß, wenn jemand noch einen tieferen Nagel im Kopf hat als ich, dann let's go. Ja, dann nehme ich das, dann nehme ich das sportlich. Ja,
okay,
und
okay.
Probiere da irgendwie nicht den direkten Vergleich irgendwie rauszusuchen. Also ich finde da Konkurrenz eher, ist immer dieses, ne, boah, was macht der jetzt? Ich denke mir, vielleicht können wir zusammen was machen. Wenn er gut ist, vielleicht können wir zusammen was machen.
Okay, das ist auch ein guter Ansatz.
Es gibt oft genugmals auch Anfragen, die ich gar nicht stemmen kann in meiner Größenordnung oder wo ich dann Anfragen einfach weiterschiebe zu Partnern. Und ich finde da dieses Konkurrenz, da ist dann eher so das partnerschaftliche Denken. Netzwerk ist das, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig
ist. Genau, Netzwerk ist so ein Thema. Also bei uns gibt es so einen abgedroschenen Spruch, den ich kann ihn nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon öffentlich mal so geäußert, zumindest ist nichts Neues. Dieses Miteinander statt Gegeneinander ist da mittlerweile so, wurde das Hashtag geschrieben, bla bla. Ich finde schon, dass das ein Stück weit korrekt ist, so wie du gerade sagst. Man kann mal gucken, kann man was zusammen machen. Ich empfehle auch unheimlich vielen Kunden, die bei uns anrufen, die jetzt sagen, ich würde zu euch kommen. Ich bin ja so transparent, wenn jetzt einer anruft und sagt, ja, das sind schon ein paar Meter, ja, wo kommen Sie denn her? Ja, München, Berlin, keine Ahnung. Da sage ich, darf ich Ihnen ganz ehrlich was sagen? Ich habe super Leute bei Ihnen vor der Tür. habe ich ein reines Gewissen, die zu empfehlen. Die sind, die kaufen Produkte sogar bei uns und arbeiten mit denen. Die haben garantiert ein genauso hohes Qualitätsniveau. Sie müssen nicht 200 Kilometer zu uns kommen. So ehrlich bin ich dann zu den Leuten. Ganz ehrlich, ein Großteil der Leute sagt, habe ich verstanden, mache ich trotzdem. Ist dann auch cool. Ja. Aber das finde ich auch okay. Und das ist dieses Miteinander statt Gegeneinander, wo man auch mal sagen kann, hey, bei Ihnen sitzt ein super Typ, bei dir analog, da sitzt ein geiler Barbecue-Laden. Ne, so, die Nummer würde ich schon machen, aber irgendwo hat alles eine Grenze. Also finde ich, dieses Miteinander hat irgendwo einen Punkt, wo man sagt, hey, ich habe trotzdem mein Business laufen. Ich muss trotzdem gucken, dass mein Business läuft.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hier gibt es einen großen, großen Metzger, 20 Kilometer von mir entfernt. Der hat sich dann eins zu eins den gleichen Grill gekauft wie ich. Ja. Mhm. Damals, als ich dieses riesen Schlachtschiff hatte, ja. Da habe ich auch am Anfang erstmal gesagt, so, oh ja, nimmt der dir jetzt was weg oder hier und da. Aber am Ende des Tages sind meine Bücher und meine Auslastung ist immer so voll gewesen, dass ich gesagt habe, ich kann und will gar nicht noch mehr arbeiten.
Okay.
Und immer wenn ich an dem Punkt war, habe ich gesagt, ja, dann sollen die das ruhig mal machen, ist doch in Ordnung, ja. Mittlerweile würde ich jedem, der hier in der Umgebung sagt, ich will jetzt hier so einen Barbecue-Laden aufmachen, würde ich sagen, ja, komm, mach das, ich kann dir auch dabei helfen, so ungefähr, ne. Das ist, ich habe ganz oft Gäste, das wirst du auch haben, ne, die kommen dann so undercover, ne, Konkurrenten zu den Kursen und gucken sich mal an, was du da irgendwo machst. Ja, macht überall Fotos, schreibt irgendwie alles mit und am Ende siehst du so, aber ich irgendwann habe ich diesen Punkt einfach übersprungen und irgendwann hat mich das nicht mehr gestört. Gerade beim Thema Steak-Tastings war das extremst. Ja, wir haben damit angefangen, irgendwie diese Tastings zu veranstalten. Du, mittlerweile habe ich all die Metzger und all die Leute, die das machen wollen, vor mir in meinen Schulungen sitzen, in Augsburg, da bei dieser Fleischsommelier-Schule und erkläre denen, wie ich das mache. Einfach weil, du müsst ja sagen, ey, ich bilde meine Konkurrenz aus.
Ja, klar, logisch. Ja.
Und das ist dann irgendwo vielleicht auch der nächste Schritt, wo man halt sagt, die Leute kommen dann zu mir und holen sich dann den Rat und solange sie das nicht undercover machen, ich weiß nicht, wer das alles undercover macht, wenn sie es offen ansprechen, dann bin ich auch mit Rat und Tat dabei und spreche mit den Leuten darüber und probiere denen mit ihren Konzepten zu helfen und irgendwie Tipps zu geben und sehe da auch wirklich eher diesen Netzwerkfaktor. Aber Netzwerk hat man oder braucht man?
Genau, ja, klar.
Weil ohne das gehst du unter und man sieht sich immer irgendwie zweimal im Leben und lauter solche Geschichten. Ich probiere das so ein bisschen wegzuverdrängen und ich weiß, das ist wirtschaftlich gesehen vielleicht nicht immer die beste Entscheidung.
Kenne ich, ja.
Aber am Ende des Tages muss ich halt auch mit meinen Entscheidungen leben können und deshalb probiere ich einfach eher Freunde und Bekannte zu schaffen, als irgendwie immer zu denken, das ist jetzt die Konkurrenz und der nimmt mir was weg, weil der Markt ist groß genug, wir sitzen da alle in einem Boot.
Ja. Aber ich glaube, du siehst es schon so, um das auch noch abzuschließen, am Ende dieses Miteinander statt Gegeneinander, war meine Aussage, weil mich das Leute gefragt haben, wir haben so ein Q&A gemacht und hieß es dann, ja, wie wir mit den anderen auskommen, man sollte lieber miteinander, dann habe ich gesagt, du, wenn ich halt jemanden nicht leiden kann, wenn er ein Arsch ist für mich, dann muss ich nicht miteinander machen.
Ja, das sowieso. So, ne? Mit Arschen zu arbeiten macht keinen Spaß.
Weißt du, da ist nicht so, ja, trotzdem so, nee, wenn ich sage, das ist halt einfach nicht meine Wellenlänge, den mag ich nicht, ich mag die Art nicht, dann zack, aus, fertig. Ja. So, wenn ich aber mit Leuten allein schon eine Sympathie habe, klar, offen und ehrlich, kann man zusammenarbeiten. Aber es hat alles eine Grenze. So. Man muss es nicht mit der Brechstange machen. So.
Man muss nicht mit jedem befreundet sein.
Genau.
Und es gibt halt auch ein paar Leute, die wollen einem halt einfach, weil sie einen als Konkurrenten sehen, weil die nicht so denken, wollen einem dann halt nichts Gutes. Und da muss man auch klare Linien ziehen. Das stimmt schon. Ja.
David, wir hatten vorhin schon mal das Thema Video im Off, haben wir schon gesprochen. Wir haben es schon erwähnt, Fleischglück auf YouTube. Gerne mal folgen, lohnt sich wirklich. Wer da mal wirklich hochwertigen Content haben will, das ist so meine Betrachtungsweise drauf, dass man eben nicht die schnelle Nummer hat. Haben wir vorhin schon drüber geredet. Wir haben in unserer Branche auch extrem viel mit Videos zu tun. Es wird sehr, sehr viel über die Aufbereitung gezeigt, aber auch viele Testvideos und so weiter und so fort. Die schnelllebige Zeit ist ja bekannt. TikTok und Co. lässt grüßen, durchgeswiped. Länger als 10 Sekunden geht nichts. Nächste.
10 ist schon viel. 1,5 Sekunden sind so neue Studien, bis im Regelfall geswiped wird. Ja.
Heiliger.
Und dann hast du nochmal so eine Grenze, habe ich gerade. Freitag war jemand hier, der das irgendwie aufgedröselt hat, wie man so virale Videos macht, ja, wenn man da irgendwie ein paar Millionen Klicks, du musst halt erste Sekunde ansprechen, in der dritten, das muss ein Bild hintereinander kommen und ja, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer dünner. Sobald du anfängst zu reden, swipen die meisten ja schon weiter.
Also da haben wir, glaube ich, das gleiche Thema dann in der Branche, weil, also ich kenne es ja so, du hast natürlich auch ein paar kürzere Videos, aber du hast auch echt extrem lange, gerade diese Steak-Geschichte, die ihr mal gemacht habt, geht über eine Stunde, glaube ich.
Ne, ja, ich habe ein Video über Briskets, wo wir irgendwie eine Stunde über Brisket reden, also das sind schon, manchmal rede ich vielleicht auch zu viel, manchmal ist das
kenn ich. Das ist immer, aber worauf ich hinaus will, so, wie geht man für sich damit um? Also bist du jetzt der Typ, der sagt, es ist mir unterm Strich, na, egal, ist das falsche Wort wahrscheinlich, weil natürlich ist auch das ein Stück weit ein Teil der Monetarisierung am Ende. Aber sagst du trotzdem, ist es mir egal, wenn ich meine Botschaft weiterbringen will, dann dauert es, wie es dauert. Oder versucht man dann trotzdem am Ende zu sagen, ja, ich muss trotzdem diesen Wegsnack-Leuten irgendwie gerecht werden? Oder sagst du?
Also am Ende des Tages, wir haben ganz oft die Diskussion auch gerade im Kanal, ne? Wir brauchen schon Reichweite und du brauchst schon, dass die Leute dranbleiben. Und ich bin halt sehr nerdy in meinen Videos. Ja. Und das ist oftmals so, was, wo wir dann einfach besprechen, was macht mehr Sinn. Das muss trotzdem so sein, dass wir irgendwie die Leute mit einem Hook abholen, sodass sie dranbleiben und dass es nicht nur die paar Hardcore-Nerds gucken, weil am Ende des Tages produzieren wir unsere Videos mit drei Mann hinter der Kamera, mit drei Kameras, mit einem riesen Filmequipment und das ist schon wirklich sehr, sehr aufwendig, was wir da irgendwo machen mit Schnitt und all dem drumherum. Absolut, ist halt nicht irgendwie, dass ich meiner Frau die Kamera in die Hand drücke und sage, hier halt mal drauf, jetzt quatsch ich, sondern wir probieren wirklich da sehr hochwertig auch vom Bildmaterial einfach zu arbeiten mit dem, was wir machen. Der, mit dem ich angefangen habe, hat halt einfach auch eine Videoproduktionsfirma und da ist die Latte gesetzt und da müssen wir halt auch dranbleiben. Deshalb ist das schon wichtig, dass wir auch gucken, dass das Ganze wirtschaftlich bleibt. Und da muss man dann eben manchmal auch ein paar Abstriche machen und ich würde gern mehr Nerd-Content machen, aber ne, gerade so das Thema Fisch, merken wir, okay, bups, die Einschaltquoten oder beziehungsweise die Klickzahlen, die brechen ab. Ja.
Echt,
ja? Steak und Barbecue, das funktioniert super, aber sobald es irgendwie nerdy wird, wird es dann halt dünn. Aber trotzdem probieren wir da dann auch irgendwie so einen Mix drin zu haben. Ich habe jetzt ein paar Videos gehabt, wo ich irgendwie Achillessehnen weiterverarbeitet habe.
Ja, das ist halt nicht schon so, dass du damit,
ja, das macht kaum jemand und das guckt sich dann auch kaum jemand an, aber da muss irgendwie so ein gesunder Mix, glaube ich, einfach mit dabei sein, dass man sagt, man hat ein paar Sachen, die irgendwie auch Mainstream sind und viele Leute ansprechen, aber man trotzdem irgendwie eine Plattform hat, wo man seinen Nagel im Kopf halt auch ausleben
kann. Aber also so würdest du schon sagen, oder dass du sagst, du willst dir diesen Nagel im Kopf nicht nehmen lassen, aber du verstehst, dass es manchmal auch Kompromisse sein müssen, sagen wir
es mal so. Ja, vollkommen. Ja, weil sonst geht es halt nicht. Ne? Sonst ist es am Ende auch nicht finanzierbar. Ja. Ja, weil YouTube hat jetzt gerade erst gefühlt wieder den Algorithmus deutlich nach unten gedreht, wo du einfach merkst, irgendwie da vorher haben die Videos locker mal, also schlechte Videos haben vorher so 10, 15, 20.000 Klicks gehabt, auf einmal haben die nur noch 5.000 oder 6.000, also so fast um die Hälfte reduziert.
Das ist schon viel dann,
Und dann gibt es Videos, die laufen dann sehr, sehr gut, die kommen dann in so einen YouTube-Push rein. Wir haben auch Videos, die irgendwie bis zu 200, 300.000 Klicks irgendwo gehen, wo es trotzdem Nerd-Content ist oder Special-Content ist, weil du merkst irgendwie, das sind dann aber nur wenige Themen. Das ist halt dieses Steak-Mythen-Video oder diese zwei Steak-Mythen-Videos, die wir da haben.
Genau,
oder eben diese Barbecue-Videos, die ist nicht immer so, dass der Aufwand, den man dafür betreibt, sich dann auch gleichzeitig widerspiegelt in der Reichweite, die man dann halt am Ende des Tages damit erzielt. Ja.
Ist das so ein Stück weit, wo man dann auch mal unzufrieden ist? Wo man sagt, ich würde ja eigentlich lieber, also ich kann ja nur von deinen Kursen sprechen, ne? Die sind ja sehr umfangreich, viel reden, so wie bei uns auch, wenn wir Kurse machen. Und ich finde es dann immer so schade, wenn man versucht, das alles zu komprimieren und auch Dinge wegzulassen, die man selbst für wichtig erachtet, aber es halt in der Kürze nicht unterbringen kann. Ist das,
ich rede dann meistens schneller. Ich probiere dann die Info doch irgendwie mit rauszubringen und sowas. Ja. Ich meine, so ein normaler Grillkurs bei mir deckt halt irgendwie alle Themen ab. Das deckt halt irgendwie Low- und Slow-Barbecue ab und das deckt normales Grillen ab. Und ich muss diese Fleischqualitätsfrage noch mit reinbringen. Und dann wollen die Leute noch wissen, welchen Grill sie kaufen wollen. Und da wird es dann doch irgendwann schon mal eng. Und dann muss man sich wirklich überlegen, was man überhaupt alles sagen kann, damit es auch so ist, dass die Leute trotzdem noch abgeholt werden an der ganzen Geschichte. Weil sonst bringt es ja auch nichts. Ja, wenn man nur sagt irgendwie, nee, ich will irgendwie, dass die jetzt alle den wissenschaftlichen Hintergrund vom Smokering verstehen.
Ja,
und den erkläre ich denen jetzt, auch wenn du einfach weißt, so, die sind jetzt gerade mal dran zu überlegen, dass man auch indirekt grillen kann.
Genau, richtig.
Dann ist das irgendwo was, wo man, glaube ich, auch einfach einen Kompromiss machen muss und finden muss, der gesund ist. Ja.
Das war für uns damals der Punkt, wo wir mit Podcast angefangen haben, tatsächlich.
Um noch tiefer drüber reden zu können.
Ja, mittlerweile ist es so, wir haben seit ein paar Wochen ja wieder YouTube ein bisschen auf einem ganz kleinen Level, wir haben ja nicht mal 2000 Follower oder so, ist der Witz, ne? Aber wir haben auch seit 5 Jahren nichts mehr gemacht. Und der ausschlaggebende Punkt damals, aufzuhören und dann eben Podcast anzufangen, war, weil es mir zu nahe gegangen ist, dass Leute diesen Nerd-Content, also es haben viele gefeiert und es waren auch viele traurig, dass wir aufgehört haben, aber mich haben diese Kommentare zu sehr mitgenommen. Das dicke Fell habe ich mir erst aneignen müssen und der Podcast hat geholfen, weil wir machen ja, du siehst ja, wir reden auch schon eine Weile, ne? Und das ist ganz normal bei uns. Also wir haben wirklich Podcasts, die 3-4 Stunden schon gegangen sind und die Leute hören sich's an und sagen, das ist geil, ich kann es überall hören, Autofahrt, Arbeit, tralala. Und ich hatte, ich halte das nicht mehr aus. Also ich war jetzt nicht so, dass ich mich in Schlaf geweint habe, so hart war es dann auch nicht, aber mich hat es sehr getroffen, weil ich halt, so wie du auch, zumindest nach meinem Selbstverständnis, einen recht großen Erfahrungsschatz habe, Fachwissen habe und für meine Branche und versuche das eben offen und ehrlich zu vermitteln. Und dann kriegst du so einen Tiefschlag wieder rein, so, ne, du hast ja gerade auch schon einen Spruch angebracht vorhin, wo wir vorher geredet haben, mit der hört sich gerne selbst reden. Ne, bei mir kommen dann auch so Sprüche wie, der nimmt kein Ende und Hauptsache nur noch weiterlabern und sowas. Und das war irgendwann natürlich nicht die Masse, es waren Einzelne, wie bei dir wahrscheinlich auch so ist. Aber ich habe es mir so sehr zu Herzen genommen, dass ich gesagt habe, weißt du was, ihr könnt mir mal an die Füße fassen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und jetzt ist es mir wurscht. Ich mache es jetzt sogar so, ich moderiere die Kommentare. Hand aufs Herz, ich muss noch kein einziges weglassen, kein einziges.
Also ja, wenn jemand mal beleidigend ist oder sowas, klar, dann haue ich das auch, genau, mal weg. Ne? Genau. Also, oder beziehungsweise ich mache das nicht, wenn jemand irgendwie, ich sag mal so, von der veganen Front kommt manchmal irgendwie was, wo ich dann sage, irgendwie, wenn sie sagen, ja, du isst doch auch Kinder oder so, nee, oh, dann ja, komm, dann löschen wir das mal, ja, raus. Ja? Ja. Aber ansonsten probiere ich auch da mit Kritik offen umzugehen. Und ja, es ist nicht für jedermann und da sind auch mal Sachen darunter, wo ich mir denke, so, ja, okay, den hast du jetzt irgendwie nicht getroffen oder vielleicht habe ich da wirklich zu viel um den heißen Brei drumherum geredet oder ne. Das gehört, finde ich, auch irgendwo dazu. Und wenn, ich sag mal, wenn man ein bisschen was in der Öffentlichkeit spricht und erzählt und diese Anonymität des Internets hat, dann kommt da auch schnell mal jemand, der, ja, dagegen schießt. Genau, das ist, ja, einfach vollkommen normal. Das passiert bei den Kursen nicht.
Ja,
da, okay, haben die denn nicht die Eier in der Hose, ja, zu sagen. Ne? Die gehen dann raus und denken sich ihren, ja, Teil, ja, wenn das mal der Fall ist. Ja? Aber das Internet ist da halt einfach so offen. Ich glaube, wenn man das nicht ab kann, dann ist es, und einen das wirklich mitnimmt, dann ist das wirklich der sinnvollste Weg, das nicht, ja, zu tun.
Genau, ja? Genau, ja.
Oder aber man findet halt irgendwann einen Weg, und das finde ich gut, dass du es wieder machst mit YouTube und so Sachen, ja, wo man halt sagt, okay, da stehe ich halt drüber und, ja, ich weiß halt, das, was ich mache, ist vielleicht nicht für jedermann, aber ich bleib mir zumindest mal treu.
Ja, also, ja, mich, jetzt komme ich gleich zum, kann mir schön Bogen zu noch einem anderen Thema spannen. Mich erfreut dann oder mich, wie ist das richtige Wort, motiviert dann eher wie das Feedback der Leute, die es gut finden.
Ja.
Also ich habe jetzt gerade gestern, liebe Grüße, ich glaube, die Person hört auch Podcast, oder vorgestern hat er mir geschrieben, ganz tolles Video wieder, super, und er kam wirklich, kriege jetzt nicht den Wortlaut zusammen, aber wirklich sowas wie, er ist super dankbar drüber, dass es endlich wieder jemanden gibt, der tiefgründig, seriös, neutral über das Thema berichtet. Er ist super dankbar, weil er guckt keine deutschen Kanäle mehr, weil er sagt, er erträgt es nicht mehr.
Das ist schon
geil.
Das ist auch mein Antrieb. Und das steht auch bei mir ganz oft drunter, ja. Dass ich irgendwie da offen und ehrlich drüber spreche. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, dieses ganze YouTube-Thema ist halt auch echt eine schöne Vermarktungsplattform. Klar. Und das Thema Influencer und, ne, du schickst das dahin und die Leute zeigen die Produkte. Das ist halt schon sehr, sehr präsent. Und da, ja, ist alles toll und da ist immer alles super. Und wenn dann mal einer kommt, der auch irgendwie die Negativseiten irgendwie benennt von so ein paar Produkten, ja, dann polarisiert das halt, klar, auch mal. Ja. Das habe ich aber, das war bei mir die Gastro, die mich das, glaube ich, gelehrt hat. Weil ich habe früher immer probiert, es allen Leuten recht machen zu wollen. Ja. Ich wollte immer, dass jeder Gast hier rausgeht und einfach sagt, das war super. Und, aha, ich habe einfach gemerkt, das geht nicht. Ja, das geht nicht, weil es gibt unterschiedliche Ansprüche und es gibt unterschiedliche Ideen und, ne, dem einen ist es wichtiger, dass er irgendwie, ne, Zigaretten zu Hause hat und ein tolles Auto hat und der gibt dann halt nichts auf Essen und, genau, umgekehrt genauso und du kannst halt einfach nicht alle treffen. Das, ja, ist immer, ja, das ist, du kannst gucken, dass es möglichst vielen gefällt und dass möglichst viele zufrieden sind oder du suchst dir halt dein Klientel so aus, dass du halt nur mit den Leuten was zusammen machst, die das dann, genau, auch wertschätzen können. Aber in der breiten Bevölkerung sind die Leute doch auch einfach so unterschiedlich, absolut, so differenziert, dass das gar nicht geht. Ja, und wenn man das verstanden hat, dann tut es, glaube ich, auch nicht mehr so weh.
Ja,
dann,
genau,
ist es nicht mehr, dann ist es so, okay, das war halt nichts für dich. Ist in Ordnung, kann ich mit leben, ist deine, ja, Meinung. Ja? Muss ja nicht meine sein.
Das finde ich sehr gut. Also die Aussage ist top. Was mich jetzt noch also besonders interessieren würde an dem Punkt, wie wichtig ist echtes Lob? Ist es so, dass man irgendwann auch abstumpft und sagt, puh, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und alle sagen, hey, du bist toll, du machst super Barbecue, du machst super Aufbereitung, du machst einen super YouTube-Kanal. Hey,
das macht süchtig. Das ist, also das muss man ganz ehrlich so sagen. Das ist was diese Bestätigung, die du auch in der Gastronomie bekommst, gerade wenn du halt nicht mehr in der Küche stehst und wenn du, ne, dieses das Grinsen in den Gesichtern der Menschen, wenn du ihnen so ein ultrasaftiges, geiles Stückchen Fleisch präsentierst, ne, ich stehe beim Kurs, schneide das auf und die sagen, oh geil, das habe ich noch nicht gegessen. Ja. Das ist der Antrieb des Ganzen. Ja.
Okay.
Und das ist ja auch irgendwie so ein Belohnungssystem, ne, was irgendwie dann auch bei mir, ne, Endorphine irgendwo auflöst. Und natürlich, wie bei allen Drogen, in Anführungsstrichen, ist es so, dass du gegen sowas dann auch irgendwo abstumpfst, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, die Triebfeder von dem, was wir irgendwie machen, ne? Dass die Leute dastehen und sich sagen, Alter, geil, so sah mein Auto noch nie aus. Ja. Du hast das sieht ja krasser aus, wie es als neu war, so
richtig.
Ungefähr.
Ja, ja, klar, genau.
Und bei mir ist es dann der Punkt, wo die sagen, Alter, du hast mich versaut, ich kann nirgendwo anders mehr Fleisch essen. Genau, und ich denke mir Problem, so, jo. Das ist das, was ich eigentlich auslösen wollte. Genau, ne? Auch wenn es mir jetzt leid tut für dich, dass du nirgendwo mehr Fleisch essen kannst. Aber im Endeffekt ist das einfach das, was uns antreibt. Ja? Und wenn man so ein bisschen vorne steht, dann hast du das in der Gastronomie halt sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig, ja? Weil die Leute kommen oft und sagen ja auch einfach nur so, dass es gut ist. Das heißt ja schon mal so, aber du hast sehr, sehr viel Feedback für das, was man macht im Vergleich zu anderen Jobs. Wenn du jetzt im Büro sitzt, ne, wie oft geht dein Chef vorbei und sagt zu dir, geiler Job, was hast du denn da gemacht? Ja, so voll euphorisch. Wie oft passiert das?
Genau. Oder ein Kunde. Ja. Wahrscheinlich bist du in der dritten Reihe und hast überhaupt keinen Kundenkontakt. Kriegst du doch nicht mit, ob du überhaupt einen guten Job machst.
Ja, also. Oder sitzt irgendwo auf dem Amt und wirst nur angekackt von morgens bis abends. Klar. Ne? Das ist das sind ja alles Sachen, wo du einfach viel, viel weniger von dem hast.
Ist es im Umkehrschluss, weil da kann ich jetzt zumindest aus der Aufbereitung mit dir was erzählen, was uns so, also auch das musste man lernen, also speziell auch mein Mitarbeiter, der Marcel, der die Aufbereitung bei uns macht, dass man nicht immer dieses Lob bekommt, auch wenn Leute zufrieden sind. Und das finde ich immer, am Anfang war ich ganz, ganz schwierig damit. Wir haben bei uns als Beispiel, kann man sehr schön auch auf deine, bleiben wir beim geilen Buffet oder auch im Steak-Tasting, wie auch immer, du hast dir so viel Mühe gegeben für ein Fahrzeug. Du hängst eine Woche dran und kämpfst dich ab, dass das Ding so geil aussieht und dann kommt der Kunde rein und sagt, ja, ist gut geworden. Wo muss ich bezahlen?
Ja.
Und denkst so, weißt du, was wir an deinem Auto gemacht haben? Ist das dir überhaupt bewusst? So, ne? Am Anfang war das wirklich wie so ein Messerstich, wo du sagst, so kannst du überhaupt nicht wertschätzen, was hier vor dir steht. Aber da muss man auch ein dickes Fell kriegen. Es gibt auch Leute, die sind introvertiert. Die können gar nicht so, hey, wir haben Kunden, die stehen auf dem Hof und machen eine Viertelstunde Fotos, Videos von ihrem Auto und sagen, ich traue mich gar nicht wegzufahren. Das ist das Geilste, was du siehst, wo du sagst, der ist immer noch da. Das gibt's doch gar nicht. Was macht der? Der macht immer noch Fotos.
Ich serviere das perfekte Stückchen Steak, schneide das runter, der nimmt das in den Mund und sagt so, jo, kann man essen.
Ja, genau, ja, genau.
Ja, aber das ist halt auch wieder, ne? Ich glaube, da sind die Menschen einfach so unterschiedlich in dem, ob sie überhaupt, weißt du, es gibt Leute, die können gar nicht loben.
Ja.
Die können gar nicht irgendwo, ne? Wenn man mal einen Chef hat, irgendwie, es gibt viele, die einfach damit gar nicht wirklich umgehen können. Ja? Und die oftmals, die fahren dann oft nach Hause und sagen so, Alter, guck mal an, was der Geiles gemacht hat. Aber dir gegenüber konnten die das nicht sagen.
Ja, genau. Ja?
Das habe ich auch in meiner Laufbahn schon ein paar Mal so gehabt, ja.
War es am Anfang so, dass sich das ein bisschen mitgenommen hat oder war das schon immer so, du ist halt so?
Nee, das, wenn du eigentlich den Ansporn hast, dass jeder begeistert rausgeht, dann ist das schon mal sowas, wo, aber wir haben halt auch, wir haben das Glück, weißt du, wenn ich irgendwie 80 Gäste bei meinem Buffet habe und da kommen allein 10, 15 an und sagen, ey, wie geil war das denn jetzt, dann ist das halt was.
Auch mal hinten runter.
Aber man misst sich schon da dran, ne? Ich bin viel auf so großen Gourmet-Festivals unterwegs, wo ich wirklich auch neben den bekanntesten Sterneköchen irgendwo stehen darf und ne, oder Fernsehköchen irgendwo stehen darf. Und wenn dann so weißt, okay, wir haben jetzt hier 1000 Teller serviert und da kommen halt irgendwie 10 Leute an und sagen, hey, das war das beste Essen im Vergleich, ne? Oder da kommen dann halt mal 50 an und sagen das die ganze Zeit. Das ist schon was, wo man sich dann auch selber irgendwo dran misst, ja. Und aber vielleicht ist das auch der Ansporn, da irgendwie möglichst viel, ne, einfach Feedback wieder zu bekommen bei dem. Und ja, du, Leute sind unterschiedlich, ja, und nicht jeder kann es schätzen und vielleicht schmeckt es auch nicht jedem, ist ja auch so, ja. Aber habe ich immer gedacht, weißt du, bei diesem Wagyu-Thema, du hast das auch schon mal gegessen, ne? Dieses hardcore-marmorierte japanische Zeug irgendwo, ja, wird oftmals als bestes Fleisch der Welt irgendwie dargestellt, ist mehr Fett als Dings, aber es ist halt am Ende mehr Fett als Fleisch.
Richtig.
Ja, und wenn du das halt nicht magst, weil du magst halt ein Steak, dann kannst du dem einen 500-Euro-Steak in den Mund stecken oder was es dann halt auch immer mal kostet, mittlerweile auch wirklich ein bisschen weniger. Und die Begeisterungseuphorie ist eben nicht da, weil es ihm vielleicht auch nicht schmeckt, weil er es vielleicht auch gar nicht mag und weil er es einfach auch in der Form gar nicht nachvollziehen kann. Das gehört auch irgendwo mit dazu.
Wie gehst du im Umkehrschluss mit Kritik um? ob es, man kann ja das sogar differenzieren mit berechtigter oder auch, es gibt ja auch unberechtigte Kritik, aber generell mit Kritik ist es so, dass man da auch ein dickes Fell hat. Also ich glaube, es gibt eine Bewertung bei euch, die berühmte mit.
Ja, wo jemand mal nicht satt geworden ist, genau, bei einem 6-Gänge-Steak-Kurs und er hat sich halt immer vorgestellt, dass er ein dickes Filet-Steak bekommt, mhm, und wir haben halt 6 feine Gänge angerichtet, ja, und ich habe dann am Ende des Abends noch angeboten, ein Steak zu grillen, ja, das steht ja auch in der Kritik,
genau,
drin,
ja, genau, mhm,
aber ich habe halt trotzdem dafür einen auf den Deckel gekriegt. Mich beschäftigt sowas schon, mhm, ja, also, ne, weil wenn dich Kritik kalt lässt, dann machst du keine 4,9 in der Gastronomie, mhm, als Bewertungsgrundlage. Mittlerweile kann ich damit deutlich besser umgehen als früher. Früher habe ich immer gedacht, da geht irgendwie die Welt von unter. Mhm. Ich sag nach jedem Kurs, nach jedem Essen, wo ich irgendwie noch eine Abschlussrede, was Kurzes sage, sage ich immer so, wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns. Ja, wir, ja, können und wollen mit, ja, Kritik umgehen und wir wollen uns stetig verbessern. Und ich glaube, wenn man kritikresistent ist wirklich, dann wird man auch nicht besser. Mhm. Ja, dann kann man sich dann, wenn man sagt, ich habe es jetzt geschafft, ich bin der Beste, so ungefähr, ja, das macht keinen Sinn. Wir haben erstaunlich wenig Kritik, ja, vielleicht liegt das aber auch daran, dass immer so ein paar dabei sind, die es halt hart hypen, mhm, und die anderen sich dann denken, okay, da sage ich jetzt mal nichts, weil wenn es den anderen gefallen hat, dann wird es ja schon irgendwie, ne, warum soll ich denn jetzt irgendwie was sagen? Aber am Ende des Tages muss man, glaube ich, sich damit auseinandersetzen und muss auch darüber sprechen und sich immer wieder selbst reflektieren, mhm, und gucken, ob das, was man macht, irgendwie auch sinnvoll ist.
Ja. Also man kann ja dadurch eigentlich auch nur wachsen. Also ja, wenn es jetzt nicht irgendwas vollkommen Unsachliches ist mit irgendeinem Bullshit, wo du sagst, sorry, also da müssen wir gar nicht diskutieren, dann
muss man es einordnen, ne? Genau. Wenn man sagt irgendwie, hey, nee, das war vielleicht dann einfach auch, dann habe ich vielleicht nicht das richtige Produkt für dich gehabt, ja, oder ich bin, ja, nicht die richtige Anlaufstelle, ja, ja, dann ist das auch in Ordnung. Und früher ging das nicht so gut, aber, mhm, ich mache das Ganze jetzt auch seit 2010, also, mhm, in der Gastronomie zu sein, und wenn du da nicht kritikkonform, ja, bist oder nicht, ne, nicht mit Kritik umgehen kannst und das einfach nur, dann bleibst du nicht so lange in der Gastronomie.
Ja, weil das
du, wie gesagt, du triffst nicht jeden, es, nee, ist nicht für jeden das, was man macht.
Was wir jetzt bei uns geplant haben, weil ich finde immer, du hast einen schönen Punkt gesagt, vielleicht auch eine Idee für die Aufbereiterkunden, die zuhören, die Leute sind oft so, dass sie die Kritik hier nicht äußern, wenn sie überhaupt eine haben. So, das heißt, wie du sagtest, die fahren nach Hause und sagen dann, weil es nicht so, das sind auch nicht die Leute, die sagen, es war schlimm genug, um einen Google-Eintrag zu machen, die sagen einfach, naja.
War jetzt nicht so, so meins, naja, ja.
So, und die erreichst du aber nicht. Ja. So, und bei uns ist es auch so, weißt, wir liefern ein Auto aus und haben erstmal einen Kunden, der kommt her und sagt, hey, super Arbeit, alles klar. Und sagt aber vielleicht, was weiß ich, Innenraum war nicht richtig sauber oder die haben ein kleines Detail nicht gemacht. Aber es ist halt nicht so schlimm, dass es ihm reicht, das zu adressieren. Wir haben uns jetzt diese Woche gedacht, wir haben wieder unsere obligatorischen Mitarbeitergespräche gehabt, wo wir auch so neue Ideen dann überlegen. Und wir hatten die Idee zu sagen, wir geben dem Kunden am Ende wie so ein, klar, Mini-Zettel mit einem QR-Code drauf und sagen, wenn es ein paar Tage gesagt hat, gerne eine ganz transparente Bewertung abgeben, wo wir schon Punkte vorgeben, was ich, wie gut war, das und das und das. Also haben wir für unser Thema eben ein paar Punkte abfragen, inklusive Freitext. Und um dann eine ehrliche, konstruktive Kritik zu bekommen. Weil ich finde es ganz wichtig, weil wir können die halt nicht mehr erreichen. Das heißt, du fährst jetzt bei uns weg und sagst, ja, das war schon ganz gut, aber. Ja. Aber das Aber adressierst du nicht an uns. Das heißt, das ist aber vielleicht so schlimm, in Anführungszeichen, dass du nicht mehr wiederkommst. So, und so könnte ich zumindest sagen, oh, guck mal, da waren schon mal 3 Leute, die gesagt haben, das Wagyu war zu roh. So, ja. Was weiß ich. So, ne?
Ja, hat man bestimmt auch. Ich meine, wir haben viele Stammkunden. Manchmal erzählen dann die Stammkunden irgendwie, dass es dem Kollegen am Tisch nebendran jetzt nicht so gefallen hat oder sowas. Ne? Also auch das kommt mal vor. Dann gehe ich auch an den Tisch, wenn ich das live noch mitkriege und frage direkt nach und probiere irgendwie drauf einzugehen. Und manchmal kommen die dann ja. Ja,
ja, genau.
Und oftmals ist es so, dass wenn ich... In der Gastronomie musst du damit umgehen, ja, wenn du Kritik kriegst. Und wir haben früher so Schulungen gemacht und hast du gesagt, von 100 Leuten, die nicht zufrieden sind mit dem, was sie gegessen haben, sagen es dir vielleicht 2 oder 3. Ja? Und deshalb muss man gerade die ganz, ganz speziell ansprechen. Und ich habe immer, auch bei uns ist oftmals gewesen, ne, du bist eine Veranstaltung gewesen, wo du merkst, ey, das ist nicht so gelaufen, wie du es wolltest. Ja? Da ist irgendwas ist da schief, ja. Und sich dann zu verstecken, das ist das Schlimmste, was man, glaube ich, machen kann. Ja, und dann, immer wenn ich gemerkt habe, es ist irgendwas nicht so gewesen, wie es sein sollte, dann bin ich extra hin. Und dann habe ich probiert, die Leute einfach anzusprechen, um es noch hier abzufangen. Ja, okay. Um sie nicht erst nach Hause gehen zu lassen, ja, sondern wenn du ihnen hier die Möglichkeit gibst und fragst, ja, war alles recht, bei ihnen war es nicht so, ihr ist ja, dann hast du das direkt weg, dann konnten die sich das von der Seele reden und dann ist es oftmals so, dass es dann nicht irgendwie draußen so weit mehr gesplittet wird. Ja, also
auch ein guter Punkt,
ich probiere da oftmals dann auch irgendwo, manchmal stellt man sich dann damit auch schlechter dar, als man eigentlich ist, weil viele merken das gar nicht. Ja. Aber wenn ich merke, dass es irgendwie so rausgegangen, dass es nicht so gut war, dann wirklich noch an den Tisch zu gehen und zu fragen, ist es jetzt wirklich so gewesen, sich die Kritik einfach dann auch direkt abzuholen, das hat mir dabei ganz viel geholfen. Aber da muss man auch Power für haben.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein schwerer Gang.
Wenn du im Sack bist, dann ist es besser und einfacher, sich irgendwie zu verstecken und schnell noch das Dessert rauszuholen und dann bist du nicht mehr ansprechbar. Aber das ist was, da muss man die Kritik dann manchmal eben auch einfordern. Und ja, so eine Rückabfrage macht da sicherlich auch Sinn und ist auch gut. Ja. Ich probiere es mir halt dann eigentlich direkt zu holen, weil wir haben dann noch einen anderen, ne, die Leute haben es gegessen, sitzen noch da und dann kannst du halt an den Tisch gehen und einfach darüber sprechen mit denen.
Aber ich finde das unheimlich wichtig. Also dass dieses Thema Kritik ist unglaublich wichtig, weil nur, wie schon eben gesagt, du kannst nur dadurch besser werden.
Ja.
Weil wenn ich es nicht weiß, dann mache ich einfach so weiter und verliere vielleicht noch weitere Kunden im schlimmsten Fall, die sagen, nee, komm, da musst du nicht mehr hin. Das ist, und natürlich hast du einen Multiplikator immer dabei. Bei euch wie bei uns auch. Die fahren nach Hause, sagen ihren Kumpels, ich war bei diesem Miethäfenladen, kannst du sparen. War nix. So, ja, ne? Ja. Und da der natürlich der Influencer ist in dem Fall, das war ja das klassische Influencer-Marketing, ist ja, wenn die Kumpels sich was erzählen untereinander oder die Damen, dann funktioniert das halt leider auch. Dann sagt halt der Kumpel, oh krass, wenn mein Best Buddy sagt, das war nix, dann nee.
Aber umgekehrt genauso. Ne? Wenn sie halt rausgehen und wenn sie mega happy sind, dann sind das die den Laden voll machen. Ja, und am Ende des Tages sortiert man dadurch natürlich auch seine Zielgruppe irgendwo aus. Ja. Und man erreicht nicht jeden. Es ist auch nicht das, was man in so einem Segment macht, wenn es schon so speziell ist mit so einem Nagel im Kopf. Dann ist das ja auch was einfach richtig ist, dass du kannst nicht jeden kriegen und du kannst nicht jeden erreichen und irgendwann hast du halt deine Gruppe gefunden und wenn die das dann weitererzählen,
Du hast gerade eben schon was Schönes gesagt, ich habe jetzt so ein paar etwas lockerere Fragen noch am Schluss, was mir so eingefallen ist. Hast du Gastronomen oder auch Restaurants, die du bewunderst, wo es regelrecht Vorbilder gibt oder gibt es sowas bei dir nicht?
Oh, doch, ich habe wenn ich selber essen gehe mit meiner Frau, gibt's hier bei uns in der Ecke in Groß-Gerau jemanden, der ist Peruaner, der hat sich auf Fisch spezialisiert, weil Fleisch habe ich schon genug und der macht echt richtig geile Fischmenüs, auch zu einem echt coolen Preis, ist ein ganz kleiner Laden, hat sogar 20, 25 Sitzplätze, Pizarro Fine Dining.
Ich wollte gerade sagen, sagst du,
ich gerne. Ja, für alle, die echt mal echt guten Fisch essen wollen und wir sagen immer schon so, und hast dein Stern jetzt gekriegt? Ich glaube, jetzt müsste bald wieder Sternevergabe sein und ich glaube, ich rufe da mal direkt an bei Michelin und beschwer mich, weil der macht das echt so gut und so lecker und sonst so geile Kreationen. Das ist was ich vollkommen feiere. Und ansonsten mag ich halt ehrliche Läden, weißt du, wo halt noch frisch gekocht wird. Mhm. Das ist so das.
Also es gibt nicht den großen Namen, wo du sagst, wow, ich sage jetzt mal einfach blind raus, was mir einfällt, sich ein Melzer oder so sagt, wenn ich das sind ganz tolle Typen. Also jetzt muss ja nicht den nennen jetzt oder muss ja gar keinen nennen. Aber also es gibt nicht irgendeinen großen mit Fame, wo du sagst, da habe ich immer aufgeschaut, was der macht. So gibt's ja manchmal. Muss man ja auch nicht haben. Aber.
Ja, es gibt ja den vom Noma, also das ehemalige Noma, ich glaube, es war in Kopenhagen oder sowas, René Rezipi oder sowas heißt der. Das ist so der durchgeknallteste Drei-Sterne-Laden, den es gibt. Ja, das sind die abgefahrensten Sachen, die irgendwie machen. Da kriegt man Menüs, da weißt du nicht, das hat wahrscheinlich noch niemand irgendwie vorher gegessen, der sich nicht in dieser Region bewegt. Das ist so ein Traum, das würde ich gerne einfach nochmal erleben, so etwas. Auch ich gucke mir da öfter mal verschiedene Sterneköche an, die dann irgendwie die abgefahrene Sachen machen, die ich echt wirklich spannend finde. Habe leider zu wenig Zeit, um das zu machen. Ist ja auch nicht ganz günstig, so ein Hobby irgendwie da essen zu gehen und irgendwie ein paar hundert Euro für einen Abend zu bezahlen. Und aber dass ich jetzt sage, es gibt so diesen einen irgendwo, mit dem ich anhimmeln würde. Nee, nicht zwingend. Ja, es gibt viele, die ich wirklich gut finde und viele, die echt einen tollen und guten Job machen. Aber ja.
Gibt es so in der Barbecue-Szene, wir sagen auch gerne weltweit, das muss ja nicht deutsch sein, wo jetzt vielleicht nicht mehr Köche in dem, also Köche schon reden, aber jetzt nicht über einen gastronomischen Koch, wo du sagst, das ist schon eine geile Nummer, was weiß ich an, gestern wird ja direkt angesprochen worden, hier die Matt Pittman-Mütze, Meat Church. So die Nummer oder egal was, wo du sagst, wow, wenn ich den Content sehe, das ist schon geil. Oder du hast, glaube ich, mal den Guga Foods, glaube ich.
Guga macht crazy Sachen. Ich meine, die Reichweite und die Art ist einfach cool. Der macht schon viel Schwachsinn. Ja. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, wenn du sagst, irgendwie, hey, du schmierst um das Fleisch irgendwie jeglichen Kram dran, um das reifen zu lassen. Und ich glaube, dem muss es auch öfter mal nicht gut gehen von dem, was der
da reinzieht. Das denke ich mir manchmal auch,
Chris Young ist jemand, das ist, also den ich wirklich so von dem Technischen her total gut finde. Der macht halt Videos für also sehr, sehr technische Videos, der erklärt die Hintergründe sehr, sehr tief, die da irgendwie drin sind. Das finde ich ist eine super Geschichte. Also für alle, die sich wirklich auf diesem Nerd-Level dafür empfehlen, das kann man mal empfehlen. Ich weiß gar nicht wirklich, wie der Kanal heißt, aber ich glaube, er heißt einfach Chris Young.
Wo kommt
er
her?
Das ist ein Sitz, glaube ich, in Amerika und sind halt sehr, sehr wissenschaftliche Sachen. Aktuell hat er sich, sieht man in den ganzen Videos, der hat sich so eine Küchenzentrifuge gekauft und zentrifugiert Pizza und zentrifugiert irgendwelche anderen Sachen und hat ein Steak durch die Zentrifuge gejagt, sodass man es trinken kann. Und der ist da wirklich schon auf einem sehr, sehr abgefahrenen Level unterwegs. Aber da hängt auch immer so ein bisschen hinten dran, dass die halt ihr Thermometer verkaufen wollen, was sie halt promoten. Ja, das ist was, was dabei ist. Ansonsten finde ich, weiß ich, ich mag es, wenn die Leute authentisch sind, ich mag es, wenn die Leute ehrlich sind und wenn sie einfach da so eine, eine offene und ehrliche Meinung einfach dazu haben, wenn es jetzt nicht irgendwie Marketing und reiner Brand-Content ist, der da irgendwie transportiert wird.
Das finde ich auch, das finde ich mir wichtig.
Das was, ist, was mir wichtig ist, ja. Und
wenn's also das dahinter finde ich ja legitim. Ich sage das auch immer bei uns in der Szene, wo Leute sagen, oh, der will nur sein Geld verdienen. Sagst du, das ist doch legitim. Überleg dir mal den Aufwand, bei die brauche ich nichts erzählen, bezüglich YouTube-Aufwand. Ich finde es völlig legitim, auch mal seine Produkte oder auch über Affiliates Geld zu verdienen, wenn das dahinter für mich persönlich eine ehrliche, transparente Geschichte ist. Ja. So, und das fehlt vielen, das muss man leider sagen.
Ja, da gibt es bei uns in der Branche leider auch sehr viele, die irgendwie, viele Meister, Weltmeister, die dann einfach wirklich nur Markenbotschafter sind. Du weißt genau, vorher war das der beste Grill, jetzt ist das der beste Grill und auf dem Grill kannst du gar nicht grillen, weil mit denen habe ich mich verstritten und da probiere ich auch wirklich, ich habe nicht wirklich viele, also wir haben bei YouTube ein paar Kooperationen, aber auch immer nur dann, wenn ich irgendwie ehrlich und dahinter stehe mit der ganzen Geschichte, weil wenn du halt die ehrliche und meine Wahrheit sagst, dann wird das dann schon relativ dünn irgendwann. Mhm. Ne? Wenn, deine eigenen Produkte, klar, die muss man vermarkten und da fängt man, ich werde oft gefragt, warum ich kein Fleisch verkaufe. Ja? Und dann sage ich immer, ich verkaufe kein Fleisch, weil ich dann immer sagen müsste, mein Fleisch ist das Beste. Ja, und ich probiere mir halt den Markt anzugucken und ehrlich auch irgendwie die Downsides zu sagen. Aha. Und das ist so ein Klassiker in der Marketingwelt. Du darfst eigentlich keine Negativ-Dinge zu deinen eigenen Produkten oder zu dem, was du verkaufen willst, sagen. Weil alles, was du negativ sagst, ist nicht gut. Und wenn du dann irgendwie sagst, ne, der Grill, den ich da draußen habe, der ist, der macht das und das und das gut, aber hier und hier ist halt einfach nicht so gut, dann ist das für jemanden, der dich als Brand Ambassador oder wie man sieht, ist das halt einfach dann irgendwie ein Kriterium, wo du dann, glaube ich, schnell auch irgendwo mit rausfliegst aus der ganzen Nummer.
Aber und, dafür bei deiner Zielgruppe Pluspunkte machst.
Ja, bei denen, die das halt nachvollziehen können. Ja, aber ich bin da halt auch ehrlich bei mir. Ne? Wenn ich irgendwie eine Veranstaltung habe und wenn die Leute dann mich, ne, die wollen ja immer hören, dass das Fleisch irgendwie alles total nachhaltig ist und alles total auf der Weide gestanden hat und nur Gras und Heuwiese gefressen hat. Und ich sage dann so, hey, das, was wir jetzt gerade essen, das ist halt irgendwie US-Beef und das wurde am Ende kräftig gefüttert mit Dingen und, ne, in der Feedlot, so wie man es eigentlich vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Aber hey, es ist halt lecker und saftig und das ist halt das, was auf dem Teller funktioniert. Dann ist das mal eine Meinung, die, ich sag mal, der Typ, der da sitzt, noch ganz gut versteht, aber die Frau, die gegenüber sitzt und eigentlich lieber hätte, dass es dem jetzt so wirklich gut gegangen ist und dass es einfach nicht um halben Planeten gekarrt wurde.
Ich find's ja nicht so cool, ja.
Genau, und genauso ist es in der Fleischwelt auch so, dass die Leute, die halt sich das tolle Fleisch vom Metzger des Vertrauens oder vom Bauern um die Ecke irgendwie holen, vielleicht damit leben müssen, dass es nicht so saftig und zart ist und dass man mal ein bisschen mit drauf rumkauen muss und dass da halt nicht diese Produktqualität auch vorherrscht wie bei einem eher industriell gefertigten Produkt. Ja, und das sind so, wenn du beide Sachen beäugst, dann wird es manchmal schwierig.
Aber das ist aber genau das, was ich immer so toll finde, dass man diese, es geht auch ehrlich. Es geht ehrlich, man darf trotzdem sein Geld mitverdienen, auch mit dem Background, mit sei es Gewürze oder wie bei uns mit Pflegemitteln. Es geht beides. Ich finde, man kann beides harmonieren zusammen. Natürlich ist es nicht so, also ich würde es andersrum sagen, natürlich kann man das besser monetarisieren, wenn man es auf den, sagen wir mal, nicht so ehrlichen Weg macht. Das ist der einfachere Weg.
Ja, mehr Geld verdient man bestimmt damit.
Genau, das ist, aber das, also zumindest für uns kann ich sagen, und ich kenne euch ja auch schon lange, ich weiß ja, wie ihr tickt, kann man auch das auch sagen, dass man versucht da so diese Gratwanderung schon immer gut zu finden. Dass man sagt, ich möchte mir trotzdem treu bleiben, ich möchte nicht den Leuten irgendeinen Bullshit verkaufen, möchte trotzdem mir noch morgens in den Spiegel gucken können, sagen können, ich verdiene trotzdem gutes Geld, aber ich bin trotzdem immer noch der von vor 3, 5, 10 Jahren.
Ja, ich probiere halt auch so ein bisschen, ne, in meiner Sicht, ich probiere da ein bisschen zu pokern. Und gerade dieses Influencer-Thema, die Leute zu beeinflussen, ich glaube, dass das mittlerweile auch wirklich an einem Punkt angekommen ist, wo die Leute, nicht alle, aber wo einige das einfach auch realisieren. Ja. Und dass so eine ehrliche und so eine authentische Meinung das ist, was irgendwie das nächste Thema ist. Ja. Weil die Leute suchen nach den Leuten, die ehrlich und authentisch sind. Ja, und klar, viele lassen sich irgendwie auch noch blenden von der ganzen Geschichte. Klar. Aber wenn du halt ehrlich und vielleicht ist es, ich hoffe, dass es sich in Zukunft irgendwie auszahlt, weil so auch wirtschaftlich gesehen, ne, das ist ein enges Ding, was wir hier machen. Ja, das ist, ich kann nicht 7 Tage die Woche arbeiten, dann bist du irgendwann kaputt und bist irgendwann fertig. Ja. Und aber vielleicht kommt es ja irgendwann.
Ich bin da guter Dinge. Also ich glaube, der Bumerang, der fliegt irgendwann wieder zurück. Das ist von daher, man muss nur durchhalten bis dahin. Also das, okay, aber finde ich auch mal spannend. Das ist, wenn du über Fleischkonsum redest, was mich persönlich einfach mal interessieren würde, wie oft ist es denn für dich privat noch ein Thema?
Boah, ich esse privat eigentlich nicht viel Fleisch, also ein Steak sowieso gar nicht. Ja, und auch Hackfleisch in letzter Zeit sehr, sehr wenig. Ich esse sehr viel Fisch. Wie gesagt, ich habe jetzt vor knapp 8 Wochen irgendwie umgestellt, habe gesagt, kein Zucker mehr, kein Mehl mehr und solche Sachen und trinke auch aktuell keinen Alkohol und habe auch mit dem Rauchen aufgehört. Und das ist was, wo ich dann auch einfach, ja, Fleisch selber so privat wenig, probiere ich eigentlich wenig zu essen. Aber ich esse auf der Arbeit immer noch viel, weil ich muss es halt probieren. Ja? Ja. Wenn ich so ein Steak-Tasting habe, dann muss ich einfach wissen, wie schmeckt das, wie ein Weinsommelier, musst du da halt auch einen Schluck Wein trinken.
Ja, klar. Aber
ähnlich wie der Weinsommelier musst du halt auch aufpassen, dass es einfach nicht absolut überhand nimmt.
Ja, klar. Also ich wäre aber auch schlecht, wenn man sagt, hey, ich habe das jetzt einfach auf den Grill geschmissen und es wird schon schmecken, mach mal. Also ich finde schon, das gehört dazu.
Ja.
Das ist so. Aber okay, aber macht ja auch für mich total Sinn. Also das ist ja irgendwann auch eine Überdosis. Das ist so, und dass du jetzt nicht in ein Steak-Restaurant gehst, das ist also für mich komplett nachvollziehbar. Ja. Also das.
Aber ich feiere es immer noch und ich esse es auch gern. Also ne, und ich sage auch nicht, dass ich irgendwie jetzt einen vegetarischen, Bullshit, wäre vollkommen falsch. Ja. Aber am Ende des Tages muss es immer irgendwie ausgewogen sein. Und ich meine, der neue Trend ist jetzt im Internet auch, ne, Carnivore.
Ja.
Also nach dem Vegan, es kommt ja immer alles in Wellen und in Gegenreaktionen. Genau. Ja, gibt es jetzt Leute, die essen nur tierische Fleisch. Produkte. Und die höchste Form ist dann nur Fleisch. Ja,
genau.
Und die ziehen sich dann irgendwie morgens 5 Eier rein und 500 Gramm fettes Rinderhack und sagen halt, das ist jetzt hier irgendwie die neue Ernährungs... Da sage ich schon so... Ja, ich meine, am Ende muss die Ernährung immer zu dem passen und muss funktionieren.
Genau,
ja. Aber das ist dann vielleicht auch schon wieder vollkommen übertrieben.
Ja, aber wo ich das gelesen habe, da schon so, Junge, also jetzt, aber es ist aber wie immer im Leben, Extreme bringen immer Gegenextreme raus.
Ja.
Das ist einfach so.
Die Leute essen bei meinen Buffets sehr viel Fleisch. Ja, das sind halt All-You-Can-Eat-Buffets mit dem geilsten, mit meiner Meinung nach geilsten Fleisch, was man irgendwo finden kann und auf den Grill raufschmeißen kann. Und wenn dann da irgendjemand ist, der hat da 500, 600, 700 Gramm Fleisch gegessen, dann sage ich immer, ja, dann mach doch vorher mal 3 Tage ein bisschen weniger. Und da sagen dann, ich esse immer so. Ja. Ja, dann ist das halt dein Ding. Aber das ist vielleicht nicht auf Dauer wirklich sinnvoll. Ja.
Ja, okay, verstehe ich. Das ist, aber ist das sowas, wo du, das finde ich immer ganz schwierig. Das ist auch so eine Gratwanderung für mich persönlich, wenn ich bei euch bin. Ich bin ja wahrhaftig nicht der, also ich esse gerne und ich esse auch gerne viel. Wenn es mir schmeckt, habe ich überhaupt kein Problem. Und ich bin nicht so der Portionchen-Mensch, ne? Dafür bin ich auch körperlich nicht so der Typ, ne? Aber hier ist es so, man geht halt an eine Schmerzgrenze ran. Nicht, weil ich kann es jetzt nur für mich sagen, ich kenne auch andere Leute, so klassisches Urlaubsthema von wegen, ich muss meinen All-You-Can-Eat reinholen. Ne? Das ist ja für mich die Horrorvorstellung schlechthin, die sich dann die Teller bis zum Rand vollschaufeln. Aber ist es so, dass man aus deiner Sicht jetzt sagt, boah, guck mal hier, wie der sich da diese Massen reinballert von diesem wahnsinnig tollen Fleisch. Ist es dann so, du sagst, hey, wenn es ihm schmeckt, so cool? Oder hat man da eher so ein bisschen...
Also es ist schon so, dass ich habe 2 Buffets, ne? Und das eine Buffet hat 6 Fleischsorten und kostet 20 Euro weniger wie das Premium-Buffet. Beim Premium gibt es 10 bis 12 Fleischsorten und da merkt man schon, dass die Leute, die viel essen wollen, die gehen eher zu diesem günstigeren Buffet und da denke ich mir manchmal schon so, boah, was machst du hier eigentlich? Ja, am Ende ist es mein Brot- und Buttergeschäft, am Ende muss ich auch irgendwo von leben. Ja, aber da hat man schon mal das Gefühl, wenn die dann draußen stehen und dann sagen, oh, mein Bauch tut mir weh, ich habe zu viel gegessen, ja. Das ist halt dieses Buffet-Problem. Ja, ne? Da bin ich auch mal selbst reflektiert. Das ist was, wo ich öfter mal mir denke, ist das, was ich hier mache, eigentlich so sinnvoll.
Ja? Okay, okay.
Weil wenn die Leute sich halt selbst wehtun damit, ja, weil es eben so gut schmeckt und das ohne irgendwelche Geschmacksverstärker, mhm, oder ja, sowas, dann ja, ist das halt auch so ein bisschen diskutabel, muss man ganz klar, offen auch mal sagen. Ja.
Aber ich finde, was ich schon immer bewundert habe bei euch, und ich fand das echt toll, beim allerersten Mal, wo ich hier war, bei dem ersten Buffet, da habt ihr weiter durchgezogen, bei anderen auch, dass ihr ganz klar den Hinweis gibt, wenn Leute Lebensmittel zurückgehen lassen, weil sie sich zu viel zugemutet haben.
Da gibt es Strafzahlung.
Genau.
Musste ich noch nie machen. Aber
die Ansage reicht
immer, wenn ich das sage, dann ist der Teller wenigstens sauber. Ich sage so, esst so viel, wie ihr möchtet. Ja, aber guckt, dass das, was ihr euch auf den Teller tut, dass das wenigstens mal aufgegessen wird, weil es tut einfach unglaublich weh, den teuren Kram dann unangetastet wieder in den Müll zu schmeißen. Nur weil so, ne, es ist genug da. Es werden mal ein oder andere Sachen ausgehen, wenn du irgendwie 10 Komponenten drauf hast. Aber am Ende gehst du hier pappsatt raus.
Genau.
Also für die Leute, die das wollen, ist das so. Und wie gesagt, das ist halt auch so ein Luxusthema. Ja? Und
absolut,
das ist am Ende des Tages alles, was Luxus ist. Überall, wo du irgendwie mehr ausgibst, als du eigentlich brauchst, ist es was, wo man dann drüber sprechen und auch streiten kann, wenn man möchte. Ja.
Aber ich finde den Weg echt gut. Und ich hatte es jetzt sogar auf dem Zettel, die Frage, weil ich gedacht habe, ich würde gerne mal wissen, wie oft diese Strafzahlung, wenn man sie so nennen mag, vorkam. Aber ich habe es mir fast schon gedacht, allein die Ansage reicht.
Ja, die Ansage reicht, dann sind die Leute ein bisschen offener und gucken auch einfach, dass sie sich halt nicht noch den nächsten, ne, dann geht doch lieber dreimal, geht viermal.
Genau.
Und das Krasse ist, die essen das ja in so einer kurzen Zeit. Ne? Ja. Wir machen das Buffet um 7:15 auf und meistens ist es so, dass um 7:45 kaum noch jemand kommt. Und da sitzen 80 Gäste, die über ein Buffet gehen.
Ja, genau. Ja,
und dann kommen die noch so und essen noch so ein bisschen, weil es ihnen schmeckt, ja, und holen sich nochmal hier einen kleinen Snack ab. Aber das ist dann ein sehr schnelles Essen. Ja, aber das ist auch nur ein Teil. Ne? Wir haben ja sonst unsere schickeren Events, unsere Fine-Dining-Geschichten, wo wir irgendwie 6-8-Gänge-Menüs rund ums Thema Fleisch machen, wo wir kleine Portionen mit den passenden Beilagen irgendwie flankieren. Also nicht, dass alle denken, das ist jetzt hier nur der reine Fleischpresstempel. Ist es sicherlich zum Teil, aber zum anderen Teil probieren wir es eben auch differenziert zu sagen. Ja, und ich gehe halt, wie gesagt, auch mit dem Thema ganz offen um und weiß.
Finde ich gut. Das ist, also wie gesagt, für mich ist das so diese, wie gesagt, wir waren ja oft in Vegas gewesen und da ist ja typisch, dass die ganzen Hotelrestaurants dann eben diese All-You-Can-Eat-Geschichten anbieten. Mittlerweile auch in Preisregionen, die sind über den Preisen von euren Buffets.
Ja.
Also zahlst du über $100 für ein Mittagmenü oder sowas. Ne? Okay, und da wird aber wirklich nur fein, da gibt es alles bis zum Krabben und was weiß ich was. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also wirklich völlig drüber. Und da siehst du aber, dass genau das passiert, was oftmals passiert. Ich muss meinen Betrag rausholen. Und das finde ich, das finde ich, ich hatte so die Aha-Erlebnisse in Vegas, wo die Leute neben mir am Frühstücksbuffet standen und du konntest den Boden vom Teller nicht mehr sehen und es war eigentlich das 3- bis 4-fache obendrauf geschichtet. Gehen nebendran an meinem Nebentisch, fangen an zu essen, hiervon probiert, davon probiert, hat mir nicht geschmeckt und dann schieben sie den Teller nebenhin, wo die Bedienung dann abräumt und es wird 80% vom Teller weggeschmissen, stehen auf und gehen wieder.
Ja, das gibt es hier nicht.
Nee,
ja,
das glaube ich auch.
Da bin ich wirklich strikt, da sage ich auch was, wenn das passieren würde. Weil,
das finde ich furchtbar.
Das ist dann, ne, ich meine, es ist schon Luxus und es ist vielleicht ein bisschen mehr, als man normalerweise irgendwie essen würde, aber da ziehe ich dann wirklich eine Grenze, da würde ich auch stinkig werden, wenn das irgendwie, wenn ich das merke, dass jemand irgendwie seine vollen Teller zurück. Klar, wenn du sagst irgendwie, ne, ich habe jetzt ein Stückchen Schweinebauch genommen und der ist mir irgendwie zu fett gewesen und der bleibt zur Hälfte liegen. Alles gut, ne? Aber du packst dir halt nicht 300 Gramm Schweinebauch drauf, um dann ein Stück zu essen, um ihn dann zurückgehen zu lassen. Ne?
Das habe ich so oft gesehen und sowas, ich sag's ganz ehrlich, das widert mich dann an.
Ja.
Also ich esse gerne viel und du siehst ja auch, wie oft ich dann gerne nochmal eine Schleife laufe bei euch. Und das ist, was ich eben am Anfang gesagt habe, das ist dann so, wo du denkst, gehst du wirklich nochmal und es schmeckt halt einfach so gut und das ist so mein Struggle, den ich habe. Dass es mir einfach so verdammt gut schmeckt und du sagst, wenn ich jetzt nach Hause fahre, habe ich erstmal für Zeit X dieses geile Erlebnis nicht mehr. Und dann sagst du, komm, gehst du nochmal so. Und das hat 0,0 damit zu tun, dass ich am Ende sage, ja, das hat sich jetzt noch mehr gelohnt oder so ein Blödsinn. Null. Aber das ist so ein schmaler Grat, wo du sagst, eigentlich nicht mehr. Die Yvonne ist ja viel, viel vernünftiger als ich.
Ja.
Ja, die sagt dann, nee, das war jetzt der letzte Teller und du sagst so, oh, diese geilen Rips oder was auch immer.
Aber komm, das ist auch ein Lerneffekt, der da einfach mit dabei ist. Weißt du, weil du, wenn du dir dreimal wehgetan hast und es liegt halt am, ich sag das, ne, weil gerade beim Premium-Buffet, da ist Wagyu, da ist Iberico, da ist fettes Schweinezeugs mit dabei und dieses Fett, das kickt dann auch irgendwann rein. Ja, und du kannst da keinen Schnaps draufschütten, das hilft einfach das am Ende. Nichts. Also kannst du gerne machen, weil hilft unserem Umsatz. Ja. Aber am Ende des Tages hilft es nicht wirklich gegen das Bauchspannen und dann lieber ein paar Mal öffnen. öfter gehen und lieber so auch warten, bis das Sättigungsgefühl kommt, als da irgendwie so viel reinzuziehen.
Ja, das ist
aber so. Du hast Ausreißer, hast du immer mit dabei. Das ist bei so einer Geschichte lässt sich das eigentlich nicht vermeiden.
Ja. Aber schön, wenn man es so ein bisschen einfangen kann. Also ja, das ist schon, finde ich gut, dass es... Was mich doch mal interessieren würde, dann sind wir schon bei unserem Quickfire, weil am Schluss gibt es so ein Schnell-Frage-Antwort-Ding, dann sind wir tatsächlich durch. Musst du auch überhaupt nicht drauf antworten und auch wirklich keinen Namen nennen, aber da du ja schon angesprochen hast, dass du schon sehr, sehr viel mit prominenten Köchen gearbeitet hast oder vis-à-vis auf irgendwelchen Veranstaltungen und natürlich auch die eine oder andere kennengelernt hast, gibt es welche, wo du sagst, die einen extrem positiven Eindruck hinterlassen haben und, Gott bewahre, auch einen eher nüchternen Eindruck hatten? Du kannst auch gern ganz allgemein sprechen.
Ja, also wie soll man das sagen? Wie gesagt, ich arbeite gern und viel mit meinem Freund Lucky Maurer zusammen. Mhm. Ja, der hat mittlerweile auch echt eine krasse Reichweite und eine krasse Medienpräsenz irgendwie als Wagyu-Züchter, Koch und was als Unternehmer irgendwo erreicht. Ja. Und es gibt viele, die mich auch überrascht haben, ja, weil sie auch dann oft sehr, 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 sehr bodenständig waren. Mhm. Ja, aber ich bin auf diesen Veranstaltungen und oftmals bin ich dann auch eher so der No-Name. Ja? Mhm. Und natürlich, wenn dann das dritte oder vierte Mal da bist, dann wird auch mal mit dir gesprochen oder so. Ja? Aber das ist schon auch so eine eigene Bubble, diese Fernsehkoch-Nummer, ne? die sich da irgendwo kennen. Und ich will jetzt, ich habe den Melzer noch nie kennengelernt zum Beispiel. Ja? Und ich weiß nicht, so vom Schlappmaul her, von der Dings ist es ja auch was oftmals irgendwie so ein bisschen diskutiert wird. Ja. Aber ich habe auch die Kitchen Impossible-Folgen echt gefeiert. Mhm. Ja? Und da, wo er dann angefangen hat, irgendwie sich mit den Sterneköchen zu betteln, da hast du dann auch gemerkt, so ein, ne, dass da auch wirklich was auf dem Kasten ist. Ja, ne? Diese Analyseart und wie er das irgendwie macht, so, das fand ich dann auch schon beeindruckend. Wobei, das kenne ich halt eigentlich nur aus dem Fernsehen raus. Ja? Mhm. Es gibt auch andere große, wo ich dann auch das Essen gegessen habe, wo ich mir gesagt habe, so, das ist jetzt irgendwie nicht so, dass ich sage, das ist dem jetzt gerecht, dem Ruf gerecht, der da auch irgendwie hintersteckt. Okay, ja? Das ist auch mal schon mal passiert bei so der ein oder anderen Veranstaltung, wo ihr sagt so, ja, das würde ich nicht schicken. Aber am Ende des Tages ist es vielleicht auch so, dass wenn der Ruf einmal so groß ist, dass du dann auch, ne, dass irgendwann switcht sich das Ganze so ein bisschen von dem, du musst dir diesen Ruf erarbeiten, und dann ist der Fokus vielleicht auch irgendwo ein anderer. Ja, okay. Dann ist es manchmal wichtiger irgendwie, dass die dann die Selfies machen, als dass sie selber noch gucken, dass jeder Teller irgendwie so wirklich perfekt da irgendwo rausgeht. Okay. Und das ist das, was... Aber das gehört, glaube ich, auch einfach zu dem Business dazu, weil am Ende sind das eher, ist das dann gerade dieses Fernsehkochthema, ist das schon so ein bisschen so ein Rockstar-Ding.
Ja, klar, logisch.
Die Leute wollen sich damit fotografieren lassen und hier und da und das ist dann vielleicht auch eher der Entertainer und das, was da irgendwo im Vordergrund steht, bei manchen zumindest.
Ja, klar. Ne?
Ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich werde viele von denen dieses Jahr auch wiedersehen. Ja? Okay. Aber ich glaube, das ist da auch, wie bei allem, da gibt es auch ein breites Spektrum von Leuten, die irgendwie sehr, sehr, sehr spannend sind und mich interessiert dann doch vielleicht eher der filigrane 2-3-Sterne-Koch, der nicht so wirklich bekannt ist, was die irgendwie machen, wie jetzt die ganz großen Namen, ja, ob das jetzt hier Frank Rosin ist oder wie auch immer, die da irgendwie auf den Veranstaltungen mit rumlaufen. Ja, das ist,
Also ich hatte mal so einen Aha-Effekt, was mich brutal ernüchtert hat. Wir waren ja, darum waren wir auch so oft in Vegas gewesen, jedes Jahr auf der größten Automotive-Show, auf der SEMA. Und war ich 10 Jahre in Folge halt immer da und es gab damals eine ganz prominente Fernsehsendung, weiß nicht, ob das überhaupt dein Bereich war, West Coast Customs, kennt man vielleicht, die diese bekloppten Autos umgebaut haben, die nach 2 Meter Entfernung noch gut aussehen, wenn du näher kommst, siehst du, was das für ein Kernschrott war, den die zusammengedengelt haben, aber fürs Fernsehen hat es halt gereicht. Und Ryan hieß er, glaube ich, der Kopf von der Sendung, den habe ich einmal auf der SEMA getroffen, wie er an einem Stand quasi eine Moderation gemacht hat und für seine Werbepartner eben. Und er war wirklich hier mit seinem Kameramann dann da, hat dann diese Aufnahme gemacht und hat richtig gemerkt, dass es wirklich an jedem Stand, wo er hin ist, Dienst nach Vorschrift war und vor der Kamera ein breites Lächeln, so wie die Amis halt sind, so hey, ja, alles geil, guck mal hier, geiler Sponsor, tolle Firma, Kamera aus und dann ging es richtig, die Mundwinkel nach unten, so richtig auf so eine richtige Fresse gezogen, sag ich mal, und dann so, und stand ich nebendran, dann kam wirklich so, wer ist der Nächste, komm, mach weiter, so richtig abgefuckt, so dass er das machen muss, kann man vielleicht auch irgendwo ein Stück weit verstehen, aber ich meine, das sind seine Brötchengeber, muss man auch mal so sehen. Und ich war echt davor, der im Fernsehen mit der super Sonnenschein ganz vorne dabei, hey, ich bin der geilste Typ und so, und dann siehst du diesen vollkommen, geht mir alles am Arsch vorbei Typ und denkst so, puh,
das
okay.
Gibt es da auch.
Okay.
Das kann man nicht wegdiskutieren.
Okay.
Ja, also das hast du da auch bei manchen, wo dann, ne, wo du dann, ja,
okay,
wo du merkst, irgendwie, wenn die Gäste nicht da sind oder mhm, ne, dass es dann irgendwie dann auch ein anderer Ton irgendwie angeschlagen ist. Das okay, ist, glaube ich, aber auch normal, weil jeder hat so seine Phasen irgendwo. Ja. Ich will das jetzt nicht irgendwie schönreden, aber das ist sicherlich.
Okay, okay. Na gut, wäre das was für dich? Fernsehauftritt, Fernsehkoch?
Ich meine, klar, die Reichweite, die nimmt man gerne mit. Ich glaube nicht, dass das aktuell wirklich in Frage kommt mhm, oder steht, weil ich halt einfach auch ein Thema bediene, was gerade im Fernsehen jetzt nicht so, mhm, ne? Fleisch ist gerade nicht hip. Ja? Mhm. Fleisch ist ja gerade, am Ende muss man schon sagen, wenn du Fleisch bist, bist du schon fast rechts.
Ja, 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 klar.
Also von
ja,
der Idee her, ne? Weil das ist absolut jetzt nicht irgendwie, und auch gerade wenn es dann irgendwie ein bisschen mehr ist und hier gibt es Fleisch, All-You-Can-Eat-Buffets mhm, und Barbecue und Smoken, mhm, obwohl das viele Leute einfach, ne, aber die Präsenz ist sehr, sehr zurückgefahren mhm, dabei. Ja, und ja, wenn die Grillsaison losgeht, dann haben die einschlägigen Fernsehsender immer noch mal so ein Thema, wo sie ein bisschen mhm, was über Grillen berichten. Aber es gab mal eine Geschichte vom HR3, war das, glaube ich, die waren hier und die haben mich dann gefragt, ja, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann haben wir das auch gemacht. Dann haben wir hier so ein Steak-Tasting irgendwie abgefilmt. Und am Ende war das dann ein Bericht, wo meine Steak-Tasting-Geschichten gegen einen Bio-Metzger verglichen wurden oder gegen einen Bio-Bauern oh, verglichen wurden. Ja. Und dann war das halt die schöne heile Welt. Und ich hatte hier irgendwie 6, 7 Gäste am Tisch sitzen und habe den Steak serviert. Und die haben halt auch unterschiedliche Statements zu den Steaks gesagt, mhm, weil es waren auch halt einfach 6 verschiedene Steaks. Ja. Und dann haben die halt wirklich primär irgendwie die Negativkommentare rausgeschnitten mhm, und aneinander gehängt. Dann habe ich gesagt, so, okay, wenn das das Framing ist, was hier gerade laufen soll, ah, dann schön, am Ende habe ich trotzdem Gäste, die deswegen zu mir kommen.
Okay.
Ja. Und also trotzdem, ja, die sagen, hey, ich habe das gesehen, fand das interessant, aber ich glaube nicht, dass das aktuell was ist, wo ich irgendwie damit großartig ins Fernsehen komme. Ne? Weil die meisten sehen dann halt nur, dass es irgendwie Meat Heaven ist und dass wir irgendwie mhm, Fleisch feiern. Ich meine, der Name klingt ja auch schon so ein bisschen so, dass das hier irgendwie zelebriert wird, ja, was wir sicherlich auch tun.
Absolut, ja, ja, klar.
Aber die Tiefe und die inhaltliche Struktur, mit der wir das probieren, das Thema auch irgendwie zu transportieren, gerade bei unseren Kursen, das ist halt was auch einfach nicht wirklich Mainstream ist. Mhm. Ja.
Okay.
Und du kommst ins Fernsehen mit Fleisch, wenn du sagst, du machst das alles sehr nachhaltig und alles gut mhm, und du gehst halt dieses Marketing-Thema, ne, mit Tierwohl und ja, sowas ab, ja, ja. Dann ist das was, wo es nochmal passiert. Aber wenn du halt sagst irgendwie, ne, ich serviere US-Beef und japanisches Kobe und mhm, dann
wird es schwierig.
Dann wird es halt relativ schnell schwierig, ja.
Ja, okay.
Ich habe ein paar Fleischpartner, wo ich jetzt auch gerade was gefunden mhm, habe, wo wir, ne, mit so Aktivstallschweinen zusammenarbeiten.
Kannst auch gerne sagen.
Also ja, das sind Aktivstallschweine, die sind über Kaliber werden die vertrieben, mhm, wo ich probiere, denen auch zu helfen, weil ich sage, das ist ein geiles Produkt, die geben einfach mehr Tierwohl, das ist nicht Bio, aber irgendwie fehlt da so ein bisschen, ne, die Aufmerksamkeit ja, drauf, wo wir auch auf unserem Kanal jetzt irgendwie viel verwenden von der Ware. Aber du kommst halt schneller dahin, wenn du irgendwo, ne, die schöne heile klar, Welt präsentierst und sagst irgendwie, ne, entweder Fleisch essen ist jetzt was man lieber komplett lassen sein sollte. Mhm.
Ja, 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 klar.
Oder aber sagst, wenn dann weiß ich, wo es herkommt und dann habe ich natürlich nur das nachhaltigste Zeugs und das ist ganz oft, da fehlt das Ehrliche, weil weißt du, ja, allein total, diese beiden Themen Nachhaltigkeit und Tierwohl, die schließen sich halt nicht aus, mhm, aber die gehen in unterschiedliche Richtungen. Ja.
Und das ist halt das Problem, einfach auch in der Wahrnehmung nach außen hin, also für viele Leute, einfach ja, auch, weil auch da, man muss es ja keinem verübeln, der Background fehlt.
Ja.
Und darum finde ich auch eine Aufklärung da wichtig. Und da auch, das ist übrigens, wie gesagt, kann man gerne nennen, weil ich will mir diese Ribs auch umgehend besorgen von ja, Kaliber, weil ja, ich jetzt schon ein paar Mal gegessen habe bei euch. Gestern war das Feedback extrem krass, weil mein Freund Daniel, der mit dabei war, der liebt Ribs über alles und der war so platt im positiven Sinne von diesen Ribs und ich habe ihm gesagt, du, das sind aus Deutschland, ne? Und die sind nicht krass teuer. Also ich sagte, was da allein an Fleisch drauf war, wie saftig die waren, sagte, das gibt's doch gar nicht. Er dachte auch, hier ist jetzt gerade Iberico oder sowas. Ne? Also ja, ja, die sind so lecker und du hast trotzdem einen ganz spannenden Background, was diese Tierwohl-Thematik betrifft. Ne? Also,
aber es ist ein ganz schmaler Grat, mhm, weißt du, weil du kannst halt nicht sagen, irgendwie, hey, das ist jetzt alles voll Bio und das klar, ist jetzt, ne, weil beim Fleisch, es gibt so viele unterschiedliche Qualitätsebenen. Ich probiere das immer aufzuteilen in gustatorische Qualität, nachhaltige Qualität, aha, Tierwohl und Preis-Leistungs-Verhältnis. Ah. Und du kannst nicht alles zusammen an einem Punkt maximieren. Das ist wie die eierlegende Wollmilchsau. Genau. Ja? Du kannst entweder sagen, maximale Gustatorik und kannst dann gucken, dass noch so ein paar andere Aspekte mit angesprochen werden, aber alles an einem Punkt und dann noch zum besten Preis. Mhm. Das mhm, geht nicht. Das ist ja, Bullshit. Ja,
ja, ja.
Und es gibt keine einfache Antwort darauf. Ne? Es steht auf der Weide und das Fleisch wird saftig. Nein, je mehr sich das Tier bewegt, umso tougher wird der Biss. Ja? Und je mehr ich dem Tier tierwohlorientierte Dinge gebe, wie einen großen Stall und Spielzeug, umso mehr CO2 verbrauche ich auf der anderen Seite aus. Ja. Und das ist halt keine einfache Thematik. Da muss man dann auch mal tiefer drüber sprechen. Und das wollen auch viele gar nicht hören.
Ich weiß.
Ja, das ist so, viele wollen eigentlich, ja, ich hätte es gern serviert bekommen und ich würde gern mit einem guten Gewissen das Stückchen essen. Und deshalb erzähl mir doch jetzt bitte, dass das Tier auf der Weide stand und das tollste Leben hatte der Welt. Ja.
Kannst du halt nicht immer.
Ist halt nicht, ist auch nicht der Fall. Ja. Ja. Ist einfach viel, viel Marketing-Schrott irgendwo mit dabei.
Schwierige Welt geworden. Das ist, aber solange es funktioniert und es eine Klientel gibt, die es eben versteht oder auch zu schätzen weiß oder eben sagt, hey, ich hab's verstanden, aber es ist eben, wie es ist.
Ja.
Okay. Ich glaube, wir müssen darüber nochmal einen ganzen Podcast machen. Das ist,
ja, über Qualität kann man sich, ich meine, ich kann am Ende, ist eine Stunde Vortrag bei meinen Fleischer-Sommelier-Kursen da irgendwie, wo wir wirklich nur über Qualität sprechen und dieses Thema auseinandernehmen, weil ich sage halt, der aktuelle Qualitätsgedanke, der ist halt irgendwie falsch. Ja. Mhm. Aber wenn man muss da wirklich differenzierter dran gehen. Und,
bist du auch der Vertreter, der sagt, also ganz unabhängig von Tierwohl, Nachhaltigkeit und so weiter, dass man sagt, wie du gerade schon so schön gesagt hast, du kannst nicht alles in einen Topf schmeißen, verrühren und sagen, hier ist die eierlegende Wollmilch, aber die gibt's nicht. So, dass du aber dann sagst, dann genießt lieber bewusster, auch mit dem Background, dass man weiß, das ist nicht im Sinne Tierwohl und im Sinne Nachhaltigkeit das Tollste, was ihr gerade tut, aber dann macht lieber so, dass ihr was richtig Tolles, Hochwertiges habt, wo euch zwar trotzdem dieser Faktor bewusst ist, anstatt euch jede Woche irgendwas reinzupfeifen und Hauptsache Fleisch reingeschossen. So.
Am Ende des Tages schon, aber ich sage immer lieber, nicht lieber, ne, der Standardspruch ist immer weniger, aber dafür besseres Fleisch. Mhm, ja. Ich sage immer, esst mehr besseres Fleisch.
Okay.
Weil am Ende des Tages ist, es gibt Metzger, die sagen genau das, ja, aber machen sich nebenher die Taschen voll, weil die Leute halt denken, da gibt es den guten Kram. Und das ist halt irgendwo das, was dann auch irgendwie in meiner Welt schwer, schwer darzustellen ist.
Ja. Verständlich, ja. Das ist okay, da müssen wir nochmal. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Kanal, wo wir drüber reden können. Auf jeden Fall extrem spannend. Ich glaube, die Leute haben jetzt noch mehr Bock, mehr über Fleisch zu erfahren. Es gibt übrigens ein tolles Video von dir, genau ein sehr altes Video zu diesem Thema. Ich sag mal ganz plakativ, warum ist das Fleisch von meinem Metzger oder von meinem Bauernhof nebenan nicht so geil gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe, obwohl ich dachte, ich tue was richtig Gutes. Da gibt es ein älteres Video von dir, was unglaublich ehrlich ist, finde ich. Also das ist, also wer das gesehen hat, der muss eigentlich danach sagen, ich habe alles verstanden. Auch wenn es, glaube ich, nicht ganz so extrem langes ist, aber da sind alle Facts drin, was für mich auch damals so ein Punkt war. Ich habe das geguckt und denke so, ich war vorher auch die Klientel, die gesagt hat, guck mal lieber hier zum Landwirt fahren, lokale Metzgerei, was auch immer. Ne? Aber wenn du dir dann mal mehr Gedanken drüber machst oder auch jemand wie euch hat, der einem da ein bisschen die Augen öffnet, mal an die Hand nimmt und mal so sagt, du sei nicht so blauäugig, da ist der und der Faktor noch. Ich finde, das ist unheimlich viel wert.
Ja,
also das ist, aber das zeichnen wir die Ehrlichkeit halt aus, weil du könntest auch den Leuten was vom Pferd erzählen und sie würden trotzdem kommen.
Ja, oder erst aber recht. Das ist halt, ne, ich möchte auch sagen, ich stehe dazu, zu dem, was ich sage. Ja. Ja, und dann kann ich halt nicht anders, als das ehrlich zu sagen. Manchmal dann gut, auch, nicht manchmal, zu meinen Gunsten.
Ja,
sind jetzt auch alle ein paar Sachen, die wir jetzt hier gesagt haben, könnten den einen oder anderen da auch irgendwo triggern.
Klar,
aber das muss man dann halt einfach akzeptieren, wenn das so ist.
Aber das ist bei uns nicht anders. Und das, aber ich kann weiterhin nur sagen, für mich persönlich ist die Erfahrung, dass es so viele Leute schätzen, dass man sogar davon profitiert. Über die lange Sicht zumindest.
Ja, ich meine, wir haben unser Kundenklientel, wir hatten auch von 23 auf 24 irgendwie 35% Zuwachs. Das spricht irgendwie dazu, dass es doch funktioniert am Ende des Tages. Es wird nicht für jeden funktionieren, das ist gar keine Frage. Klar. Ja. Aber ich glaube, dass das der Weg ist. Das ist halt mein Weg. Ja, und dementsprechend gehen wir den.
Ein schöner Weg auf jeden Fall. Ja. Also. David, wir machen am Schluss unserer Gastpodcast immer so ein kleines Quickfire, wo wir einfach schnelle Fragen, schnelle Antworten. Manchmal ergibt sich doch nochmal eine Rückfrage, gebe ich ehrlich zu. Aber einfach, was mir so im Kopf rumgesponnen ist, wo man sagt, komm, einfach mal eine schnelle Antwort raus. Es ist überhaupt nichts Schlimmes, es ist einfach ganz manchmal auch ganz lustig. Das wäre jetzt mein Abschluss, um dann können wir noch ein kleines Schlusswort quatschen und dann wären wir tatsächlich durch. Ich fange mal an. Das absolute No-Go-Essen.
Jetzt muss ich echt schon mal drüber nachdenken. Ja, aber das absolute No-Go-Essen, was ich jetzt nicht mag oder wo ich es schwierig finde.
Leg selbst aus.
Ja, ich esse nicht oft Wurst.
Also so Schnittwurst quasi, ja, so Aufschnitt. So.
Ja, Schnittwurst, so Leberkäse, so ganz fein püriertes Zeug, ja. Das kommt aber vielleicht auch einfach daher, dass ich manchmal weiß, was drin ist.
Okay.
Weil wenn es so ganz, ganz fein gemacht ist, dann, ne, es gibt halt unterschiedliche Verarbeitungsstufen, ja. Und je feiner es ist und je höher es verarbeitet ist, umso schwieriger wird es einfach. Ne? Es gibt schon mal so eine grobe Wurst, die ich auch gut finde, aber gerade diese ganz feinen Sachen und so Leberwurst, das ist was ich einfach nicht gern esse. Meine Frau liebt Leberkäse, aber meins ist es nicht.
Oh, okay. Aber gibt es wirklich ein Essen, wo du einfach sagst, ne, esse ich nicht? Es gibt ja Leute, die sagen, ich esse keine rote Beete, was weiß ich, fällt mir jetzt gerade ein. So, wo du sagst, nee, kannst du mir auf den Teller schmeißen, will ich nicht.
Oh nee, ich esse einfach alles, weil ich bin da echt kulinarisch sehr offen. Ja. Und so bei ganz krassen, China-Essen, wo es dann irgendwie um Abnagen von Hühnerfüßen geht. Okay. Oder ne, jetzt habe ich, neulich habe ich ein Video gesehen und ich habe es auch noch im Froster liegen. Da geht es dann um Rinderdärme, ja. Oha. Um Rinderdärme, die so ganz scharf ausgebraten werden. Und ich kann mich an den Namen gerade nicht erinnern, aber der Oliver Sievers, so ein Grillweltmeister, ja. Den ich auch gut kenne, der hat gerade ein Video zu dem Thema gemacht. Da wird es dann oft eng. Ich bin auch kein absoluter Innereien-Fan. Ne? So Nierchen und sowas, das ist nicht so unbedingt meins.
Ja. Was hatten wir bei dem Junggesellenabschied als Goodie für meinen Freund René, wo wir bei euch waren?
War das die Achillessehne?
Nee, es war schlimmer.
Das war schlimmer?
Ich habe da am Anfang gesagt, lass uns Wagyu-Zunge machen, die halt im Rohzustand schon...
Wir haben Hoden, Bulleneier hatten wir, oder? Waren das die Bulleneier? Nee, Hirn. Hirn haben wir ihm gegeben. Hirn. Ja, ja.
Stimmt, ja.
Ja, das war, da habe ich auch ein Video zugemacht, also eines der schlechtesten Videos, Hirn aus dem Smoker. das muss nicht
also
sein.
Alles.
Aber ansonsten esse ich eigentlich alles gern und probiere alles. Ja.
Okay. Besteck, Stäbchen oder Fingerfood?
Stäbchen.
Ehrlich?
Ja. Ich esse, also, weil, ne, klar, man sagt immer, richtig Sushi isst man mit den Händen, aber ich finde es einfach so, ich mag das mit Stäbchen zu essen, weil ich bin auch jemand, der tendenziell zu schnell isst und das verlangsamt mich.
Absolut, total.
Ja, weil du kriegst halt nicht so viel rauf wie auf den Löffel und du isst halt langsamer, man isst ein bisschen bewusster und man pickt sich auch so nacheinander das raus, was man mag und gerade ich mag die asiatische Küche sehr, sehr gerne. Ich kann sie nicht gut kochen, glaube ich, aber ich esse da sehr gern mit Stäbchen, ja.
Okay, also wir waren ja letztes Jahr in Korea und in Japan gewesen und ich bin so ein Typ, der, also es ist ja eine sehr spezielle Kultur und ich bin jemand, der versucht, sich zumindest ein bisschen an diese Kultur anzugleichen, einfach weil ich das als angemessen und respektvoll finde und ich habe natürlich auch vorher geguckt, wie sind die Umgangsformen, wie gibt man sich die Hand, wie verbeugen sich die Leute und so. Ich wollte einfach angemessen auf unsere Geschäftspartner reagieren. Was sie auch sehr geschätzt haben. Sie fanden es ganz toll, auch wenn ich natürlich fast alles falsch gemacht habe oder wieder vergessen hatte in der Nervosität. Aber nichtsdestotrotz haben die es extrem wertgeschätzt. Und ich habe bis dahin, weil ich ja wirklich mit, gerade Sushi ist nicht so meine Welt, ne, überhaupt nicht, ich habe vorher fast noch nie Berührung mit Stäbchen gehabt, noch nie. Also haben wir uns dann direkt noch die Endstufe, haben uns Metallstäbchen gekauft, irgendwo aus Asien direkt irgendwie und haben dann angefangen, 2-3 Wochen vorher zu lernen, Stäbchen essen oder mit Stäbchen zu essen. Es ist mal mehr, mal weniger geglückt und ich weiß es noch, wo wir in Korea haben wir die Reise angefangen, waren wir mit einem Lieferanten von uns beim Korean Barbecue gewesen und natürlich lagen nur Stäbchen da, ne? Klar. Und ich habe dann noch zu ihm gesagt, ja, wir haben es geübt, seht es uns bitte nach. Und naja, und dann kam dann wir haben extra so ein Separé gehabt, und dann kam da so eine extra Bedienung eben an, wahrscheinlich auch die Chefin, und stand dann vorne, hat dann das Essen präsentiert, hat es auf den Korean Grill halt drauf. Naja, und dann habe ich dann zum ersten Mal in Asien angefangen, mit Stäbchen zu essen. Es ist natürlich komplett in die Hose gegangen. Yeah. Und da stand halt diese Koreanerin wartend am Tisch und hat mir zugeguckt, wie ich mir
genau, die Finger verbiegst.
Genau, ja. Und irgendwann hat sie mir einfach die Hand genommen und hat mir wirklich so richtig so die Hand halb verkrampft und halb zusammengedrückt und hat gesagt, so musst du es halten. Also sie hat nur Koreanisch gesprochen, er hat dann übersetzt. Aber das war, ich dachte so, okay, jetzt bin ich entlarvt. Das war.
Ich liebe Sushi und ich liebe das, also ich esse gern mit Stäbchen.
Okay. Wenn es funktioniert, finde ich total geil. Und ich unterschreibe das zu 100%. Ich bin viel langsamer. Ich bin auch einer, der gern mal ein bisschen zu schnell ist. Und das ist echt geil, wenn du merkst, ach, guck mal hier, der Teller ist immer noch halb voll.
Vielleicht
und das
soll ich Stäbchen zu meinen Buffets einfach servieren, weißt, dass sie das Fleisch mit Stäbchen essen, dann ist es ein bisschen langsamer.
Wobei das bei der Fleischkonsistenz, was so schön zerfällt, schwierig wird, glaube ich.
Ja, aber dann essen sie noch langsamer.
Noch langsamer.
Das ist ein guter Plan, ich überleg's mir.
Was nicht für jemand, der will. Okay, apropos Essen, wir sind eben am Essen die ganze Zeit. Wann hast du das letzte Mal zu viel gegessen oder dich regelrecht überfressen, wenn es sowas überhaupt noch in der Historie gab?
Oh, doch, das passiert schon mal recht regelmäßig.
Ja, echt?
Ja, ich esse oft, bis ich einfach satt bin, ja, und richtig satt bin. Ja, also,
okay, also kein spezieller Termin.
Kein spezieller Termin, aber es war auch recht fleischlastig, wenn ich mich gerade erinnere. Und es war bei irgendeinem Geburtstag und ich habe halt irgendwie auch was dazu getrunken, dann hat man oftmals mehr Hunger. Mhm. Ja.
Okay. Also es kommt schon noch mal vor.
Ja, das ist...
Okay. Okay, die Frage hast du eigentlich schon im Laufe des Podcasts beantwortet. Fine Dining oder lieber bürgerlich rustikal?
Ja, dann doch gern Fine Dining. Okay. Einfach, weil ich das Handwerk da schätze, weißt du, und die Komposition schätze. Manchmal ist das auch drüber, was man da irgendwo bekommt, da, aber doch, dann...
Okay. Ich freue mich extrem auf das Video mit der Sandy. Weil das war so lecker gestern. Ich habe mir das ja...
Achso, wo sie den Espuma von der grünen Soße gemacht hat.
Genau, ja. Es war so phänomenal gestern und ich habe mir das so schön erklären lassen von ihr, weil ich so geil fand, die Story, wo sie sagte, ne, mit familiärer Hintergrund, beim Papa immer grüne Soße und sowas, ne, und dann wollte sie das selbst interpretieren und habe ich gesagt, ist es schwer? Sagst du, nö, sagst du das aus deiner Küchensicht oder sagst du, nee, das geht schon.
Ja, man kann es auf jeden Fall machen, aber ich meine, sie kocht schon recht aufwendig. Sie war auch ein paar Jahre in der Sterne-Gastronomie und sehr grobe Gastronomie unterwegs und dementsprechend ist das, ich glaube, das Video geht wahrscheinlich dann so 20 Minuten, um irgendwie einen Schaum zu machen. Aber,
aber geil. Ja. Nerd, Nagel im Kopf. Ja, ja. Cool. Okay, Lieblingsessen mit und ohne Fleisch?
Lieblingsessen ohne Fleisch ist garantiert, also Fisch in jeglicher Variation. Ja. Ich bin selber auch Angler, ich gehe gern angeln. Da setze ich sie oftmals auch wieder zurück, ja, aber ansonsten ist Fisch schon was mich wirklich... reizt.
Und wenn es mit Fleisch ist?
Und wenn es mit Fleisch ist, einen richtig gut gemachten Burger habe ich auch gern. Ja, also ich esse auch gerne einen richtig guten Burger. Aktuell ist Schweinefleisch so mein Thema, weil ich einfach Rind schon sehr, sehr viel gegessen habe.
Okay, ja, ist okay, ja, alles klar.
Irgendwann wird es einem über. Du kannst es nicht. Es gibt so Sachen, die kannst du immer essen, wie Pizza und Bolo, das finde ich, das geht immer. Aber so Rindersteaks ist dann, da brauche ich manchmal auch eine Pause. Wir hatten eine Zeit lang eine Nachfrage bei den Steak-Tastings, dass ich sagte, okay, wir machen das jetzt jedes Wochenende, Freitag, Samstag. Das habe ich 2 Monate lang gemacht, da habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr, habe ich keinen Bock drauf. Ja, krass. Immer Steaks, ich muss noch weiter Lust haben auf das, was
ich mache. Okay, das ist echt ein guter Punkt, ja. Das verstehe ich komplett, weil ich glaube, dann wird es schwierig. Wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann wird es schwierig.
Ja,
also das, okay. Aber darum ist es ja geil bei euch, weil ihr habt doch eine gewisse Varianz in eurem Sortiment.
Es kommt dann auch immer mal was Neues wieder dazu, ne? Weil mir wird dann auch irgendwann langweilig und dann denke ich mir neue Sachen aus.
Es hat gut geklappt. Spring Barbecue, Freunde der Sonne. Ne? Ich habe schon ein Bild gepostet und habe gesagt, ihr werdet ausrasten.
Ja, wir hatten jetzt Spring Barbecue war mehr Seafood-lastig und dann hatten wir Perlhuhnkeule mit dabei, genau, und Entenbrust. Und
die, was war Schäufele-Geschichte da, die Interpretation war doch,
glaube ich, auch noch. Ja, das war, der untere Muskel vom Schaufelstück vom Schwein, dass man sagt dazu Cuscino, einfach auch mal, um andere Cuts irgendwo mit einzubringen.
Super und lecker. Also freut euch drauf. Dauert nicht mehr lange.
Ja.
Sehr cool. Okay, dann jetzt, das haben wir eigentlich auch schon abgefrühstückt, können wir vielleicht auch einfach skippen. Ich hatte noch aufgeschrieben, wobei, man kann schon drauf eingehen, gibt es einen Promi, auch außerhalb der Kochszene, den du gerne mal treffen würdest? Kann aber auch in der Kochszene sein. Wir kriegen gerade Besuch übrigens von Davids Hund.
Ja, wenn es hier so rumtappelt. einen Promi, den ich gerne mal treffen würde. Ich finde einfach, Prominente sind auch nur Menschen am Ende des Tages. Ja. Und ich finde das immer schwierig, wenn dann so ein Mega-Hype da irgendwie drumherum gemacht wird. Ja? Aus der Kochszene, ich würde den Tim Melzer gerne mal treffen, weil ich einfach gerne mal erleben würde, wie er real ist. Mhm. Ja? Wie es ohne Kamera und ohne Erzählung oder sowas ist. Den würde ich wirklich gerne mal treffen.
Ja, okay. Ja, siehst mal, dann haben wir doch schon mal einen Namen genannt. Also ich finde es auch immer schwierig, so wie du gerade gesagt hast, dass man immer wieder mal Leute trifft. Also wir haben gerade durch diese Tuning-Szene immer wieder mal Leute, die wir dann getroffen haben, wo du entweder total enttäuscht bist oder wo es nachhaltigen Eindruck gibt, wo du sagst, krass. Also es gibt so einen, der ist nicht ganz so prominent in der Szene, habe ich auch im Podcast schon öfter mal erzählt, der hat früher mit dem JP angefangen, haben sich dann irgendwie zerstritten, wie auch immer, das ist der Sydney Hoffmann.
Ja.
Und den habe ich auf so vielen Messen getroffen, aber wirklich so, ich habe mir auch nichts drauf eingebildet. Also meine Ursprungsstory war, dass wir auf der CIMA waren, sind nach Hause zum Hotel gelaufen und auf der anderen Straßenseite lief einer, der ist genauso blöd gehumpelt wie ich, weil ich nur auf dem Bein war, Kilometer geschrubbt, Blasen an Füßen. Und ich da irgendwann war mir hinter denen, denke ich so, die quatschen doch Deutsch. Und irgendwann denke ich so, das ist über 10 Jahre ja irgendwie, ne? Und dann sagst du, das ist doch der von diesen PS-Profis, oder? Und naja, das war so richtig dumm, schlecht gemacht. Ne? Ich bin da hinterhergelaufen mit der Yvonne zusammen und habe dann lautstark Deutsch geredet, um auf mich aufmerksam zu machen, weil ich wollte ihn auch nicht angelabern irgendwie. Irgendwann dreht er sich um und sagt so, oh ja, ihr seid auch aus Deutschland. Oder was so, ja, ich wusste schon, wer du bist, aber so, ne? Und das war der Erstkontakt und da sind wir noch zum Hotel zusammengelaufen. Tschüss, auf Wiedersehen, fertig. Ich bin auch nicht der Fanboy-Typ, der sagt, hey, lass mal Selfie machen, so, ne? Null. So, und dann habe ich ihn auf der Automechaniker getroffen. Auch wieder so, hallo, ja, ich muss jetzt moderieren. Schön, dich mal bei dir gesehen zu haben. Tschüss. Und jedes Mal, wenn der mich nur gesehen hat, auf der CIMA, da laufen 100.000 Menschen rum und du läufst dir trotzdem über den Weg. Und jedes Mal war so, der so, ah, du schon wieder? Was denn hier los? Wieso treffe ich dich eigentlich jedes Mal hier? Und du siehst ihn ein Jahr lang nicht und denkst so, ey, der muss Millionen Menschen treffen. Und trotzdem kommt so eine Reaktion. Das war für mich beeindruckend eigentlich, wo ich dachte, krass. Und beim letzten Mal, wo ich ihn getroffen habe, sagte er irgendwann, sag mal, wir haben noch nie ein Foto zusammen gemacht, oder? Ich so, nee, dass der das überhaupt weiß. Weißt du, der hat so viel, der kommt nur ins Fernsehen und so und dann kommt er mit so einem Spruch, denkst du, hä?
Ich meine, das mit den Selfies, das ist bei mir ab und zu auch, ne, durch das YouTube, die Leute kommen und wollen Selfies machen, ich finde das toll, aber ich finde das, also wenn die kommen und das wollen, aber trotzdem finde ich es, ich gehe ganz selten irgendwie und sag so, ey komm, lass uns doch jetzt ein Selfie machen, weil ich habe ja viele von diesen Köchen habe ich dann irgendwie auch schon getroffen und gesehen, aber das ist dann für mich manchmal auch so ein bisschen too much Fanboy-Moment.
Ja, genau.
Ich habe irgendwann mal mit dem Stefan Marquardt zusammen nach so einer Veranstaltung eine Flasche Champagner nachts noch vorm Hotel gesoffen. Das war schon ein echt geiler Moment, ne? Cool. Weil ich den ja auch immer den öfter mal verfolgt habe und einfach toll fand. Aber am Ende finde ich, ist es halt trotzdem auch irgendwie menschlich. Ja. Und dann muss man,
Aber so finde ich das echt cool. Also du hast wirklich so die eine Seite, wo du sagst so, puh, das war enttäuschend, weil die wirklich eher so total krass distanziert sind. Und dann hast du Leute, die sich an so Kleinigkeiten erinnern, was für mich vollkommen okay wäre, wenn der sagt, wer bist du denn? Ich habe vor 2 Jahren mal irgendwo Hallo gesagt, so, ne? Und die Leute erinnern sich, das fand ich schon beeindruckend. Also somit ist das immer so Gratwanderung. So, 2 Stück haben wir noch, David. Was war dein erster Grill?
Mein erster Grill. Hier war es tatsächlich ein Big Green Egg, was ich mir irgendwann gekauft habe, weil irgendwann stand jemand vor der Tür, also neben diesem großen Cherasco-Grill, wo wir unsere Spieße drin gemacht haben, irgendwann stand ein Vertreter vor der Tür und hat gesagt, sie wollen jetzt hier irgendwie in die Gastronomie rein. Ich glaube, damals wurde das noch über Lohberger vertrieben und die haben gesagt, 50% kannst du so ein Teil kaufen und das war so auch ein Start dazu. Ja.
Okay, also ein Big Green Egg war
der. Ja, Big Green Egg war einer der ersten Grills. Der steht auch immer noch da draußen.
Echt?
Muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Er war ein paar Mal kaputt und ist auch schon ein paar Mal irgendwie, musste ich Ersatzteile dafür kaufen für das Ding. Aber das war so mein erster Grill, mit dem ich dann angefangen habe, Kurse zu geben. Und dann war es eigentlich so, dass das erste Hype-Thema, das war mein Beefer. Ich habe damals nach so einem Oberhitze-Grill gesucht und das war auch für mich wirklich ein ganz krasser Game-Changer. Ich habe noch Seriennummer 26 gehabt, das war... Krass. Der Beefer war so der letzte Grill, der wirklich die Szene auch einmal komplett aufgewühlt hat. Danach gab es dann irgendwie 25 Nachbauten von der ganzen Geschichte, als das dann durch war. Und das war eigentlich der mich noch mehr beeinflusst hat. Wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss man darüber nachdenken, das war der Beefer.
Ist es noch der gleiche, der hier steht, oder hast du
mittlerweile? Nee, der ist mittlerweile im Beefer-Museum.
Okay.
Irgendwann mal haben die gefragt, der Seriennummer 28, und sie haben noch nie einen gesehen, der so durchgerockt war. Und dann haben sie den zurückgenommen und haben mir einen neuen geschickt.
Okay, also Heavy Use war da.
Ja, das ist immer bis zum bitteren Ende ist das Ding gelaufen.
Okay, krass. So, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wann hast du das letzte Mal das Auto sauber gemacht?
Uff. Ganz ehrlich, das macht meistens meine Frau, bevor ich unterwegs bin und irgendwo hinfahre, damit das dann auch vernünftig aussieht. Ja. Okay. Aber es müsste wahrscheinlich mal wieder aufbereitet werden. Aber wie gesagt, das ist bei mir halt auch eher so ein Arbeitsgerät.
Klar.
Mein Boot, das putze ich regelmäßig.
Ehrlich?
Ja, das ist öfter mal dran, dass ich das so ein bisschen probiere, wieder auf die Reihe zu bringen.
Okay. Und
ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das detaile.
Ja,
das wäre jetzt zu viel gesagt, aber das probiere ich in Ordnung zu halten, weil das ist dann eher so mein Baby.
Okay, krass. Ja. Okay, aber gut, das ist ja auch bei uns in der Branche so, ne? Dass die Leute sagen, hier, das ist mein Brot- und Butterauto, mir wurscht, Leasingkiste mache ich nichts dran, aber das, was bei mir in der Garage steht, da kümmere ich mich. Bei dir steht halt, ob in oder außerhalb, das Brot. Ja. Aber ja, verstehe ich auch. Muss auch Du bist aber Süßwasserfischer, oder?
Ja, ja, das ist Süßwasser.
Also es kriegt nicht so krass die Belastung wie die Salzwasserleute. Nee, oder ist das Süßwasser auch ein großes Problem, oder? Ist nicht so schlimm.
Nee, das ist einfach nur, dass es dann halt dreckig ist vom Angeln und dann von außen mal wieder geputzt wird.
Okay,
und
okay.
Jetzt müsste es mal langsam wieder, Saison fängt jetzt bald wieder an. Ah. Aktuell sind wir in der Schonzeit, da bin ich nicht so oft draußen.
Ah, jetzt ist Schonzeit aktuell?
Ja, ja, Raubfischschonzeit ist
gerade. Ah, okay, okay. Stimmt, okay, alles klar. Ich bin durch. Weißt du, wie lange wir gequatscht haben?
Boah, vom Gefühl her, also es war, glaube ich, ganz schön lange, oder?
2,5 Stunden.
Wow! Ja, angefühlt hat es sich irgendwie wie eine Stunde.
Okay, ja, das kommt meistens so, ja.
Das ist so, das ist schon, das ist so schon lange. Krass, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Leute. Das, ja.
Ich bin sicher. Das hat sie hier gefallen? Warst du, hast du dir so grob vorgestellt? Ja. Du hast überhaupt keine Vorstellung gehabt, wie wir.
Nee, so lange habe ich es mir nicht vorgestellt, aber es war schon, es war schön, hat echt Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich finde das. Ich hoffe, dass es auch die Detailer-Crew so ein bisschen interessiert. Und ich werde es auch bei mir irgendwie teilen.
Gerne,
und, ja. Und für die Leute, die halt ein bisschen mehr Hintergrundwissen haben wollen. Und ja. Auch.
Wenn du noch ein Schlusswort zum Thema gewerblicher Anwender oder sagen wir mal Selbstständigkeit oder sowas loswerden. Es gibt ja so, das machen wir zum Schluss noch, es gibt ja diesen Bullshit bei Insta, ist da so ein Trend, wo die in Köln auf der Kö irgendwie die Autos anhalten, die teuer aussehen, Fensterscheibe runter und da steht halt irgend so ein Hansel mit der Kamera. Können Sie mir sagen, wie Sie so ein tolles Auto leisten können? Ja, ich bin Arzt. Aha, wie viel verdient man so im Jahr? Standardantwort, sage ich nicht. Und dann kommt, haben Sie noch einen Tipp für die jüngere Generation? Was soll die machen? Arbeiten, arbeiten, arbeiten. So, das ist so ein oberflächlicher Scheiß halt einfach. Ne? Aber jetzt mal seriös gesprochen, aus der selbstständigen Sicht und jemand, der schon auch einiges hinter sich hat, bestimmt auch mal die eine oder andere Höhe und Tiefe.
Das kommt in Wellen, ja. Das
kommt
auch
in Wellen.
So, ja. Also aber ich würde immer sagen, mach das, worauf du Bock hast. Ja? Weil immer, wenn du dich verbiegen musst, dann ist es halt am Ende des Tages das Geld auch nicht wert. Ja? Und ja, irgendwie, das Geld muss schon irgendwann kommen und gehört auch irgendwie dazu bei der ganzen Geschichte, aber ganz viele Entscheidungen und ganz viel von dem, was ich gemacht habe, habe ich einfach nicht gemacht, des Geldes wegen, ja, sondern vielleicht auch genau einfach aus einem anderen Grund, weil ich gesagt habe, ich will das machen, wofür ich lebe, wofür ich brenne. Und das ist irgendwie auch eine Message zu transportieren. Ja. Und da muss das, darf das Geld nicht an erster Stelle stehen. Ja. Wenn du es nur wegen dem Geld machst, dann wird es meistens nicht gut.
Tolles Schlusswort. Finde ich schön. David, mir hat es extrem viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Also das, ich bin wirklich mein ganzes Konzept fast losgeworden. Ein paar Sachen habe ich rausgeschmissen, weil es dann, glaube ich, 5 Stunden gedauert hätte. Aber ich glaube, vielleicht haben wir die Chance, noch auf einem anderen Kanal weiter zu quatschen. Wir werden sehen.
Ja.
Habe mich auf jeden Fall extrem gefreut und ich habe gestern zum David gesagt, wo ich gestern Abend hier war, ich bin ein bisschen nervös. Und er sagte, hä, warum? Und ja, heute Morgen hat Yvonne gesagt, was geht's jetzt? Ich so, ja, ich habe nochmal mein Konzept im Kopf durch und habe gesagt, ich glaube, das wird cool und ja, alles entspannt und ja, und da war auch entspannt.
Das, ja.
Ich bin ja in heimischer Atmosphäre hier.
Ja, sehr schön.
Sehr schön. Dann
kann man nur sagen, ne? Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da.
Absolut.
Und vielleicht sehen wir uns hier wieder.
Bestimmt in mindestens, spätestens in vier Wochen sind es noch, ne?
Also ja, wir sehen uns sowieso
hier wieder. Sowieso.
Ich habe jetzt von dem,
ja, genau,
von dem Medium gesprochen.
Aber ich glaube, sehr, sehr viele, die am 24.05., ne? Ist es, glaube ich, 24.05. hier im Meathaven in Bensheim zu Gast sein werden beim Detailers Barbecue, die hören auch sich das garantiert an, weil das ist ein Thema, was viel bewegt, glaube ich. Und was auch, ich glaube, du hast auch eine gewisse Vorbildfunktion mit dem, was ihr hier aufgebaut habt. Also das ist schon.
Dankeschön.
David, vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich auch.
Und liebe Leute, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr am Ball geblieben seid, wie immer, dass ihr euch unser Gesabbel angehört habt. Das ist ja immer auch nicht selbstverständlich, aber ich weiß, ihr macht's und deshalb machen wir es für euch und hat uns wieder eine große Freude gemacht. Schaltet natürlich auch nächste Woche wieder ein und ansonsten kann ich euch nur als abschließenden Tipp geben, meathaven.de ist die richtige Adresse. Schaut mal auf den Meathaven und vielleicht ist mal ein Event für euch dabei, was außerhalb des Detailers Barbecues liegt, ist sicherlich auch eine schöne Geschichte. Kann ich euch sehr empfehlen. Support ist kein Mord.
Dankeschön.
Macht's gut. Ciao, ciao.